Wenn jemand einen Job sucht, dann geht er zum Arbeitsamt. Wenn jemand aus Versehen ein Muggel-Artefakt missbraucht hat, dann geht er natürlich ins Zaubereiministerium. Es ist die wichtigste Instanz in der Welt der Hexen und Magier von Harry Potter. Und wir sprechen heute über dessen Sinn, Unsinn, Rassismus, Nazis, alberne Patente und vieles, vieles Spannendes mehr. Das ist Folge 31, das Zaubereiministerium. Viel Spaß mit dem Podcast mit Klugschiss. Hier sind die Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Oh ja.
Ja, das war schön.
Ja.
So, oh, jetzt war das Bier auf. Ich halte es nicht mehr auf.
Boah, der erste Podcast seit Wochen mit Alkohol.
Oh, die haben alle alkfreien Januar gemacht. Oh, herzlich willkommen zu den Kack- und Sachgeschichten, der Podcast für Erwachsene und psychologisch auffällige Außerirdische. mit mir am Tisch sitzen Tobias.
Guten Tag.
Richard.
So, Tobias, geh mal weg hier. So, hallo.
Tobi und Richard teilen sich ein Mikro, weil wir gerade nur drei haben.
Ja, und die Gefahr, dass wir uns beim Reden versehentlich küssen, ist viel zu hoch.
Ich habe echt die Hoffnung, dass sich so die Zunge kurz mal berührt.
Ich muss ja sagen, ich habe Fred bestochen. Ich wollte ein bisschen näher,
wenigstens intimer werden. Ja, die hält Ramona da so aus, Mensch.
Das ist echt widerlich.
Gar nicht.
Warum teilen sich die beiden ein Mikro? Wir haben heute einen illustren Gast. Und
illustre trifft's, ja. Das
bin ich. Wir haben heute...
Ja, das bin ich. Beachtet mich gar nicht. Ihr Kniehosenträger.
Darf ich den Gast vorstellen?
Nein.
Dankeschön. Wir haben heute einen Gast und zwar kennt man ihn von YouTube. Sein Name ist Jolo.
Ja, hallo. Man kennt mich nicht von YouTube. Ich mache YouTube-Videos, aber man kennt mich eigentlich nicht.
Du machst YouTube. Also das Ganze. Nee, Jolo, also wie YOLO, nur mit J am Anfang.
Ja, richtig.
Abkürzung für deinen richtigen Namen, Johannes Lorenzen.
Das ist Lorenzen, genau, das ist richtig.
Cool. Außerdem Synchronsprecher.
Ja.
Und.
Das tut mir leid.
Und? Na? Und, auch cooler, bärtiger Typ.
Ja, ich bin ein kreativer Kopf in alle Himmelsrichtungen, sag ich immer.
Genau.
Oh, Entschuldigung. Das war auch kreativ.
Oh, Entschuldigung, das war echt nicht geplant. Nee,
du bist hier heute, um mit uns zu sprechen über unser aktuelles Thema. Und zwar haben wir heute, wir haben es schon angedroht, Harry Potter am Start. Wir werden heute über einen interessanten Aspekt des kleinen Zauberers Harry sprechen. Wir werden uns heute über...
Das klingt total blöd irgendwie. Über einen Aspekt des kleinen Zauberers sprechen.
Ja, der
Geschichte.
Wir sprechen heute über einen Aspekt des Harry Potter Worldbuildings. Wir sprechen heute über das Zaubereiministerium. Ihr seid schon auf einer Wellenlänge hier. Sehr schön. Du bist ja auch Harry Potter Fan, mit Harry Potter aufgewachsen.
Ja, wesentlich jünger als ihr. Aber trotzdem mit Harry Potter aufgewachsen.
Moment, was soll das denn heißen?
Geh und trink deinen Tee, Junge.
Du hast ja auch ein paar Videos auf YouTube am Start, wo du über Harry Potter sprichst.
Ja, nebenbei und ein Video direkt über Harry Potter.
Ja, genau. Du bist zu Harry Potter gekommen, weil deine Eltern sich im Kinoprogramm geirrt haben. Das weiß ich aus deinem Video.
Nicht schlecht, ja, stimmt.
Und du bist heute sozusagen als Experte hier bei uns am Start.
Ja. Ja, ich freue mich.
Das ist das, was wir hier so Experten nennen.
Ja, er klingt ein bisschen beim Ja sagen und wenn er dann so ins Mikro nickt, das sieht ein bisschen aus wie ein Politiker, genau, der vollkommen überfordert ist.
Gute alte Tradition. Nee, ich bin ein bisschen, ich habe Respekt vor Tobi, weil ich habe mir gestern nochmal Folge 16 angehört, live aus Hogwarts. Und er sagt da, dass er die Kammer des Schreckens 13 Mal gelesen hat. Deswegen
bin ich. Das halt ist aber links lange her.
Wenn du sagst, Experte, ich weiß nicht, ob ich wirklich besser Bescheid weiß als Tobi noch.
Das werden wir heute sehen. Ich habe auch einige Patzer in der letzten Folge eingebaut. Natürlich mit Absicht. Natürlich. Ja. Auf die ich freundlichst hingewiesen. Ist auch für mich die sechste Stunde. Ja, ja, hingewiesen worden bin auf Facebook.
Wechselstaben verbuchtelt.
Aber Joe, darf ich dich eigentlich Joe nennen? Ich nenne ihn einfach Joe jetzt.
Nicht die sechste. Du musst ja auch nicht Jolo sagen, du kannst ja Jolo sagen.
Jolo.
Ja, ach, es ist nur wichtig, dass man es von diesem Jugendwort, diesem unsäglichen.
Ja, genau, das wollte ich dich sowieso, das wollte ich schon, eigentlich schon immer mal fragen.
Ja.
Nervt dich das, wenn dich Leute Jolo nennen? Oder wenn die sagen, ey, Jolo!
Es hat mich natürlich genervt, aber mittlerweile machen es einfach zu viele. Wenn ich da immer noch genervt wäre, dann würde ich verzweifeln.
Bevor wir ins Thema einsteigen, du hast uns eine Überraschung mitgebracht, hast du gesagt?
Das stimmt.
Was denn?
Ja. Wollt ihr es wirklich?
Es ist bestimmt ein Rap oder sowas, oder?
Nein, das ist nichts Cooles.
Dicke weiße Jungs
sollen nicht rappen
und nicht tanzen.
Er hat sich Kacki
auf die Brust tätowiert.
Vielleicht kennt ihr das. Ich habe ein Gastgeschenk mitgebracht.
Nein!
Es handelt sich, habt ihr vielleicht auch schon mal in dem einen oder anderen YouTube-Video gesehen. YouTuber machen das gerne, machen ja solche Challenges. Es handelt sich um Jelly Bellies.
Jelly Beans, ja.
In einer Bertie Bott's Bohnen-Edition.
Geil!
Oder sowas ähnliches. Also mit
allen
ekelhaften Geschmacksrichtungen.
Okay, cool.
Teilweise.
Und du willst, dass wir den Scheiß jetzt essen?
Nö, wollen jetzt. Ich meine, ich will schon, dass ihr das esst, aber ich will selber keine essen eigentlich. Also ich hab das schon mal gemacht und es ist wirklich ganz fürchterlich.
Das ist ganz
schlimm.
Lass machen,
aber ich will das gleich machen.
Ja, komm, das machen wir jetzt.
Ihr könnt das natürlich. Ja.
Also du, das sind, warte mal, sag mal, Bean. Wie heißen die?
Bean Boozled. Von Jelly Belly.
Und da, die sind so wie diese Bertie Bott's Bohnen, dass die halt auch so Kack-Geschmacksrichtungen haben, oder?
Genau, also es sind hier 16 Geschmacksrichtungen drin in 8 Farben. Das heißt, du hast immer
Kotze grün, scheiße violett.
Ja, okay. Müsst ihr nochmal rechnen. 16 Geschmacksrichtungen in 8
Farben. Ja, dann mach mal auf.
Was bedeutet, immer eine Farbe können 2 Geschmacksrichtungen sein.
Ja, dann
entweder lecker oder nicht lecker.
Ja, mach
ihr
auf
den Scheiß auf. Ich hab da keinen Bock.
Ja. Will sehen, ob da Asiaten reingehustet haben. So.
Was?
Richard, du redest schon wieder wild. Ja, das ist, weil ich neben dir sitze. Das ist schwierig.
Man muss solche Tüten doch immer unten aufmachen. Das weiß man doch.
Tobi, du...
Ist that so?
Oh, tatsächlich.
Ja.
Tobi, oh, das riecht schon so ekelhaft.
Lass mal riechen.
Riecht nach Zucker.
Boah. Also du kannst ja die Sorten mal vorlesen, oder willst du wirklich?
Nee.
Oh Gott, Mann.
Oh, da sieht einer aus wie Scheißhaufen.
Nicht alle auf einmal.
Da sieht einer aus wie Scheißhaufen.
Tobi, du nimmst die braune bitte.
Alles klar.
Ausnahmezustand.
Richbert?
Ich nehme eine Giftgrüne.
Dann lass uns das so reihum machen.
Oh, ganz er will ja nicht, oder willst du doch?
Nee, der muss auch.
Komm.
Los, ich will die Giftgrüne, weil ich weiß, dass das was Leckeres sein kann.
Die hab ich jetzt.
Ja, dann nehm ich mal her. Okay. Ich nehme die, die so ein bisschen aussieht, als hätte sie Krebs. Die ist so orangefarben mit so roten Flecken.
Ich habe eine rosa.
Erstmal Tobi.
Ja? Du musst doch was.
Falls ich verstehen soll, sag meine Playstation. Ich du kannst ja die Sorten auch vorher noch mal. Ist lecker?
Das weiß ich noch nicht so genau. Das schmeckt wie
wahrscheinlich nicht.
Wie verbrannte Mandeln.
Ja, aber wenigstens ein Lebensmittel. Klar, Richard?
Okay, gut.
Ich habe eine. Oh, deine stinkt. Oh, die riecht nach Hefe. Ich habe eine grüne. Das ist Limone oder gemähtes Gras. Das geht.
Ja, es ist gemähtes Gras.
Ja.
Okay.
Es ist gemähtes Gras. Ich habe die rosa genommen. Das ist Tutti Frutti oder stinkende Socken, glaube ich.
Das stimmt, ja.
Das ist so eine Scheiße. Mm. Das ist definitiv Tutti Frutti. Das ist so ein Scheißwort, aber...
Freddy, war das... Ich habe hier, wie gesagt, das, ne? Das Modell...
Pfirsich oder erbrochen ist. Viel Spaß!
Ja, leck mich, ey.
Ja, na denn, runter damit.
Es ist Pfirsich, Gott sei Dank.
Oder schmeckt vielleicht Erbrochenes wie Pfirsich?
Holy shit.
Man weiß es nicht.
Oh. Ja, vielen Dank für das Gastgeschenk.
Das sind die Trinkspiele des Anti-Alkoholikers.
Wir werfen am Ende der Folge noch mal ein paar rein.
Was? Nein.
Gut.
Ich bin ganz knapp an, warte, wo war das? An Hundefutter vorbeigeschlittert.
Das ist richtig schlimm. Hundefutter ist eine der schlimmsten.
Ja, war das hier nochmal? Ja, das kann halt Erbrochenes oder
Pfirsich. Ach so, das war gefriert. Mist. Na, Pfirsich. Schwein gehabt.
Was sind die Weißen? Oh, Kokosnuss oder Babywindeln?
Hier liegen 3. Wo kriegt man so einen Scheiß her?
Du, die habe ich tatsächlich zufällig im Edeka gefunden. Achso, darf man das sagen?
Eingetragene Marke?
Ja, darf aber man. Einfach ja. An der Kasse lagen die rum und ich dachte, geil, nimmst du mit.
Tobi, ich krieg die Aufnahme der GoPro nicht gestoppt. Drück mal bitte auf Stopp. Das ist auch wirklich ich guck mal, dass ich ein Video unserer Test-Session hochlade. Gut, Leute, dann kommen wir zum Thema. Das Zaubereiministerium. Also die Strafzettel verteilen.
Genau, für zu schnelles Zaubern.
Ja, das war ein bisschen zu schnell.
Nee, das gibt einen Punkt in der heulenden Hütte. So. Ja. Wir wissen, warum die heulende Hütte heißt. Das ein ist unser Zauberzeug.
Also bevor wir hier wirklich jetzt tief in die Materie einsteigen, ich habe mich mal umgeguckt und war beim offiziellen Harry Potter Wiki. Das Zaubereiministerium geht aus dem Magischen Rat hervor und wurde in das Zaubereiministerium umgewandelt im 15. Jahrhundert. So.
Das ist ein Fehler im Harry Potter Wiki.
Siehst aber du, mach da geht's ruhig mal los. Weiter.
Ist das so?
Das ist so. Weil?
Weil?
Weil man das, das, weil das, weil das da reingeschrieben wurde und dann hat J.K. Rowling gesagt, dass es erst 200 Jahre später war.
Okay, also im 17. Jahrhundert.
Also das Ding ist, das geht halt, diese Informationen gehen aus den Büchern nicht hervor. Das sind halt so off-topic, aber ich glaube tatsächlich kanonische Sekundärliteratur, wie man so schön sagt.
Gibt es kanonische Sekundärliteratur? Ja.
Also ich habe zum Beispiel Zauberhafte Tierwesen gelesen, nicht das Buch, was jetzt verfilmt wurde, sondern da gab es ursprünglich mal so eine Art Almanach.
Ja, also genau.
Wie so ein Biobuch, wenn man so will. Da waren halt die ganzen Viecher, so wie so ein Lexikon, genau. Die ganzen Viecher halt aufgelistet. Und das ist tatsächlich dann auch kanonisch. Also ursprünglich mal ging das von diesem offiziellen Fanclub aus, diese ganzen kanonischen Bücher. Und es sind halt immer mehr geworden.
Es gibt auch Quidditch im Wandel der Zeiten.
Ja.
Zum Beispiel eine sehr interessante Information, die mit dem Zaubereiministerium gar nichts zu tun hat, habe ich dazu auch. Wenn ihr dazu darauf Lust habt.
Du darfst zum Beispiel, wenn ich das richtig verstanden habe, die Welt von Harry Potter jederzeit nicht kommerziell nutzen. Also du kannst so viele über Harry Potter Bücher schreiben, wie du willst, solange du die nicht kommerziell vertreibst.
Das heißt, Fanfiction und sowas ist.
Da gibt's sau viel von und zum Teil auch wirklich gute. Also ich habe mir von, ich vergesse, wie er heißt, so ein Amerikaner hat eine Fortsetzung geschrieben zu Harry Potter über James, also den jüngsten Potter. Habe ich so die ersten paar Seiten von gelesen, es wirkte tatsächlich ziemlich cool.
Du meinst das Kind von Harry Potter?
Ja, genau.
Der ist
James Sirius.
James Sirius.
Sirius.
Oder war das
Sirius? Nee, Moment.
Der Jüngste heißt Albus Severus. Aber es geht um James Potter.
Stimmt, das war sein Vater.
Bring ich auch immer durcheinander, die beiden.
Sein ältester Sohn heißt James Potter.
Hat er zwei Kinder?
Ja, drei.
Hat er so oft gebimselt?
Ja, die Tochter heißt Lily. Keine Ahnung, wahrscheinlich.
Lily Molly? Nein, wie heißt sie denn noch?
Ne, Molly lebt ja noch. Keine Ahnung.
Lily Fettarsch Potter.
Na, okay. Lily Luna.
Ist heißt ja auch sie egal,
Lily
die.
Lily Luna.
Ja, stimmt.
Die lebt zwar dann doch, auch doch. Noch, aber. Ja.
Und halt Albus Severus.
So, die Zaubereiministerium.
Hauptaufgabe des Zaubereiministeriums ist die Geheimhaltung dieser ganzen Zauberwelt vor den Muggeln.
Ja, das ist die Hauptaufgabe, nicht der Sinn dahinter.
Ich wollte gerade sagen, mehr machen die nicht?
Ja, doch, also ursprünglich.
Aber hat er doch gesagt.
Ja, also ursprünglich ist das deswegen gegründet worden, ne, weil dieses Abkommen, dieses Geheimhaltungsabkommen einfach dazu geführt hat, dass der Zaubereirat, den es ursprünglich mal gab, völlig überfordert war.
Der Magische Rat.
Der Magische Rat, ja. Und daraus haben sie dann im Endeffekt das Ministerium gemacht und das halt eben auch in so einzelne Bereiche aufgeteilt. Ne? Die kennt man ja auch aus den Büchern und Filmen.
Die werde ich gleich noch vorlesen. Welches Abkommen, wovon sprichst du?
Es gab 1600 und irgendwo da.
Wie gegründet wurde das Zaubereiministerium 1707.
Nee, dieses Abkommen, das Geheimhaltungsabkommen.
Ja, kein Datum im Kopf.
Irgendwo so um den Dreh. Das ist das, was in den Büchern so ständig thematisiert wird, dass vor der Muggelwelt, also vor der nicht-magischen Welt, die magische Welt geheim gehalten werden muss.
Mhm. Ja.
Darauf haben die sich geeinigt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich als Mittel der Autorin zu sagen, warum es im Mittelalter Drachenlegenden gab und heute nicht mehr.
Toll, wenn Richard gerade nichts zum Thema beizutragen hat, malt er mit dem Kulipimmel auf die Notizen unserer Gäste.
Fred, sind wir ehrlich, wenn er was zum Thema beitragen hat, malt er Penisse mit seinen Worten.
Ich habe mich extra so lieb vorbereitet hier.
Leute, beim Thema bleiben. Arschlöcher. So geht das hier zu, YOLO, ey.
Okay. YOLO,
YOLO.
Blödes.
Ich nenne dich, wie ich will.
Ich komme in die Sendung, muss mich beleidigen.
Warum musste dieses Abkommen, das finde ich ganz wichtig, warum musste dieses Abkommen zur Geheimhaltung vor den Muggeln denn überhaupt ins Leben gerufen werden? Gab es da irgendeinen Vorfall? Gab es da irgendeinen Krieg mit den Muggeln? Irgendein Ereignis?
Das ist geil, weil genau das habe ich mich nämlich auch immer gefragt. Ich wollte nur mal, ich habe so lange nichts gesagt.
Ihr habt in der Folge 16 gesagt, es wäre ein fiktives London, aber ich behaupte einfach mal, dass das die ganz normale Weltgeschichte, die reale Weltgeschichte zur Grundlage hat mit der Hexenverbrennung und dem ganzen Kram. Dass sie sich daraufhin entschlossen haben.
Also es gibt keine Hinweise in der Literatur. Man kann,
aber auch im Harry Potter Wiki gibt es dazu einen Eintrag, dieses Abkommen von 1612 oder was ist das, ne, hat es da ganz richtig gesagt. Keine Ahnung, irgendwo da, ja. Ja, puh. Aber ich habe mich wirklich aufs Zaubereiministerium vorbereitet, nicht auf den Magischen Rat. Das ist ja alles
davor. Ja, also, da weiß man ja auch relativ wenig über diesen Magischen Rat, oder?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kommt das in den Büchern, wird das mal erwähnt mit der Hexenverbrennung. Und zwar, dass sie da in einem von Millionen Fällen mal tatsächlich eine Hexe erwischt haben und die dann einen Kühlzauber benutzt hat und geschrien hat, damit alle denken, sie wäre tot. Ja. Und das wird irgendwo mal gesagt, vermutlich im ersten Band, ich weiß es nicht
mehr. Einfach, um sich die Schere rein zu ersparen.
Genau, also das war ein Thema und das ist scheinbar auch dann tatsächlich Teil der ursprünglichen Geschichte.
Wenn man jetzt nicht George R.R. Martin heißt, dann macht man ja auch die Vorgeschichten jetzt nicht 10.000 Jahre im Voraus. Und alle 50 Jahre gibt es dann mal eine Information, 1612, 1652, so.
Trotzdem sind das dann auch Sachen, das wird dann so, das wird in den Raum geworfen, in die Geschichte geworfen, wird dann hingenommen von den Lesern und von den Fans so und es hinterfragt aber irgendwie keiner.
Also das muss man auch aber auch nicht hinterfragen.
Das wird schon hinterfragt von Vollpfosten wie uns, die da an einem Donnerstagabend einen Podcast aufnehmen, aber als Buchautor muss man sich halt auch auf irgendwas konzentrieren.
Ja,
natürlich gibt es Autoren, wie du hast gerade gesagt, J.R.R. Martin, der Schöpfer von Eis und Feuer, Game of Thrones, der schreibt halt einfach alles.
Ja, so wie Tolkien halt eben.
Also auch, der schreibt halt zu jedem Charakter einfach eine verfickte 10.000-seitige Hintergrundgeschichte.
Und einen Stammbaum.
Und einen Stammbaum.
10.000-seitigen Stammbaum.
Aber die meisten Buchautoren und selbst Mrs. Rowling müssen halt irgendwo mal Stopp machen und sagen Stopp, ey.
Ja, vor allem bei einem Kinderbuch.
Ja.
Das darf man auch nicht vergessen. Wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel das Lied von Eis und Feuer oder Herr der Ringe oder so anguckt, das würde ich als 10-Jähriger nicht begreifen. Ja. Also ich weiß, ich habe Herr der Ringe, da war ich 13 oder so, wollte ich das zum ersten Mal lesen. Ich habe mich echt schwer getan, dem Ganzen folgen zu können. Also über die ganzen Hintergründe und Stammbäume wieder zurück auf die Geschichte zu finden. Hey. Weißt du, und wenn das in Harry Potter jetzt genauso wäre, boah, Leute. Hey. Aber ich hätte es mir gewünscht.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch wenn das heißt hier bei Herr der Ringe, da ist auch, du denkst dann so, das ist nur die ersten 100 Seiten, aber fast das ganze erste Buch ist bis zur Hälfte, ist fast nur Einleitung. Du stirbst einfach nur, weil das so viel dann ist. Aber ist ja auch hier, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ist egal. Auf jeden Fall, es ist Duktus, es ist geil, die Leute nehmen es hin. Machen wir weiter.
Das Zaubereiministerium ist natürlich in London.
Genau, und ich glaube, es ist auch bloß zuständig für Großbritannien.
Ja. Das wollte ich gerade fragen. Ja.
Das ist nämlich gar nicht.
Ich wollte gerade nämlich schon fragen, das ist es so, dass jede Nation ein eigenes Ministerium hat?
Oder was Ähnliches.
Also man weiß von Britannien eben. Und wenn ich mich nicht irre, wird auch mal der rumänische wird mal erwähnt, im vierten Teil. Wenn ich mich nicht irre, der rumänische Zaubereiminister, also wegen dieses trimagischen Turniers, meine ich. Ist das aber nicht, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher.
Ist es nicht auch so, ich meine mich zu erinnern, dass er auch bei magischen Tierwesen, wo sie zu finden sind, dass er da auch immer, ich kann mich noch erinnern an so ganz viele Zeitungsartikel, die das halt aufgedröselt haben dann, mit der Erklärung, dass diese Zauberwelt, was spielt er in Amerika, dass es da ganz andere Regeln halt auch gibt. Also muss es ja theoretisch dann auch einen amerikanischen Zauberrat geben.
Ja, logisch.
Schießenden Zauberstäben und Abtreibungszaubern und sowas.
Ja. Make American Magic Great Again.
Make Magic Great Again, ja.
Make Magic Magical Again.
Ja. Ich muss noch
ganz kurz was sagen. Dafür, dass ich hier als Harry Potter-Experte bin, ich habe Fantastische Tierwesen, den Kinofilm, nicht gesehen.
Ich auch noch nicht.
Prost. Falls es Fans da draußen gibt, die mich jetzt fertig machen, weil das wurde doch da gesagt in dem Film. So, keine Ahnung. Den Film habe ich nicht gesehen. Ich bin allerdings bei Pottermore angemeldet. Ich weiß, was mein Patronus ist. Ich weiß, in welches Hogwarts-Haus ich gegangen wäre. So.
Oh, und? Und?
Ja.
Ja, Hufflepuff, komm.
Ja, so. Ist es auch. Nein, echt? Ja, Trotz meines meiner asketischen Lebensweise, ich wäre in Hufflepuff gelandet.
Das Haus der Kiffer.
Ja. Hey, ja. Hey, der erste. Irgendein Diggory war doch mal was mega Wichtiges.
Cedric Diggory?
Nein, nicht Cedric Diggory.
Der ist auch in Hufflepuff.
Ja, genau, deswegen komme ich da drauf. Irgendein Vorfahre von Diggory war erster Zaubereiminister oder so. Irgendwie sowas, laut diesem Wiki.
Ja,
der hat irgendwas mega Wichtiges gemacht. Also die
aber der Familie ist schon Diggory. Lange her. Der ist Tobi, unter den ersten 10, glaube ich.
Guck mich nicht an. Ich bin hier von allen Vieren derjenige, der die wenigste Ahnung hat. Ich interviewe euch so ein bisschen.
Es sind 36 Minister gegeben seit 1707, seit es gegründet wurde. Bis heute hat John K. Rowling sich alle Minister da und eine kleine, so weißt du, 5-Zeilen-Geschichte dazu ausgedacht auch.
Ja, muss er auch.
Ja. So. Das gesamte Ministerium ist, und das passt ganz gut zu einer Geheimorganisation, die es ja faktisch ist, unterirdisch. Unter London.
Ach so.
Naja, streng genommen wissen wir das nicht. Das kann auch oberirdisch sein.
Nee.
Ja doch, weil wir wissen ja, also die fahren mit dem Dings nach unten. Und du hast sonst den Zugang nur über apportieren, beziehungsweise apparieren. Dazu, ja? Nicht apportieren, aber apparieren.
Die werfen
oder eben im Flohnetzwerk.
Schmeißen ihre Zauberstäbe in die Winkelgasse und dann holt die einer.
Du musst dich von einem Hund da
eintragen lassen. Ja. Also ich habe zwar auch meine Theorien, aber es wird tatsächlich, glaube ich, im Buch gesagt, dass es unterirdisch ist.
Ja. Das es wird doch nur beschrieben, einem als gewölbiger Raum. Ich weiß nicht mal, ob es gesagt wird, dass es unterirdisch ist. Weil das wäre bei Harry Potter ja auch möglich, dass es in einer scheiß, in einem scheiß Briefkasten ist um die Ecke.
Es wäre möglich, dass es total klein ist.
Genau. Ich weiß noch. Also, super zum Thema total kleiner fällt mir noch was ein. in dem.
Ja, scheiße, das war unmöglich formuliert.
Ich weiß noch, dass das beim Film, bei den Harry Potter Filmen, das Set vom Zaubereiministerium, das sieht man ja auch, ich glaube im 4., 5., 6., 7. Teil wird das ja ganz, ganz oft auch. Wird es ganz oft ja auch gezeigt. War Daniel Radcliffe's Lieblingsset, haben sie auch sehr lange dran gedreht und war das größte auch tatsächlich, mit über 20 Meter Höhe. Also diese riesigen Wände, diese grünen Wände, die die da haben und diese ganzen kleinen diese Büros.
Eingangshalle.
Genau, und diese ganzen Büros und das alles, das haben die halt auch wirklich gebaut. Das sah auch ziemlich geil aus, als ich bei der Studiotour war. Das Krasse ist nur, man denkt ja, wenn man das sieht, dass das total glatt polierte grüne Fliesen sind, die da sind. Ne? Mhm. Das ist tatsächlich nur echt gute Fototapete.
Echt? Das ist
naja, gut, ziemlich.
Das kommt
natürlich jetzt ziemlich entzaubernd, wenn man davor steht. Weil ich habe rangelangt, ich habe Ärger bekommen deswegen bei der Studiotour, weil es halt hieß, nicht anfassen. Ich habe trotzdem angefasst.
Aber man sieht ja gar keine Fliesen.
Deswegen hat Richard Hausverbot in sämtlichen Scriptclubs Hamburg.
Ja. Ja, also im Harry Potter.
Ich hab trotzdem hingelangt.
Im Harry Potter Wiki steht relativ eindeutig, dass es unterirdisch unter London. Es erstreckt sich über 10 Ebenen und dabei gilt: Je höher, desto wichtiger. Also wir kommen gleich noch zu den einzelnen Ebenen.
Welche tiefer?
Also laut Harry Potter Wiki ist da das Büro und der Raum, die Räume des Ministers, also das Wichtigste, ganz oben.
Genau, also geografisch ganz oben, aber die niedrigste Zahl.
Ja, was, also wenn du ein solches Ministerium baust, so eine Art Bunker, der geheim gehalten wird.
Dann machst du da einen magischen Schutz drum.
Trotzdem setzt du nicht das Sensibelste und Beschützenswerteste ganz nach oben.
Naja, kommt das machst du ganz nach unten.
Von wo du angegriffen wirst.
Ja, die werden doch nicht aus der Erde angegriffen.
Naja, kommen
die Maulwurfmenschen.
Das Atrium ist nun mal im 8. Stock, die Eingangshalle. Da kommen die Zauberer hin.
Genau, das
wahrscheinlich kannst du da gar nicht hin apparieren, sondern bloß in diese Eingangshalle apparieren.
Offensichtlich ja, weil die ganzen Todesser und so weiter, die kommen alle in der Eingangshalle an.
Ja.
Das Flohnetzwerk, Flohpulvernetzwerk ist halt eben da. Es gibt ja relativ einfache, also scheinbar relativ einfache Schutzzauber gegen das Apparieren.
Apparieren ist dieses Harry Potter.
Teleportieren.
Teleportieren, ja.
Da gibt es ja scheinbar echt einfache Schutzzauber gegen, weil das beherrscht da offensichtlich jeder Affe. Und die scheinen auch ziemlich sicher zu sein.
Was meinst du jetzt mit Schutzzauber gegen Apparieren?
Ja, dass man da nicht hin apparieren kann, wie zum Beispiel Hogwarts.
Ja, oder Hogwarts, aber sonst fällt mir gar nichts
ein. Ja doch, im 7. Teil rennen die 3 doch durch die Gegend und machen die ganze Zeit diese Banner. Und einer davon ist eben, dass man da auch nicht rein apparieren kann innerhalb dieser Schutzwalle.
Ah, okay, ja, okay. Ja,
und wenn selbst Ron diesen Zauber beherrscht, kann er nicht so schwierig sein. Ja, ey, komm, er ist ein guter Junge, aber er ist kein guter Zauberer.
Ja, Moment, aber das ist kein Argument jetzt gegen meinen Punkt.
Doch, weil, also, was bedeutet, was Zauberer ja so mächtig macht, ist, dass die, oder unter anderem so mächtig macht, ist ja, dass die durch ihre Zauberei praktisch unbegrenzte Möglichkeiten haben, zu sein und zu machen. Und wenn du
du meinst, es ist scheißegal, wo der ist.
Genau, du kannst die Räume. Ja, weil der wird mit Sicherheit sicher vor Explosionen sein, weil im Zweifel so groß wie eine Erbse, das ist ja auch durchaus möglich, dass ja. Der rein physikalisch gesehen so groß ist wie eine Erbse, dieser Raum. Mhm. Du kannst da nicht rein apparieren. Dementsprechend, ja, der wird keine Anbindung ans Flohnetzwerk haben. Wahrscheinlich hat er im Zweifel gar keinen Kamin.
Damit du hast also, du hast vermutlich recht, dass es aufgrund der ganzen Magie eigentlich Wurst ist, wo der ist. Trotzdem, wenn eine Atombombe, sind wir wieder bei der letzten Folge, wenn eine Atombombe über London abfliegt, ja, okay, die haben Schutzzauber und so weiter, aber muss ich das Risiko eingehen? Ich würde die wichtigsten Räume ganz unten hinbauen, Punkt.
Und du weißt nicht, wie tief das Ding insgesamt ist.
Ja,
vielleicht ist die oberste Etage 400 Meter tief im Boden.
Das kann sein, ja, ja.
Dann vielleicht ist es ja wirklich egal. Vielleicht ist es ja auch auf den Kopf in die Erde gebuddelt. Weiß ja auch nicht.
Ja, theoretisch ist das möglich.
Das war jetzt nur so eine Idee. Aber das wäre doch eigentlich ziemlich lustig. Stell dir mal vor, der hätte sein Büro halt wirklich so knapp unter der, na sagen wir mal, irgendwo in Westminster, da direkt in London, so direkt unter der Erde und irgendwo sind Straßenbauarbeiten und irgendeiner haut ihn dann mit der Spitzhacke so in die Decke vom Büro halt einfach rein.
Ja, und dann lebt er tatsächlich in einer Erbse.
Ja. Weißt du, so
Moment, ist das so? Wenn man sich jetzt zum Beispiel dieses Zelt nimmt aus Harry Potter 4, ja, das ist ein winziges Zelt, aber mega viel Platz. Genau. Oder Harry Potter 7 ist ja das gleiche Zelt. Und da hackt jetzt jemand mit einer Machete rein. Das wäre ja in den Dimensionen des Zeltes, das man von außen sieht, ein ziemlich großer Gegenstand, der da eindringt. Wie groß sieht das Teil dann von innen aus?
Naja, Menschen, kleiner. Die eintreten, werden auch geschrumpft.
Dann ich habe bei großer Gegenstand, der da eindringt, aufgehört zuzuhören.
Ja, aber werden die Menschen geschrumpft? Oder
wird alles
der
wird Raum geschrumpft. Wenn du da einen Tisch reinschiebst, dann wird der auch kleiner und dann passt der da rein.
Aber es wird ja nie gesagt, ob das ein Schrumpfzauber ist oder. Weil ich glaube, Hermine hat in ihrer Tasche so einen Erweitern-Zauber, nennt die das irgendwie so.
Mein Physiker.
Magischer Ausdehnungszauber.
Ja, magischer Ausdehnungszauber. Ja, genau.
Hermine,
warum auch immer
Moment.
Magischer Zauber, naja.
Hermine, die einzige Frau in dem ganzen Gespann, hat einen magischen Erweiterungszauber. Das finde ich gerade sehr schön.
Ja, okay. Die ist in Teil 7 Monate lang mit 2 Männern unterwegs.
Da bräuchte ich auch einen magischen Erweiterungszauber, du.
Aber, sagst, ja. Aber Harrys Zauberstab geht ja kaputt.
Harrys Zauberstab geht kaputt, naja, na gut. Einen magischen Erweiterungszauber, bestimmt auch nützlich im Knast.
Nee, aber wichtig ist jetzt, werden Dinge, die darin eintreten, kleiner oder größer?
Das ist jetzt egal, wir reden über...
Also wird der Raum größer oder die Dinge kleiner?
Meine Güte, das ist Magie, also meiner Meinung
nach verdammt nochmal Magie.
Kleiner werden.
Lass dir beide unseren Gast auch mal zu Wort kommen eigentlich.
Können wir kurz, wenn wir jetzt sagen, hör mal, das ist Magie, dann macht doch unser aller Leben hier keinen Sinn,
ja, mehr,
wenn das nicht diskutabel ist.
Ja,
ich hol mir jetzt noch ein Bier.
Ich vertrete die Meinung, dass... Scheiße, keine Ahnung. Ich glaube, die Leute werden kleiner. Ich bin immer davon ausgegangen, dass alles, was man in das Zelt oder in den Raum bewegt, kleiner wird. So, fertig.
Ja, na gut, okay, dann müssen wir
davon das bin ich ausgegangen.
Ja, noch dazu, wie gesagt, so rein physikalisch kannst du den Scheiß nicht erklären, weil
natürlich
hier Quadrat-Kubik-Gesetz, wenn die kleiner werden würden, würden die eigentlich, ehrlich gesagt, ab einer bestimmten Größe würden die einfach platzen.
Das weißt, vielleicht wird auch der Raum selbst kleiner. Vielleicht werden der Raum selbst und auch die physikalischen Grundkräfte auch kleiner, die da reingehen. Das wissen wir nicht.
Vielleicht. Ja, dann macht es doch aber, dann macht
der Raum dehnt sich aus.
Dann macht es doch überhaupt gar keinen Sinn, wenn die dann da irgendwo.
Also.
Oder es ist ein Wurmloch im Eingang, das sich in eine andere Dimension bringt.
Ja.
Genau. Und die Machete kommt aber nicht durch den Eingang rein, sondern baut einen neuen in der Zeltwand, wo sich dann auch wieder ein neues Wurmloch
bringt. Ohne Scheiß. Und dann bist du in einer parallelen Realität, die aufgeschnitten wird durch dieses Zelteindringen und zack, hast du zwei
Potter. Diskutier das mal mit deinen Freunden aus dem Süden, Fred.
Aber durch die Zeltwand durchschneiden, da sind wir schon beim passenden Thema, nämlich die Erreichbarkeit des Zaubereiministeriums.
Interessant. Interessante Überleitung.
da kann man nicht einfach so reinlatschen, sondern
ja, da muss man sich hinflohpulvern.
Wie bitte?
Ich sag, da muss man sich hinflohpulvern oder halt dieses, wie Tobi es so schön nannte, apportieren.
Ja, also.
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Also, Beschäftigte können ins Zaubereiministerium über das Flohnetzwerk.
Das ist das und mit diesem Staub, den die da werfen.
Das Flohpulver in den Kamin mit den grünen Flammen ist
genau,
das.
Wenn sie wieder mit Milzbrand werfen.
Oder sie apparieren und der Besuchereingang ist eine kaputte Telefonzelle, wo man dann 62443 wählt.
was die SMS, wenn man eine SMS auf einem alten Telefon drückt, für Magie, dann muss man 62443 drücken. Hm. Eigentlich, wahrscheinlich stimmt das gar nicht, aber es sind zumindest die Tasten, wo der Buchstabe drauf ist. Man müsste die Tasten vielleicht sogar
mehrmals drücken. Übrigens, wenn man es zurückkommt, Magic raus, ne?
Ja, im Deutschen ist es 62443, im Original Englischen ist es 62442 wegen Magie und Magic.
Ganz aber richtig. Das ist ja eigentlich ganz dankbar immer noch.
Jetzt habe ich mal eine Frage an euch.
Es gibt noch einen. Im siebten Teil.
Aber nur im siebten.
Nur im siebten ist ein zusätzlicher Eingang, keine Ahnung, der wird auf jeden Fall beschrieben, vermutlich extra dafür eingerichtet. Über eine öffentliche Toilette.
Ich wollte gerade sagen, spülen sich nicht auch Leute da rein?
Aber das nur im siebten Teil. Im fünften sind die ja zum ersten Mal da. Da wird gesagt, es geht nur über diese Toilette. Über diese Telefonzelle.
Stell dir mal vor, wie ätzend das eigentlich wäre. Ich kotze da hier in Hamburg schon ab, wenn ich irgendwie zu einem Termin muss und muss da irgendwie mit Bus und Bahn hin oder sowas. Und du sitzt dann steckst halt irgendwie da noch in Hamburg in so einer vollen Bahn halt irgendwie, gerade im Winter, es regnet oder es schneit, es ist ziemlich unangenehm, weil die Leute, die schwitzen, die stinken, du hast das Korrosionswasser schon in dieser verdammten Bahn halt drin und stell dir mal vor, da gibt's dann Leute, die bleiben halt da in diesem Klo stecken und das ist halt dein normaler Arbeitsweg, halt irgendwie voll ätzend, Alter.
Nee, das Ding ist, im siebten Teil, da ist ja dann ein ganz anderes Regime am Werk. Und da wurde der Zugang zum Zaubereiministerium eingeschränkt. Da kann man nicht mehr durch die Kamine da rein. Man kann durch die Kamine raus, anscheinend. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit dem Apparieren ist. Rein wahrscheinlich auch nicht mehr. Es geht nur noch über die Toilette rein und raus für Besucher und für Mitarbeiter.
Oh, warte,
einfach stimmt. Bloß, um so ein bisschen entwürdigend zu sein. Ich verstehe es auch nicht ganz. Aber
warte mal, stimmt. Die gehen durch die Kamine und kommen auf dem Klo wieder raus. Ne?
Es geht nee.
Oder?
Nee, wenn sie aus dem Zaubereiministerium raus sind, dann können sie durch das Flohnetz. Nee.
Warte, wo kommen die denn
da raus? Das ist sowieso ganz interessant, weil sie ja. Hä?
Wie doch, krass, die kommen bei dem Klo wieder raus.
Nein,
stimmt.
Ich muss mal kurz noch erklären, warum ich sage, wie krass ist das denn? Weil sie ja aus dem Zaubereiministerium im siebten Teil durch den Kamin mit den grünen Flammen verschwinden. Aber in einem Wald rauskommen, wo überhaupt kein Kamin in der Nähe ist.
Ja, das ist.
Machen Sie so eine Flohpulver-Apparierung?
Ja, also warte mal, Hermine sagt das noch, die hat irgendwie Mist gebaut.
Ja, zersplintern und der ganze genau, Scheiß, das passiert dann, aber.
Stimmt, dieses Zersplintern kommt ja nur, wenn du beim Apparieren oder Disapparieren Mist baust.
Beim Apparieren, stimmt.
Also muss die sich ja während des Flohdings, wahrscheinlich um zu fliehen, damit die nicht bei dem Klo rauskommen, hat die sich während des Flohzaubers disappariert. Und dabei hat sie Mist gebaut.
Jetzt müsst ihr mir als Noob mal erklären, und ich bitte um eine kurze und präzise Erklärung bitte. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Rumteleportieren mit dem Flohnetzwerk und dem Apparieren?
Ja, Flohnetzwerk kannst du halt nur bei Kaminen machen. Du musst das ins Feuer schmeißen. Du musst das Pulver ins Feuer schmeißen. Und dann kommst du halt bei einem anderen Kamin wieder raus.
Mm. Und Moment mal, nicht ins Feuer schmeißen, in die Feuerstelle einfach nur.
In die Feuerstelle.
Weil Harry stellt sich ja nicht in einen brennenden Kamin und wirft dann da noch das Pulver rein. Sonst wäre das ja sehr verständlich, dass er anstatt Winkelgasse
Winkelgasse. So weit habe ich den technischen Ablauf schon gecheckt. Das eine Mal wirfst du ein Pulver rein, das andere Mal kannst du es machen, wo auch immer
genau,
du bist.
Genau. Also das ist so im Prinzip der Unterschied zwischen, wie man das so aus der Fantasy-Welt kennt, das eine ist ein Portal, das Flohnetzwerk. Du kommst von A nach B durch ein Portal, eben mit dem Pulver. Mhm. Und disapparieren, beziehungsweise apparieren, ne, je nachdem, was du machst. Ne, wenn du auftauchst, apparieren. Mhm. Und wenn du verschwindest, disapparieren. Ist derselbe Vorgang, ist halt jederzeit. So wie, ich sag mal, Star Trek früher, wo man immer auf der Brücke sich wegteleportieren musste oder stehen musste und jetzt in den neuen Teilen überall wegteleportieren werden.
Du meinst den Transporterraum, aber der war eigentlich schon immer sinnlos.
Ja, aber das wird ja so erklärt.
Nee, warte, nochmal. Wenn
apparieren darf man erst ab 17.
Stimmt, es ist so. Ein Zauber. Ja.
Das heißt, Flohpulver ist auch was für die damit kommen die Weasleys in die Winkelgasse.
Oh, die haben ja was für die Kinder.
Okay, weil ich hatte, ich hatte jetzt nämlich Folgendes im Kopf. Wenn ich jetzt diese beiden Teleportationsmöglichkeiten miteinander vergleiche,
da fällt mir noch was.
Dann muss ich sagen, wenn ich mir überlege, welche der beiden Arten benutze ich, um mich irgendwo hin zu teleportieren oder zum Beispiel ins Zaubereiministerium, wieso sollte dann irgendjemand, der klar bei Verstand ist, das Flohnetzwerk benutzen? Denn das Flohnetzwerk hat zwei entscheidende Nachteile. Erstens, ich habe nur bestimmte Zugangs- und Ausgangspunkte. Also ich bin eingeschränkt. und ich habe eine Ressource, dieses Flohpulver, die ich dadurch verbrauche. Das sind jetzt keine schlimmen Nachteile, aber das sind Nachteile, die das Apparieren nicht hat.
Aber das ist eben genau der Punkt. Also das ist der Sinn vom, es gibt ja auch eine Behörde für das Flohnetzwerk, das wird mal erwähnt, dass du eben nur bestimmte, Eingangspunkte ist egal, aber dass du bestimmte Ausgangspunkte nur hast. Das ist Sinn der Sache. Weißt du, dass du zum Beispiel Orte hast, die man nur übers Flohpulvernetzwerk oder Flohnetzwerk erreichen kannst.
Und außerdem ist das Apparieren auch mega gefährlich. Weil,
das ist das Ding.
Im siebten Teil reißt es ja Ron den Arm fast auseinander.
Es gibt diesen Nachteil vom Apparieren und manchen wird es einfach zu gefährlich sein. Und es ist letztendlich eine Entscheidung wie bei Apple und Microsoft. Was nimmst du jetzt? Also,
ja.
Es gibt, hat beides Nach- und Vorteile.
Oder es ist halt, ne, also das Flohnetzwerk ist so das öffentliche Personennahverkehrsmittel. Ja. Und das andere ist es halt, naja, mit einem ziemlich schnellen Motorrad durch die Stadt fahren.
Wieso hatte der seinen Arm nochmal verloren, fast?
Weil sich Hermine oder Harry, ich weiß es nicht mehr, irgendwann nicht richtig, ja genau, Hermine vorher noch, ich glaube, sein Arm wurde gepackt. Dadurch.
Ja, also, und sie hat sich bei dem Zauber nicht konzentriert, sie war durcheinander.
Genau.
Und dadurch ist es ihnen der Arm aufgerissen. Okay.
Also, soll ich sagen, oder?
Was meinst
du? Wollt ihr wissen? Also es ist ich weiß nichts über die Toilette tatsächlich, aber sie apparieren zum Grimmauld Place, wo sie vorher auch waren, aber Yaxley war mit dabei, der hat sich irgendwie am Umhang festgekrallt und dann hat Yaxley gesehen, okay, das ist der Grimmauld Place, da können sie nicht bleiben und sind direkt weiter appariert zum nächsten Ort, zu Hermines Waldstück da, keine Ahnung, das sie von früher kennt.
Ah ja, genau,
und
ja.
Da man so zweimal hintereinander ganz schnell da sie apparieren mussten, da ist, Ron zersplintert.
Da hat's ihn zerrissen. Also es verbraucht eine mentale Ressource, dieses Apparieren, sag ich mal.
Nee, es erfordert einfach nur starke Konzentration. Mhm. Das ist das Ding. Also das verbraucht nichts, du musst dich halt sehr stark auf diesen Ort konzentrieren, wo du hin willst. Und wenn du dabei Mist baust, kann das halt sein, wie beim Teleportieren, bei X-Men zum Beispiel, wenn er meint, ich kann mich nur in Orte teleportieren, die ich sehe, sonst kann das sein, dass ich in einer Wand lande. Mhm. So dieses Ding. Wenn sie sich nicht fest genug oder der Zauberer oder die Zauberin sich nicht fest genug konzentriert, kann es sein, dass sie an zwei Orten gleichzeitig landet. Mhm. Und das nennt sich eben Zersplintern. Also das Stück von Rons Arm, was er in Teil 7 verloren hat, liegt irgendwo. Da, wo Hermine halt, die hat dann zwei Dinge gleichzeitig gedacht und an diesem zweiten Ort liegt der Rest von Hermine. Das wird im vierten Teil, wo dieses Apparieren vorgestellt wird, oder im dritten Teil, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, im vierten Teil wird das vorgestellt.
Meinst Buch.
Wird das mal erklärt an so einem Fallbeispiel. Da ist eine Frau, die wollte sich apparieren und Teile von ihr sind in Ort A gelandet und andere Teile von ihr im Ort B. Ja, also cool. Das ist eben das Problem daran. Du musst halt einen Ort im Kopf haben.
Das ist ja mega gefährlich. Ey, Alter,
also mega Hände.
Ein Glück war es nur Rons Arm.
Ja, und du brauchst dafür einen Führerschein. Also so eine Art Führerschein. Du musst dafür eine Prüfung bestehen.
Ah, genau.
Und die wird eben auch vom Ministerium kontrolliert. Also wie eine Führerschein.
Das ist total geil. Weißt
und
du,
so, wenn es wirklich Film ausgelassen, ne? In den Filmen gibt's die nicht. Auf einmal können sie's.
Ja. Das Geile ist, wenn ich mir das so anhöre, bevor die Folge gestartet habe, habe ich noch die These in den Raum geworfen, ob dieses Zaubereiministerium, weil es ja auch teilweise ziemlich Nazi ist, ob da, was so die Unterschiede sind, vielleicht doch zu einem deutschen Ministerium ist einfach. Das zeigt mir, dass da eindeutig keine Deutschen sitzen in solchen Ministerien. Jedenfalls nicht im Zaubereiministerium, weil es ja viel zu gefährlich, diese scheiß Transportvariante. Stell dir mal vor, die Bahn würde dir hier in Hamburg oder irgendwo anders würde dir sagen, ja, pass auf, wir transportieren dich, aber wenn du nicht schnell genug in der Bahn bist und dich nicht lang genug auf dein Ziel konzentrierst, dann werfen wir dich einfach woanders raus.
Ja, wir bauen Klingen an den U-Bahn-Türen an.
Ja, genau.
Wenn du schnell genug in der Bahn bist,
bist du halt zersplint.
Ja, da machst du halt Zing und dein Pimmel ist weg.
Nee, das Ding ist
Allerdings klingt das Ganze doch schon so ein bisschen deutsch, nach deutschem Amt, wenn du da eine Prüfung ablegen musst. Mal ganz kurz zu dieser Prüfung, interessiert mich jetzt als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat und nur die Filme kennt. Was musst du bei so einer Apparierprüfung machen?
Du musst dich in so einen Kreis apparieren, ne? Die haben da irgendwo so eine Markierung.
Wie so ein Hula-Hoop-Reifen, glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass da was aufgezeichnet wurde auf dem Boden. Und du stehst daneben und musst dich da rein apparieren.
Genau.
Wobei ich irgendwie auch ganz, ganz schwach in Erinnerung habe, dass das irgendjemand auch nicht schafft,
Neville,
aber gar keine Schmerzen spürt. Also ich meine, schaffen so, aber dass da irgendeiner tatsächlich zersplintert, oder? Oder spielt mir da mein Gedächtnis
nicht rein? Das kann auch sein, dass das nur erzählt wurde. Weil so dick thematisiert wird das Ganze ja gar nicht. Das wird so mehr umrissen, einfach, dass es das gibt und dass sie diese Prüfung halt machen. Aber ich glaube, Harry und Hermine machen die ja gar nicht, ne? Das ist ja erst das wäre im letzten Schuljahr soweit gewesen, halt, wenn sie 17 sind.
Nee, das machen die in der großen Halle.
Machen die beiden das auch? Machen das nicht Fred und George?
Ja, schreibt uns doch einen Kommentar.
Oder, ich weiß es nicht mehr. Gut, dann kommen wir mal zu den einzelnen Stockwerken des Zaubereiministeriums. Ich lese die jetzt einfach nur mal so grob runter. Wir müssen jetzt nicht zu jedem explizit was sagen. Ganz oben, haben wir schon vorhin gesagt, ist die Zauberei-Ministeriumszentrale. Also da sind die Büros des Ministers und seiner Mitarbeiter ganz oben. Das ist der erste Stock. Die zählen nämlich auch von oben nach unten, glaube ich.
Ja. Ja?
Also das ist der erste Stock ganz oben. Der zweite Stock, das ist dann die Abteilung für magische Strafverfolgung. Da drin sind unter anderem das Büro gegen Missbrauch der Magie und das Büro gegen Missbrauch von Muggelartefakten.
Muggelartefakten?
Was will man denn an. Jetzt will ich selber also doch was dazu
Knarren
sagen.
Knarren oder was?
Missbrauch von Muggel? Was will ich denn bei Muggelartefakten missbrauchen?
Das haben wir im zweiten Teil, das verzauberte Auto, das fliegen kann.
Da das ist ein Missbrauch von Muggelartefakten.
Ja, da kriegen Harry und Ron. Ärger, weil sie gesehen wurden und wegen mit. Dann kriegt nämlich der Vater, das kommt nachher in diesem Heulerbrief, wie die heißen, wo dieser Brief, der rumschreit, sagt die Mutter von Ron, dass der Vater Ärger bekommt wegen Missbrauch von Muggelartefakten. Weil er dieses Auto verzaubert hat.
Ja, also diese Abteilung ist die größte im Zaubereiministerium. Alle anderen Abteilungen, außer die Mysteriumsabteilung, sind diese Abteilung untergeordnet. Was? Ja. Echt? Es ist ja die Polizei im Prinzip. Hey, die magische Strafverfolgung. Interessant, dass du hast jetzt die beiden Büros vorgelesen, weil du die am lustigsten fandest.
Ja.
Aber tatsächlich ist in der Abteilung auch die Aurorenzentrale.
Ja, genau, ganz genau.
Das ist nun mal, das ist der die ficken alle anderen.
Warte das mal, ganz kurz. Die wurde von Diggory gegründet. Dankeschön. Von den Vorfahren.
Ja. Die Auroren waren die schwarze Magier jagen, ne?
Ja.
Macht ja Harry ja auch dann später. Ne?
Das ist die Auroren, die sind so das SWAT-Team des Zaubereiministeriums, oder?
Ich weiß, also eigentlich habe ich immer gedacht, es ist die ganz normale Polizei.
Okay. Ich habe immer gedacht, die sind tatsächlich mehr so Special Force.
Also das ist die Exekutive. Die Exekutive.
Das auf jeden Fall.
Das ist aber sauschwer. Muggel-Artefakte. Was zählt denn da als Muggel-Artefakte? Haben die in der Zaubereiwelt, haben die keine Autos?
Nein. Wofür denn? Die können sich offensichtlich teleportieren.
Ja, aber trotzdem, das ist doch voll der Scheiß, Alter. Warum ja machen die dann, nehmen die auch dann nicht das Flohpulver von ihrem Scheißhaus von zu Hause oder ihren hauseigenen Kamin und teleportieren sich nach Hogwarts? Warum müssen sie dann extra nach London ins Gleis 9¾ und so einen alten verkackten Zug einsteigen?
Weil es Style hat.
Und weil es sicherer ist.
Oh, so ein Blödsinn.
Leute, jetzt also ist halt, der Eingang ist halt deutlich sicherer. Du kommst in Hogwarts ja nicht rein. Das ist durch so viele Zauber geschützt, du kommst da nicht einfach rein.
Ach, die können sich doch in Hagrids Hütte teleportieren, die ganzen Studenten.
Nicht dann hat er halt mal High Life in Tüten.
Das ganze Schlossgelände nicht. Das in den verbotenen Wald vielleicht. Aber jetzt kann ja der Fred auch mal wieder was sagen.
Nee, ich wollte euch jetzt mal ganz provokant fragen, was ist denn daran so schlimm, wenn ich Muggel-Artefakte missbrauche? Also was ist denn so schlimm daran, wenn ich so ein verficktes Auto verzauber und damit in der Gegend rumkurve?
Du wirst gesehen.
Ja, die Hauptaufgabe des Zaubereiministeriums ist in Gefahr. Also,
Geheimhaltung.
Ich kann damit auf meinem geheimen magischen Grundstück Donuts drehen.
Ja, das verstößt ja auch nicht gegen die Gesetze. Das kannst du
wahrscheinlich
machen.
Wahrscheinlich nicht. Ja, aber damit beschäftigen sie sich ja auch nicht. Ey, das ist so geil. Alles ist in irgendeiner Weise irgendwie verzaubert und unsichtbar und Muggel können sie sehen, aber wenn dann ein fliegendes Auto fliegt, dann rasten plötzlich alle aus.
Also vorausgesetzt, es wird gesehen.
Ja, aber das hat so eine innere Unlogik in sich, weil halt auch einfach. Was ist denn dann Muggel? Also ich finde diese Idee, diese Panikmache dahinter so bescheuert. Warum wird es denn bestraft, wenn man mit Muggel-Artefakten quasi rummacht in irgendeiner Weise, dass man dann gesehen wird? Ich meine, klar, das Ministerium sorgt ja dafür, dass die geheim bleiben und so, ne? Aber wenn die wirklich so eine Schiss vor Menschen haben, warum nähern die sich denn dann nicht an? Eben, indem sie die ganze Scheiße halt einfach mal untersuchen und dann gucken, wie sie das vielleicht besser machen können. In irgendeiner Art und Weise. Also, dass halt fliegende Autos eben gar nicht mehr gesehen werden, dass Zauberei irgendwie gar nicht mehr gesehen wird. Ich meine, wir haben doch auch nicht, wenn ein Handy auf den Markt kommt, das ist für den Arsch, dann wird doch daran auch gearbeitet,
dass es besser ist. Du redest schon wieder Sachen, Richard.
Ja, weil genau das machen die doch.
Ja, es gibt natürlich einen Unsichtbarkeitsknopf in dem Auto, aber das kann ja auch alles mal kaputt gehen.
Die Unsichtbarkeit-Servolenkung oder so haben die genannt. Total bescheuert.
Ich find's halt so bescheuert, dass das Missbrauch dann gleich genannt wird. Missbrauch von Muggel-Artefakten wäre für mich, wenn Harry Potter nach Hogwarts mit einer Knarre gegangen wäre.
Ja, das ist im das gröbsten ist das
wahrscheinlich
Sinne.
Auch.
Das ist es auch, aber das kann eben auch ein verzauberter Kochtopf sein. Weißt du, das geht halt
von bis. Oder eine verzauberte Quietscheente, die alle Menschen. Ja,
genau.
Was also in den Schwanz.
Weißt du, das Ministerium interessiert sich ja auch null für hier im Fuchsbau, ne? Also dem Landsitz da der Weasleys. Das Ding ist ja vollgestopft von verzauberten Muggel-Artefakten, was ihm ja nachher auch auf die Füße fällt. Das weiß auch jeder in der Zauberwelt, weil das ja so eine bekannte Familie ist. Nur erst als sie damit auffliegen durch das Auto, wird das erst untersucht. Also die interessieren sich nicht für verzauberte Töpfe.
Also nur Mr. Weasley ist auch irgendwo in der Abteilung tätig als Leiter dieser Zentrale da, von einer der beiden.
Und das Ding ist, weil sie, die interessieren sich eben nicht für verzauberte Töpfe oder für verzauberte Bügeleisen.
Genau, der ist der Leiter des Büros gegen den Missbrauch von Muggel-Artefakten. Ja. Deswegen, klar macht er das.
Privat also auch. Missbrauch heißt da in der Welt eigentlich nur, dass du irgendein Muggel-Artefakt hast, was auch in der Menschenwelt, in der normalen Menschenwelt benutzt werden kann, oder was dich prinzipiell als Zauberer outen könnte, ja?
Naja, prinzipiell ist ein Muggel-Artefakt erstmal alles, was wir bauen, also wir Nicht-Zauberer. Und wenn du das
wir halt haben auch eben, Schlösser gebaut, wir haben auch
Keule, Fähren. Keule, wenn du das zweckentfremdest, das ist Missbrauch. Oh. Zweckentfremdung ist immer Missbrauch.
Das ist der Sinn davon. Wir sind doch hier erwachsene Menschen. Das ist wie, als würde man einem Kind was erklären.
Ja, echt,
Richard. Ist doch voll bescheuert, Mann.
Stockwerk 3, um mal weiterzugehen im Ministerium. Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen. Und da drin ist...
Ja, das ist interessant.
Da drin steckt... das Komitee für muggelgerechte Entschuldigungen.
Was ist das denn für eine Scheiße?
Ist doch großartig. Ist das, das ist doch diese Nummer von wegen, was sie bei Voldemort machen, wenn der wieder irgendwas in die Luft jagt, dass die erzählen, dass irgendwelche Gaslecks explodiert sind und sowas. Sowas machen die.
Ach, die sind so ein bisschen wie die Man in Black. Also,
genau.
Es waren keine Außerirdische, es war ein Wetterballon.
Ja. Genau. Muggelgerechte Entschuldigung, das klingt auch wieder, ich finde das klingt so rassistisch. Das ist so, als wenn wir eine Abteilung dafür hätten, die Entschuldigung dafür sucht, dass Schwarze irgendwas gemacht
haben. Ja, aber genau darum geht's doch in der Geschichte. Das ist mega rassistisch.
Ich finde, das klingt einfach nur albern. Das klingt nicht rassistisch, das klingt
ja, Rassismus ist auch albern, Fred, hast du recht.
Die Harry Potter-Welt ist eine sehr rassistische Welt. Eine unglaublich rassistische Welt im Vergleich zu vielen anderen Fandoms. Nee, kann man das so sagen? Kreativ,
Welten,
fantastischen Welten. So. Aber da kommen wir vielleicht später noch.
Ja, da kommen wir bestimmt noch dazu. Dann gehen wir mal in Stock 4, unsere kleine Ministeriumstour, zu ihrer rechten Stock 4. Abteilung zur Führung und Aufsicht magischer Geschöpfe. Was ist das?
Die sorgen dafür, dass Menschen nicht wissen, dass Drachen existieren.
Halbriesen,
Minotauren, genau,
etc. pp. Die werden doch auch, die Minotauren werden doch sogar auch durch hier Dolores Umbridge im vierten Teil, werden die doch sogar auch reglementiert, ne?
Alles.
Ja. Das wird wahrscheinlich aus der Abteilung dann noch kommen.
Hagrid kriegt einfach noch tierische Probleme mit.
Es gibt auch, wo wir gerade von Minotauren und so weiter sprechen.
Warum Minotauren?
Zentauren.
Sorry,
das stimmt.
Verzeihung.
Ja. Es gibt völlig anderes, Leute. Ich habe gelesen, dass es in dem Zaubereiministerium auch so Verbindungen. Dass es da auch so Verbindungsleute gibt, also dass es irgendwie ein Ministerium gibt, das Verbindungen hält zu zum Beispiel den Zentauren. Laufen dann da auch echte Zentauren rum in dem Zaubereiministerium?
Mit Sicherheit mal. Also es gibt jetzt keine Szene innerhalb der Bücher oder Filme, wo man
es sieht. Wäre spannend mal zu sehen, wie so ein Zentaur appariert.
Naja, weil einer, man sieht die Zentauren ja ein paar Mal hier im Wald und so weiter, da wirken die ja schon eher wie so primitive Geschöpfe, also die wirken jetzt nicht völlig dumm.
Ja. Sind aber sie halt
lasst mich ausreden, gar nicht. Lasst mich ausreden, die wirken jetzt nicht wie absolute Vollpfosten, aber die wirken eher wie so Indianer in alten Filmen, eine Stammeskultur. Und die wirken jetzt nicht wie jemand, der eine Physikarbeit irgendwie schreibt, aber anscheinend sitzen die da mit einem Botschafter oder so dann trotzdem da im Ministerium, oder?
Entweder das oder sie sind, eigentlich will ich nicht das Wort arrogant benutzen, oder sie sind halt so hochmütig, das bringt es auch nicht besser, aber sie lassen die Zauberer zu sich kommen. Vielleicht ist es sogar so.
Also die werden im ersten Teil ja von Hagrid beschrieben als so ein Sternguckervolk. Also die sind sehr verträumt, die sind sehr realitätsfern, so beschreibt Hagrid sie.
Naja, die sind halt astronomisch.
Ja, genau, aber eben auch so, astronomisch ist das Idiotending, ne? Ja, genau. Ja. Die sind halt sehr astronomisch.
Und astrologisch, beides sogar.
Beides sogar.
Kann man gar nichts falsch machen.
Die sind halt sehr, lass uns zusammenfassen, sie sind recht realitätsfern.
Das sind Esoteriker.
Wie so alte Völker, die Sternbilder lesen.
Ja, genau so sind die. Das heißt nicht, dass sie unzivilisiert sind oder wild oder so, also von ihrer animalischen Erscheinung jetzt mal abgesehen. die sind schon zur Vernunft in der Lage, ist aber nicht so deren Ding. Mhm. Ich weiß nicht, ob davon einer im Ministerium sitzt. Wahrscheinlich gibt es da eher so ein
weiß ich nicht.
Da ist halt die Abteilung dafür zuständig. Und ja. Ich glaube, das steht sogar bei, in dieser Büroübersicht, was es da gibt. Da gibt es halt das Büro zur Kontaktpflege mit den Zentauren. Ja. Sowas. Und das okay. Büro zur Kobold-Kontaktbüro. Ja. Heißt das sogar.
Ja, also wirklich, da gibt es einfach. Ich meine, es ist ja auch eine überschaubare Menge an Wesen.
Ach so, und gibt. Übrigens gibt es unter den magischen Geschöpfen. Es gibt die magischen Tierwesen. Wie heißt denn das andere?
Ja, es gibt so eine Hierarchie, ne? Es gibt verschiedene. Einfach
eine Trennung nochmal. Zwei oder drei eigentlich. Das dritte sind dann die Geister. Es gibt die Geister, es gibt die magischen Tierwesen und es gibt die menschenähnlichen.
Ja. Warte mal ganz ehrlich, so Geister wie der kopflose Nickt und sowas, die sind trotzdem noch dem Ministerium untergeordnet?
Ja, aber die sind wohl...
Stell dir mal vor, in Deutschland, du stirbst und das Amt hätte immer noch über dich Gewalt.
So die sind allerdings in der Hierarchie ganz unten, die Geister. Ich glaube, es war Menschen und dann war es Tierwesen und dann war es Geister. So die Hierarchie.
Also wichtig ist ja nach wie vor, ne, die Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht erkannt wird. Mhm. Und natürlich stehen dann auch Geister darunter. Du musst ja dafür sorgen, dass Menschen nicht mitkriegen, dass Geister existieren.
Also wenn ich den Rassismus in Harry Potter in der Welt richtig deute, dann stehen die Tierwesen eindeutig unter den Geistern.
Unter den Geistern?
Habe ich vielleicht falsch geguckt.
So, okay. Das behaupte ich mal.
Ich kann es irgendwo verstehen, warum das mal so eingerichtet wurde. Ne, man hat ja als Mensch, als Humanoid, egal welcher Form, jetzt erstmal das Gefühl, über der Schöpfung zu stehen. Weil ich kann einem Drachen erzählen, was er machen soll, obwohl. Nee, das war bei Game of Thrones, wo sie sagten, dass Drachen intelligenter sind als Menschen. Ja, stimmt. Bei Harry Potter sind sie nicht intelligenter als Menschen. Dass man halt. Dass man die domestizieren kann und so weiter. Dann hast du ja erstmal das Gefühl, klüger zu sein als die Tiere. Und Geister als Schatten- bzw. untotes Spiegelbild von ehemaligen Humanoiden. Wirken natürlich erstmal stärker.
Sind sie
allerdings nicht.
Weniger, wollte ich noch dazu sagen, weniger intelligent als der andere zu sein, hat den Menschen selten davon abgehalten, sich trotzdem als besser zu fühlen.
Das stimmt.
Wisst ihr, was ich meine?
Siehe Game of Thrones.
Siehe Nazi-Deutschland.
Dann haben wir Stock.
Siehe alle Probleme.
Dann haben wir den fünften Stock. Das ist die Abteilung für internationale magische Zusammenarbeit.
Ja. Das ist doch wenigstens mal, das ist jetzt mal was ich sinnvoll finde.
Schön, da können wir ja zum sechsten Stock kommen.
Warte mal, Richard, was? Diese ganze Nummer von wegen Menschen, die sich nicht wehren können in der Welt, und das ist ja nun mal wirklich so, wenn du bedenkst, was die alle können, du findest es sinnvoller, dass Zauberer untereinander irgendwelche trimagischen Turniere oder Football-Ligen organisieren, als... Ich verheimliche den Leuten in Rumänien, dass da die gefährlichste Drachensorte überhaupt rumläuft und sorge dafür, dass die Muggel nicht ausgelöscht werden durch diesen Hornschwanz.
Ja.
Das findest du so. Meine
Meinung. Alles klar, haben wir deine Prioritäten geklärt.
Stock Nummer 6.
So.
Abteilung für magisches Transportwesen. In diesem Stock ist unter anderem das Besenregulationskontrollamt. Also wenn das nicht mal urdeutsch sich anhört, oder?
Du brauchst ja für jeden Transportweg in Harry Potter so eine Art
Führerschein. Also ganz ehrlich, dieser Spruch, es ist typisch deutsch, den gibt es mit jeder zweiten Nation auf dieser Welt. Und die Amerikaner sagen, das ist typisch Kanadier und so. Also, und es ist immer irgendjemand sehr ordentlich, genauso wie die Deutschen.
Du meinst, wir überschätzen die Stereotype über uns selbst?
Genau, bloß es ist nun mal die deutsche Sprache und klar, Kontrollamt, da gibt's nun mal zusammengesetzte Substantive und da wird alles zu einem Wort zusammengehauen.
Also das Arbeitsamt in Mexiko wird mit Sicherheit ein paar Paragraphen weniger haben als wir, aber die Mexikaner selbst werden ihr Amt wahrscheinlich auch als das Schlimmste auf der ganzen Welt betrachten.
Und das sieht in Argentinien auch, gibt's garantiert.
Ja, das Ding ist aber trotzdem, wir Deutschen sind ja schon heftig. Weil sei mal irgendwo in einem südländischen Land und versuch mal da zum Amt zu gehen. Das ist halt wirklich da Termine machen und Co. Bei uns ist halt, wird ein Termin gemacht, du bist da, wenn du 5 Minuten zu spät kommst, dann bist du am Arsch.
Ja, aber
und irgendwo anders, warte mal, und irgendwo anders ist immer dieses, tatsächlich, so gerade in südländischen Ländern, tatsächlich, es ist ein Klischee, aber es bewahrheitet sich leider auch sehr oft, kommst du heute, nicht, kommst du morgen.
Ja,
also letztes Mal, als ich beim Amt einen Termin gemacht habe, habe ich da 4 Monate drauf gewartet und die haben eine Stunde mich warten lassen. Also das ist...
Da kann ich allen Hörern auch mal einen ganz tollen Tipp geben, zumindest hier in Hamburg hat das funktioniert. Soll ich das jetzt machen?
Ja, dann mach's einfach.
Man muss einfach kurz vor Schluss dahin gehen und dann müssen die einen noch bearbeiten.
So habe ich meinen neuen Personalausweis beantragt. Die machen 19 Uhr zu. Ich bin da 18:40 gewesen. Ich musste eine halbe Stunde warten. Ohne Termin. Und dann haben die das gemacht
so, ja?
Und dann bin ich wieder gegangen. Ach,
müssen die noch?
Da möchte ich noch was sagen.
Vor den Öffnen,
das schreit nach einem Flashmob.
Was manchmal auch ganz gut funktioniert.
Hörer hat, müssen die das noch.
Was manchmal auch ganz gut funktioniert, aber eher leider, und ich muss das leider sagen, aber funktioniert eher bei Frauen als bei Männern, doof stellen. Das finde ich immer toll, wenn Frauen immer sagen, ja, stellt sich halt ein bisschen doof. Nee, Männer können das nicht. Also, was heißt, wir können uns nicht doof stellen, aber diese Masche zieht bei uns einfach irgendwie nicht. Wenn du dort einen Sachbearbeiter hast und du stellst dich ein bisschen dusselig, dann guckt er dich eher an, wie als ob du auf der Wurstsuppe dahin geschwommen wärst. Aber er wird nicht aus Mitleid heraus, wird er dir dann irgendwie die Arbeit abnehmen. Bei dem kleinen Mädchen, das da sitzt mit großen Klimperaugen und dann sagt, ich weiß aber nicht, wie das geht. Ja, dann natürlich, dann geht das schneller.
Das geht aber andersrum genauso.
Eben
also
nicht.
Das klar, also
hab ich bisher noch nie die Erfahrung gemacht. Ich komme noch
du ganz bist auch nicht süß.
Woll wirklich.
Gut, haben wir auch noch interessante Geschichten auf Lager.
Magisches Transportwesen, Besen,
Flohnetzwerk.
Apparieren und natürlich auch nicht zu vergessen die Portschlüssel
und die Testrale.
Die was Schlüssel?
Kontrolliert.
Nee, was?
Die Testikel.
Testrale sind doch magische Geschöpfe.
Ja, genau, aber diese. Ah, warte.
Testikel?
Rede du erstmal weiter. Ich
was für,
mal,
Moment, über was für Schlüssel habt ihr gerade gesprochen?
Portschlüssel.
Was Port. Macht man
damit?
Was ist, habe ich nie gehört.
Das sind. Das ist wieder eine. Oh Gott, wollen wir es wirklich sagen? Das ist wieder eine Art von Teleportieren.
Oh, fick dich doch,
ey. Ja, sorry. Über ein Objekt. Man also, muss ein bestimmtes Objekt anfassen und dann kommt man an. Dann, wie ist das eigentlich?
Also das funktioniert
muss da dann so. Das, ein anderes Objekt noch? Nee, ne?
Nee. Also das funktioniert so. Sagen wir mal, wir ach haben so, diese Bertibotz-Bohne in aller Geschmacksrichtung.
Ah,
und ich verzauber. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja? Und ich verzauber die und sage, jeder, der diesen Schlüssel zu einem bestimmten Zeitpunkt berührt, oder das gibt es auch scheinbar zeitpunktlos, berührt, wird genau einmal an einen bestimmten Ort teleportiert. Und es gibt auch die Möglichkeit, das Ding auch wieder zurück. Zu programmieren, wenn du so willst. Also du programmierst einen Gegenstand für eine Teleportation. Da gibt's die Beispiele bei der Weltmeisterschaft im Quidditch im vierten Teil. Haben die am Anfang zum Punkt, weiß ich nicht, 8 Uhr morgens oder irgendwas, ist auf jeden Fall super früh morgens, müssen die so einen alten Schuh anpacken, um genau eine Punktzeit und Uhrzeit und dann werden die halt zu so diesem Dings teleportiert.
Ich habe gerade so eine Bohne gegessen. Ich glaube, das ist Geschmacksrichtung Kernseife.
Welche Farbe war es denn?
Weiß. Nee, schmeckt wie Haarshampoo.
Babywindel.
Ja.
Ja, schmeckt das. Gott sei Dank noch eine leere Windel.
Genau, also zwei Beispiele. Ne? Einmal, wie gesagt, die von der Weltmeisterschaft und einmal den Trimagischen Pokal. Also die führen da so ein Turnier da aus dem vierten Teil. Und der Trimagische Pokal ist halt so ein Beispiel für, kann jederzeit, sobald er berührt wird, wird die Teleportation ausgelöst. Und eben auch rückwirkend, weil Harry rennt nachher dahin mit der Leiche von Cedric, berührt diesen Schlüssel und er wird direkt wieder, nee, nicht mal zum selben Ort, sondern zum Anfang des Labyrinths des Trimagischen Turniers teleportiert. Klingt ein bisschen sinnlos, hat's ja nicht wirklich nachgedacht. Aber es gibt auf jeden Fall auch einen Rückweg. Und okay, man kann die Dinger programmieren.
Bevor wir weitergehen, gibt's sonst noch irgendwelche geheimen Teleportationsarten, von denen ich noch nichts weiß?
Nee, aber ich will noch kurz noch was.
Den Phönix im fünften Teil.
Ja, ich wollte noch kurz was zum Portschlüssel sagen.
Ach so.
Man nimmt das Objekt mit und wenn ich jetzt mal logisch darüber nachdenke, wird man wahrscheinlich so einen Portschlüssel beantragen müssen.
Genau, musst du auch, ja. Den musst du anmelden und beantragen, ja.
Dann wird dir da der Schuh hingestellt und dann kannst du da hingehen, dich mit den Diggerys treffen, wenn du ein Weasley-Vater bist und dann gehst du zu deinem beantragten Portschlüssel, benutzt den und dann liegt der da rum. Wahrscheinlich, weil dieses Gelände der Quidditch-Weltmeisterschaft auch appariergeschützt ist.
Alles mega krass durchreguliert da.
Mega durchreguliert. Also diese ganze, das basiert ja wie gesagt auf dieser Geheimhaltungsnummer. Und da haben die sich schon ein paar echt, oder hat Rowling sich echt ein paar coole Sachen ausgedacht, um das Ganze als reglementiert wirken zu lassen. Dass alles wirklich so wasserdicht ist.
Das ist aber geil. Das basiert immer so auf maximal irgendwie für verschiedene Sachen, die gezeigt und gemacht werden in der Harry Potter Welt, gibt es immer so um die 5 Ausnahmen immer ungefähr. Und das einen riesengroßen, komplexen, eine komplexe Art, wie sie halt einfach Transportierung in irgendwie 5 Unterkategorien zu spalten, halt Flohpulver, Zauber, Portschlüssel, etc. pp. Ja. Das ist halt tatsächlich ziemlich cool, muss ich sagen. Ja. Dass das halt so simpel, also in seiner Kompliziertheit doch ziemlich simpel eigentlich gehalten wird und nur diese Sachen dann vorgegeben werden und das dann auch nur reglementiert wird.
Ja, aber das ist eigentlich ganz cool, ne? Also gerade diese Reglementierung, weil du hast halt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Also das, wie zum Beispiel das Apparieren als, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, als Auto. Ja? Also du kannst bestimmen, wann du wo bist, musst aber in der Lage sein, das zu benutzen. Dann hast du dieses Flow-Netzwerk, was im Prinzip ist wie so ein U-Bahn-Netzwerk. Du kannst dich ja immer nur von Kamin zu Kamin teleportieren und du musst dafür eine Eintrittskarte / Flohpulver kaufen.
Das ist halt einfach und bequem, nur dass du diesen scheiß Staub halt brauchst.
Ja, genau. Es ist halt wie eine U-Bahn-Karte, ne? Ja. Also ist halt, du hast ein öffentliches Netzwerk. Und da gibt es eben den Portschlüssel, was im Prinzip ist wie ein Taxi. Also du bestellst dir ein Transportmittel, das dich einmal von A nach B bringt.
Schöner Vergleich. Ganz, und eine interessante zwei Sätze noch dazu. Im Prinzip ist das Apparieren wie das Auto in der Geschwindigkeit eines Flugzeugs oder zumindest sehr viel schneller als ein Auto und ein Besen wie ein Flugzeug nur in der Geschwindigkeit eines Autos.
Das verstehe. Ach stimmt, den Besen gibt's ja auch noch. Ja.
Vielleicht hätte ich diese Sätze
muss ich erstmal sacken lassen.
Das verstehe ich nicht. Nee, ich finde diesen Vergleich mit, okay. mit Beförderungsmitteln von Muggeln irgendwie hinkt an allen Stellen.
Was? Der war fantastisch.
Mein Lieblingssatz, der Vergleich hinkt. Wir kommen in den 7. Stock. Das ist die Abteilung für magische Spiele und Sportarten. Und hier befindet sich mein persönliches Lieblingsbüro, nämlich das Büro für lächerliche Patente.
Was, was ist das?
Wie eine Nasenpopelmaschine oder
was? Was ist das?
Das ist eine allgemeine Sache. Patente haben einfach. Es ist im Prinzip, es gibt nicht die lächerlichen Patente und die nicht lächerlichen Patente, sondern die Zauberer finden Patente einfach lächerlich. Glaube ich, sowas habe ich darüber
gelesen. Wieso gibt es dann ein extra Büro dafür?
Du. Naja, es muss auch unterschieden werden, was dann Muggelart ist und nicht. Stell mal vor, das wurde ja dann irgendwann 1500 schleich mich tot gekündet. Und da gibt es in der Muggelwelt plötzlich einen Edison, der halt sagt, ich habe die Glühbirne erfunden. Lächerliches Patent für die Zauberer, weil die können sich Licht auch irgendwie so halt
Lumos
machen. Ja, genau. Lächerliches Patent für die muss eingetragen werden, wird dann wahrscheinlich als Muggelgegenstand abgetan und schon darf keiner in der Welt mehr Glühbirnen benutzen.
So, da ist zum Beispiel etwas patentiert, was Fred und George in ihrem erfunden haben. Irgend so eine bestimmte Kotzpastille oder sowas haben sie sich da patentieren
lassen. Oh, ich glaube, ich habe schon wieder so eine Kackgeschmacksrichtung erwischt. Was kann grün sein?
Es gibt zwei Grüne.
Grün hat die
vorne. Nee, er hat nicht das obere.
Dunkel oder hell? Das untere?
Das dunkle, ja.
Das eklige ist Nasenpopel.
Ja.
Ich glaube, es ist Nasenpopel.
Na, jedenfalls,
woher weißt du,
bei den Patenten, genau. Man darf ja auch nicht vergessen, Harry Potter ist nicht nur ein Kinderbuch, sondern auch sehr humoristisch angehaucht. Was man zum Beispiel an Fred und George sieht oder auch an den ernsten Sachen. Also was für ein Bullshit die zum Teil von sich geben und auch gemacht haben. Ne? Also wenn du dir jetzt fällt mir kein Beispiel ein, abgesehen von diesen ganzen Scherzartikeln, die sie erfunden haben.
Naja gut, ich weiß nicht, ob du das als Scherzartikel, also die Kotzpastillen...
Sind ja gedacht als Scherzartikel, sind natürlich extrem, genau wie diese...
Nasenblut-Nougat, Nasenblut-Nougat.
Nasenblut-Nougat, genau.
Ja. Bah!
Ja, halt alles Möglichkeiten, um Umbridge dem Unterricht zu entgehen.
Also das Ding ist, du hast ja dieses Gefahrenpotenzial innerhalb dieser magischen Welt ist ja nicht zu vergleichen mit der innerhalb der Muggelwelt, denn es gibt ein trimagisches, also das beste Beispiel ist immer dieses trimagische Turnier im vierten Teil, das darauf ausgelegt ist, die Kandidaten /14-Jährigen zu töten.
Hm.
Das ist ein Schulwettbewerb.
Ja. Wie nicht ausgelegt, das ist ja Quatsch. Und
wir regen uns auf wegen solcher Sachen wie Soylent Green.
Ja. Ist darauf ausgelegt, dass die das schaffen. Das Zaubereiministerium gibt ein Preisgeld von 1000 Galeonen dafür. Und da sind dann sehr viele bei gestorben, deswegen haben sie es dann 100 Jahre lang nicht mehr gemacht.
Ja genau, aber es ist ja trotzdem noch so, du hast 14-Jährige, die in der ersten Runde gegen Drachen kämpfen müssen.
Mhm.
Hast du mal gegen Drachen gekämpft?
In der Welt von Harry Potter passieren einige fragwürdige Erziehungsmaßnahmen. Darüber haben wir schon gesprochen, dass eine Strafarbeit halt bedeuten kann, dass du in den Wald gehst und da auf irgendwelche Zentauren triffst, die dir fast das Sternbild aus der Rübe prügeln. Gut, jetzt gehen wir weiter.
Komm her, du Wassermann.
Stock Nummer 8.
Ich zeig's dir, du Jungfrau.
Im achten Stock haben wir die angetatschte Fototapete von Richard. Da ist die Eingangshalle des Ministeriums. Da müssen wir jetzt nicht groß was dazu sagen.
Angefasst von Richard Ohme, vielen Dank.
Da gibt's noch diese coole Nummer mit dieser Statue. Wollen wir darüber sprechen?
Nee.
Alles klar.
Können wir vielleicht später, doch, können wir später machen.
Ist das interessant?
Das ist dann interessant für den Rassismus, wenn man darauf, wenn wir darauf
zu sprechen kommen. Kommen wir vielleicht später noch dazu. Dann möchte ich Stock 9 kurz auslassen, denn das ist der eigentlich Interessante. Ja. Zuerst will ich noch sagen, ganz unten im Stock 10 sind die Gerichtssäle. Da müssen wir jetzt auch nichts Spezielles dazu sagen.
Außer, dass man in Stock 10 nicht mit dem Fahrstuhl fahren kann, sondern nur von Stock 9 eine Treppe runtergehen muss.
Tobi, du hast gerade irgendwie gewunken.
Da ist so eine Nummer im Stock 10. Tagt ja der Zauber-Margot unter anderem.
Gamot.
Oder,
Margot ist ein Vorname.
Ja, heißt er nicht Margot?
Gamot.
Gamot?
Was
Gamot.
Ist das?
Gamot. Das ist so eine Art Gericht. Die Zauber-Margot. In diesen Büchern wirkt das immer mal wieder so, dass der Gamot. Heißt das nicht Margot? Wirklich nicht?
Also diese
Margot. Hab ich das jahrelang falsch gelesen?
Ist Margot der Name für das ganze Gericht jetzt oder was?
Gamot.
Ja, Gamot. Zauber-Margot. Nee, ja, Zauber-Margot. Ich dachte immer, es heißt Margot, französisch.
Ja, jetzt sagt, ist auch egal. Ein Satz, in einem Satz nur, nein, was das ist. In einem Satz
kann ich das nicht, denn das ist gar nicht so uninteressant. Das wird halt als Gerichtbarkeit, also die Judikative, beschrieben im Prinzip. Ne? Nur es ist durchaus möglich, dass das auch so eine Art, Parlamentfunktion hat. Mhm. Weil das hat irgendwas mit dem Zaubereiminister zu tun, dass der bestätigt werden muss durch die irgendwie sowas, wird man erwähnt hier, als der Fatsch abgesetzt wird. Und es wird aber nie geklärt in den Büchern, was genau das eigentlich ist, außer dass die irgendwas Gerichtliches auf sich haben. Aber wie viel Macht der Gamot eigentlich hat, weiß man so genau nicht. Es wird nur immer, dieses Wort wird immer und immer wieder benutzt, aber nie erklärt.
Ey, eine Interessensfrage an Tobi. Kammer des Schreckens. Ja. Kennst du ja.
Ja.
Wie wird Dumbledore rausgekickt? Im Film sagt Malfoy dann, sie finden alle 12 Unterschriften darauf.
Das ist wie heißt das? Aber uns hieß das Freundeskreis, der Vorstandsrat, wenn du so willst, der Schule.
So, okay.
Also du hast diese Elternvertreter, wie zum Beispiel Lucius Malfoy, und das sind insgesamt 12 Stück. Und die haben den Schulleiter rausgewählt. Also es sind auch die den Schulleiter wählen.
Gut, das nur als kleiner Exkurs nebenbei. Sorry.
Aber was ist denn jetzt in Stock 9?
Im Stock 9 ist die letzte Abteilung, und zwar die Mysteriumsabteilung. Die Mysteriumsabteilung. Und die ist sehr geheimnisvoll. Also ich habe beim Harry Potter Wiki nicht wirklich gefunden, was da abgeht.
Hast du bei Harry Potter auch nicht.
Aber Jo, du hast YOLO. Du hast
ich geh gleich.
YOLO. Du hast endlich in der Mysteriumsabteilung ja mal umgeguckt.
Richtig, ich war da persönlich, meine Güte, wie seltsam. Ich habe das auch bloß vom Harry Potter Wiki. Nee, also ich wusste es auch, aber ich habe natürlich nochmal nachgeguckt. Ja, Richard hat eine
Richard, Mone, was hast du
für Farbe gehabt?
Was
Alter, er hat so eine helle gehabt.
Ja, so eine helle, ach so, alles klar.
Butter, Popcorn, faules Ei.
Faules Ei trifft sehr gut. Oh, Alter.
Faules Ei und Hundefutter sind, glaube ich, die schlimmsten.
Gibt's in den Büchern keine Infos über die
Mysteriumsabteilung? Doch, natürlich, klar. Die laufen da rum, die schauen sich da alles ganz genau an. Das dauert ganz schön lange sogar. Es ist im fünften Teil, ne? Das ist ja auch der längste Band. Die Mysteriumsabteilung ist unabhängig von allen anderen Abteilungen im Zaubereiministerium und geheimnisvoll, weil nur die Mitarbeiter der Mysteriumsabteilung wissen eigentlich, was da passiert. Bis zum fünften Teil. Und um einen kreativen Alternativtitel für die Folge vorzuschlagen, What Happens in the Mysteriumsabteilung Stays in the Mysteriumsabteilung. Fand ich ganz lustig. Nee, gut.
Zu lang, aber schön.
Ja. Die Mitarbeiter heißen The Unspeakables. Wurde übersetzt mit die Unsäglichen, was total da Quatsch ist.
Was auch ein anderer Sinn ist.
Ja, was also eigentlich müssten sie die Verschwiegenen heißen, weil sie eben auch nicht über ihre Arbeit sprechen dürfen. Und dann habe ich jetzt hier mir aufgeschrieben, was in den ganzen Räumen los ist.
Ja, genau, wollte gerade sagen, was genau machen die denn da?
Also der Sinn dieser ganzen Nummer sind halt eben entweder natürlich oder irgendwie künstlich erschaffen wordene Mysterien, also Gegenstände, Orte, Zauber etc. aufzubewahren bzw. zu kontrollieren und oder zu erforschen, die wir einfach die oder die die Leute da einfach nicht begreifen.
Entweder die Dinge, die noch entweder die Dinge, die noch nicht begriffen wurden, die einfach noch komplett neu sind oder Sachen, die so zu gefährlich sind, als dass man sie irgendwie irgendwo rumlegt.
Also jetzt Hochruxe oder zum Beispiel auch die Deathly Hallows.
Nee, die Deathly Hallows halten ja alle für eine Legende. Deswegen die aber die, wenn sie wissen würden, dass sie existieren, würden sie da aufbewahrt werden. Ja. Du hast ja zum Beispiel das Ding, wo Sirius reinfällt, das scheint so eine Art Tor ins Jenseits zu sein. Es wird nicht erklärt, weil niemand weiß, was das ist. Aber der fällt da rein und löst sich dann irgendwie auf. In dem Film leider nicht so geil gemacht, finde ich. Es sieht ganz furchtbar aus. Aber in den Büchern fällt er einfach rein und löst sich auf. Und Harry hört da Stimmen raus und solche Nummern. Und dann hast du eben diese ganzen Prophezeiungen, die von tatsächlichen Wahrsagern gemacht wurden, eingesperrt in so Kugeln mit Gas gefüllt. Solche Dinge hast du da. Ja, also alles das, was man nicht versteht und noch erforschen will und muss.
Das sind eigentlich sogar die Sachen, die man noch am ehesten verstehen kann. Also die Halle des Todes, in der Mitte so ein Torbogen mit so einem schwarzen Vorhang, in den Büchern ist er schwarz. Und du hörst so Geflüster aus diesem Vorhang. Du wirst irgendwie, oder nicht grundsätzlich, aber einige fühlen sich von diesem Torbogen magisch angezogen, wollen da unbedingt durchgehen. Und wenn du durchgehst, stirbst du. So, dann bist du weg, dann kommst du an der anderen Seite nicht raus.
Also es ist vermutlich so eine Art Tor ins Jenseits oder so.
Ja, bald ein Mysterium. Und die Halle der Prophezeiungen, hunderte oder irgendwie mindestens 100 Regale mit Prophezeiungen, die allerdings nur von demjenigen oder denjenigen angefasst werden können, die für die die Prophezeiung bestimmt ist. Wenn du sie sonst anfasst, wirst du verrückt.
Ist dir mal aufgefallen, dass dann voll der Fehler in der Logik innerhalb der Welt ist? Weil die Prophezeiung betrifft ja entweder Harry oder Neville, die könnten ja theoretisch beide anfassen. Das bleibt ja offen, bis zu dem Zeitpunkt, als sich Harry als derjenige herausstellt. Und Voldemort hätte die auch anfassen können, weil es geht auch um Voldemort. Aber Voldemort kann sie ja nicht, also der sorgt ja dafür, dass Harry die holt, weil alle denken, Harry wäre derjenige, um den es da geht. Da und danach kommt erst raus, dass es auch hätte Neville sein können.
Da bin ich nicht ganz, da weiß ich nicht ganz genau drüber Bescheid. Ich weiß nur, dass es auch im Film und ich glaube, es ist auch im Buch so, dass Neville diese Prophezeiung entdeckt.
Ja genau, entdecken tut er sie, ja.
Und das hat ja einen Grund. Also wahrscheinlich kann man da auch gar nicht, wahrscheinlich wurde er irgendwie auch dahin okay, das da ist kann die sein, Prophezeiung, die ruft mich, die ist es hier, diese Prophezeiung.
Kann ich mich null dran erinnern. Aber es ist
halt
voll erinnern.
Die Lücke in der Logik halt drin. Also diese
es sind ein Haufen Logik.
Lücke in der Logik bei Harry Potter. Ich finde dieses ganze Ministerium schon geil. Es gibt eine Abteilung für Spiel und Sport, für irgendwelche komischen wilden Kreaturen, aber keine Bildung, nicht so richtig Infrastruktur.
Ja. Doch, es gibt ein ganzes...
medizinische Versorgung.
Es gibt ein ganzes Ding, das sich nur um die Infrastruktur kümmert.
Das bringt mich jetzt zu einer interessanten Frage, die mir im Kopf auch rumgegeistert ist. Unterstehen die magischen Menschen, die Zauberer, nur diesem Zaubereiministerium? Oder ist das Zaubereiministerium so eine Art zusätzliche Instanz zu den normalen weltlichen Ämtern? Also das kommt schon so rüber, dass die wirklich nur dem Ministerium unterstehen, dass die sich vollkommen aus der Muggelwelt auskoppeln, oder?
Also ich sag mal so, im Optimalfall von wegen Geheimhaltung und so, ist das so? Also nicht im Normalfall, sondern in der Optimalvorstellung des Zaubereiministeriums ist es so, dass sie sich so benehmen, dass sie nur dem Ministerium unterstellt
sind. Ja, aber es gibt diverse Dinge, die dem widersprechen. Nämlich zum Beispiel, dass Harry bei dieser schrecklichen Familie, ich vergesse den Namen nicht mehr.
Dursleys.
Dass Harry bei den Dursleys lebt. Also da wird man doch darauf aufmerksam, dass da ein Mensch ist. Ja, also
was meinst du, hä?
Also wenn die Dursleys da so einen Ziehsohn haben, müssen doch irgendwelche Ämter, im Zweifel Jugendamt oder sowas oder Arbeitsamt oder was auch immer, darauf aufmerksam werden. Oder halten die den da schwarz? Ist das wie so ein Satanistenkind, das nicht angemeldet wird?
Nein, das ist alles angemeldet.
Also wie gesagt, in der Optimalvorstellung des Ministeriums ist es so, dass du nur denen unterstellt bist, weil du dich halt aus Muggelangelegenheiten komplett raushältst.
Ja.
Wie zum Beispiel das Anwesen der Malfoys, das mit Sicherheit nicht auffindbar ist, wird nie gesagt, aber denke ich mal, dass dieses Riesenaufwesen durch Muggel gar nicht auffindbar ist, etc., etc. In der Realität, aufgrund der Verschmelzung der Welten, sieht es halt eben so aus, dass die beiden unterstellt sind. Natürlich hauptsächlich dem Zaubereiministerium, weil es die betrifft.
Mhm.
Also wie zum Beispiel, ich hab ja keinen Führerschein, aus dummen Gründen. Und
aus Faulheit, sag's doch einfach.
Und mir ist das Verkehrs- Amt unheimlich egal. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, und, also, das ist mir wirklich egal, das betrifft mich einfach nicht. Jetzt eigentlich fahre mit dem Fahrrad. So, und, bei Harry Potter ist es halt so, wenn du in der Muggelwelt lebst, ist dir das Zaubereiministerium egal, wenn du davon wüsstest. Und wenn du als reiner Zauberer bla 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 lebst, ist dir das menschliche Ministerium oder beziehungsweise das englische Parlament egal.
Wenn du eine Bank ausraubst und dafür keine Zauberei benutzt, dann kommst du ins Gefängnis. Wenn du dann allerdings irgendwie die Bankbeamten verzauberst, dass sie sich nicht dran erinnern können, dann ist es wieder eine Sache des Zaubereiministeriums.
Wie überprüfen die das denn? Haben die irgendwie GPS-Tracker in den Zauberstäben?
Ja, so ja. In der Art. Ja, die haben so Auffindzauber, ja.
Aha. Das gibt's.
Also, Ollivander wenn du, muss viel das mit ist aber, zu tun haben. Das ist aber ein sehr gutes Beispiel, das du gerade hier, das du gerade gebracht hast, Johannes. Die Bank wird ausgeraubt in der realen Welt mit Zaubersprüchen, ja?
Ja.
Das Zaubereiministerium will denjenigen einlochen. Aber die Strafverfolgung in der realen Welt will den auch einlochen. Da kommen wir dann an einen Punkt, wo das Zaubereiministerium den dann vermutlich verschwinden lässt. Ne?
Das Ding ist, der Premierminister weiß Bescheid. Oder die Premierminister wissen Bescheid. Kann sein, genau, die werden eingeweiht.
Von der Zauberwelt.
Von der Zauberwelt, ja. Also der Fudge oder Scrimgeour, ich weiß nicht mehr, wer das ist, spricht nach...
Beide sogar,
nach der Wiederauferstehung von Voldemort nochmal drüber. Und da wird es halt gesagt, dass die immer Bescheid wissen. Die Premierminister wissen ein bisschen Bescheid.
Also es ist, glaube ich, nicht so besonders von mir, dass, wenn ich jetzt sage, ich liebe Buchanfänge. Ich liebe erste Kapitel. Und das ist bei Harry Potter ganz besonders so. Die ersten Kapitel der Bücher sind die geilsten, finde ich. Und das ist in Band 6 zum Beispiel, oder sind unter den Top 10 sehr präsent. Das ist in Band 6 der andere Minister, wo beschrieben wird, aus der Sicht des Premierministers, aus des englischen Premierministers sogar, wie Fudge da ankommt und immer ihm irgendwas von Zauberern erzählt und dann von Katastrophen, wie sie sich anschreien, wie sie sich streiten und Fudge dann irgendwann sagt, sie glauben doch nicht wirklich, dass ich nach all diesen Erlebnissen noch Zaubereiminister bin. Der echte kommt gleich oder der jetzige kommt gleich und da kommt Scrimgeour auch noch rein. Und das haben wir übrigens auch noch gar nicht erzählt.
Fudge ist der Zaubereiminister, der etwas dicke mit den Nadelstreifenanzügen.
Der im Deutschen synchronisiert wurde von Norbert Castell.
Ja,
Rest in Peace.
Wie wird er ausgesprochen?
Scrimgeour.
Scrimgeour, das ist Bill Nye hier mit den halblangen Haaren. Wenn ich den angucke, muss ich immer an seine Rolle denken in diesem schmalzigen Liebesfilm. Christmas is all around us.
I feel it in my
face. Sorry, Jolo, ich habe dich unterbrochen. Ich muss die ganze Zeit auf den Pimmel gucken. Warte mal
ganz kurz, ich will nur ganz kurz was zur Klärung. Also dieses Zaubereiministerium redet auch mit den echten Ministerien in der Muggelwelt, oder was?
Ja,
richtig.
So mit dem Premierminister.
Ich habe gleich eine gute Überleitung zu dem ganzen Rassismus-Ding, weil das ist... Oh, diese Ficker. Okay, erzähl weiter.
Genau, der Premierminister wird eingeweiht, ansonsten natürlich niemand.
Das wissen wir nicht. Ich vermute, dass der Premierminister auch seine Geheimdienste einweiht.
Davon erfährt man vermute in den Film gar nichts.
Nein. Aber ich vermute mal, dass er das macht, um dieses System halt am Laufen zu kriegen. Weil gerade wenn wir dieses Beispiel, ich komme jetzt drauf wegen dieser Banknummer, wenn wir jetzt einen Bankräuber haben, da müssen mehr Leute Bescheid wissen als nur der oberste Boss. Weißt du, was ich meine? Dass da der MI5 oder MI4 irgendwas auch Bescheid
weiß. Ja, hat. Kann sein.
Oder wahrscheinlich der MI7.
Und zwar?
Es gibt nur MI5, MI6, MI...
Ach so, Überraschung. Deswegen rede ich ja vom MI7. Eine Nummer innerhalb der Military Intelligence, die dafür zuständig ist.
Und zwar hängt im Büro des Premierministers ein Bild des ersten Zaubereiministers, Ulrich Gamp. Oder Gamp, keine Ahnung. Von 1707. Ja, also zumindest, da war er Minister, das Bild ist nicht von 1707. Und dieses Bild lässt sich nicht entfernen.
Bewegt sich das auch?
Das bewegt sich dann irgendwann mal, es hängt irgendwie direkt gegenüber vom Schreibtisch und dieses Bild sagt dann, Herr Premierminister, der Zaubereiminister Fatsch kommt jetzt gleich mal zu Besuch.
Moment mal.
Geht das nicht morgen?
Moment mal. Es gibt in der Harry Potter Welt ein ganzes Ministerium, das sich mit der Geheimhaltung der Muggelwelt auseinandersetzt und da hängt ausgerechnet bei dem englischen Premierminister eins von den Harry Potter Bildern, was sich ja bekanntlich in dieser Welt bewegt und redet und labert einen Muggel an. Was für eine heuchlerische, dämliche Scheiße, Alter.
Micha, das ist mega sinnvoll.
Nein, Mann, das ist voll dumm, wenn es ein Ministerium gibt, was nur dafür sorgt, dass irgendwie die Muggelwelt von der Zaubereiwelt getrennt wird. Warum holt man denn dann auch Muggel in die Zauberwelt rein nach Hogwarts?
Weil kannst Hermine du aufhören zu Muggel reden?
Ja, nee, wirklich.
Also, es ist ja nun wirklich keine Kunst, so ein Bild auch magisch so, dass es sich nicht bewegt.
Ja, aber
man kann auch einfach Richard, das Ding ist
dämlich.
Es kann nur funktionieren, wenn beide Welten zusammenarbeiten. Zumindest wenn die Führer der beiden Welten zusammenarbeiten. Ich denke, da sind wir uns einig, oder?
ey, Alter, ganz oder gar nicht. Es gibt da Ministerien, die...
Sehr gefährlich.
Es gibt da Sachen, die halt irgendwie dann, ja klar, sich auf dumme Patente und sowas, also irgendwie, es klingt für mich so, als würden die darauf spezialisiert sein, die ganze Zeit nur die Muggelwelt im Auge zu behalten, dass auch wenn es neue Gerätschaften etc. pp. Gibt, das darauf getrimmt ist, dass die Muggelwelt keine Ahnung hat von der Zauberwelt. Und trotzdem... werden auch Muggel nach Hogwarts geholt, werden in die Zauberwelt vorgestellt, werden Absprachen irgendwie getroffen, wo ich mir auch so denke, das ist ziemlich inkonsequent dann irgendwo.
Also,
macht es Sinn, aber irgendwie ist es auch bescheuert.
Es ist auch so eine Sache, die ganz, ganz selten passiert, immer wenn ein neuer Premier, ich glaube, so ist es bei der anderen Minister, da ist gerade der neue Premierminister gewählt worden und Fudge kommt und stellt sich vor. Oder nee, der Premier erzählt von früheren, als er gerade Premier wurde, dann kam Fudge und dann passiert das und dann noch ein halbes Jahr später kam er noch einmal kurz reingeschneit. Und wenn der Zaubereiminister wechselt, dann stellt sich der neue Zaubereiminister auch kurz vor. Und es ist ja wirklich, die kommen wirklich nur vorbei, wenn gerade Voldemort eine Scheiße angestellt hat. Irgendwo sind Muggel ums Leben gekommen und das ist ja jetzt auch nicht Standard.
Ich finde das so mega lustig, weil ich stelle mir mal vor, die Situation in den Staaten ja gerade, ne? Und unser lieblingsneu gewählter Politiker, ich war vor, da kommt so ein Typ plötzlich rein, der knallt den doch ab. Knallhart.
We're building a wall. Yeah. And the magicians are going to pay for it.
Ja, was wissen wir denn noch über die Verbindung zwischen dem Zaubereiminister und dem Premier? Ich finde das ja interessant. Weil ja,
grundsätzlich nur, dass zum Schutz des Premiers dann auch ein Auror in sein Vorzimmer gesetzt wird.
Echt? Kingsley Checker. Dauerhaft?
Ja, dauerhaft? Ja, ja. Der während dieser ganzen Voldemort-Krise, das ist der nach Scrimgeour und nach, wie heißt der von Voldemort eingesetzt nochmal?
Thickness,
genau. Dann Zaubereiminister wird. Den kennt man noch. Das ist der, wenn ich mich nicht irre, das ist dieser schwarze.
Das ist der Dunkelhäutige und der wird am Ende der Bücher provisorischer Zaubereiminister, bleibt aber lange im Amt laut Pottermore.
Ja, der wird gewählt. Ja.
Yes, he can.
Danach dann. Der ist doch total cool. In den Büchern ist das einfach ein super sympathischer, wenn auch verschwiegener Kerl. In den Filmen kennt man ihn hauptsächlich durch sein wunderbares Zitat als Dumbledore, eine weitere Transportnummer, mit dem Phönix zusammen verschwindet, steht er da, Dumbledore hat echt Stil.
Ach, naja, der so ist ähnlich. Das? Also er sagt, eines können sie nicht bestreiten.
Ja,
Dumbledore hat echt Stil.
Aber der sagt es halt ein bisschen dumm. Das ist so, naja. Der Typ ist das auf jeden Fall, kommt auch im siebten Teil drin vor. Wichtiger Mann. So.
Krass.
Ja. Der ist halt zum Schutz für den Zauber, also für den tatsächlichen Premierminister zuständig. Und wie gesagt, ich vermute mal, dass der Premierminister, weil das werden die ihm nicht verbieten können, eine Abteilung, wie zum Beispiel MI7 dann eben hat, die sich eben stellvertretend für ihn darum kümmert, falls was ist. Weißt du, so eine Zusammenarbeitung. Zusammenarbeitung ist auch ein geiles Wort, ne?
Ja.
So eine Zusammenarbeitsbehörde irgendwo. Das muss es ja geben. Weil wenn du jetzt eben Situationen hast, wo Voldemort, Gott weiß was, wie zum Beispiel in dem Film jetzt so eine Brücke zerstört, ich glaube im 5. war es am Anfang, ne, wo so eine Brücke zerstört wird.
Im 6.
Oder im 6. Das kommen ja in den Büchern nicht drin vor, aber in den Filmen
halt eben wird
es
ja gezeigt. In den Büchern wird halt die Brücke nicht zerstört, sondern da gibt es einen Orkan und da gibt es da Tote und da irgendwas. Ja. Und David Yates hat sich dazu entschieden,
diese Brücke zu zerstören.
Was übrigens ein ziemlich schöner Filmfehler ist, weil du siehst, bevor die Todesser da hinkommen, siehst du noch Menschen auf der Brücke. Wenn sie zusammenstürzen, plötzlich keine mehr da.
Das muss ja irgendwie organisiert werden und das kann nicht nur der Premierminister sein, der weiß, was dahinter steckte. Das müssen mehrere sein, die das vertuschen.
Ja.
Aber das spielt halt innerhalb des Universums also der Geschichte keine Rolle.
Zum Vertuschen ist da ist das Zaubereiministerium zuständig. Das ist in der Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen.
Ja, genau, aber die müssen ja in der Muggelwelt mit irgendwem zusammenarbeiten. Weil das sind ja nicht die Zauberer, die nachher die Brücke wieder aufbauen. Die Leichen bergen, die Filmaufnahmen von der Überwachungskameras auslesen. Also da muss irgendwo, da wird mit Sicherheit eine, ich nenne sie jetzt mal, Muggelbehörde für zuständig sein, das zu vertuschen. Weißt du, so CIA-mäßig, die dann also, aufkommt, wir übernehmen den Fall.
Also wir wissen, dass der englische Premierminister Kontakt zur magischen Welt hat und zum Zaubereiminister.
Ja.
Sonst niemand in der Muggelwelt, oder wie ist das?
Das wissen wir nicht, ja. Aber das...
Okay,
naja, jetzt mal... Die Obersten halt. Ich sag mal, wenn es jetzt noch ein Zaubererministerium in Amerika gibt oder
ja,
ein Zaubererministerium genau. In Rumänien jetzt, da werden auch die obersten Balkanstaaten, die Präsidenten, die werden davon wahrscheinlich Wind haben.
Also, ja. Das wissen wir nicht, aber davon kann man ausgehen.
Ach du Scheiße, Putin kennt Kakarov.
Ja, aber der ist so Rumäne.
Ja, nicht ganz.
Naja, aber. Aber wie?
Sagen wir mal, die nehmen sich die Mächtigsten raus. Ich meine, warum würde dann, wenn das Zaubereiministerium, dann gibt es ja dann nicht vielleicht nicht nur für England, sondern dann ist wahrscheinlich das Zaubereiministerium für Europa. Ist ja schön, dass der britische Premier dann darüber Bescheid weiß.
Das Festland muss einen eigenen haben. Wenn ich das richtig verstehe, ist das tatsächlich nur für Großbritannien da.
Also, Richard, heute hast du echt so ein Talent, so mega lange Bandwurmsätze zu machen, die keinerlei Inhalt haben.
Stimmt. Doch, Mann, die haben schon.
Nee, also,
hört euch das mal später an, das hat immer hinterher Sinn.
Also, weil so, man hat ja den einzigen Fall, den man aus dem europäischen Festland kennt, sind A, die beiden Schulen und B, diese Nummer mit diesem. Hilf mir mal kurz weiter, wie hieß der böse Zauberer nochmal, der Voldemort des Festlands?
Hans.
Den Dumbledore geschlagen hat. Der
Grindelwald.
Grindelwald,
danke. War jetzt aber nicht des Festlands?
Der hat ja im europäischen Festland gedient, sag ich mal, und hat da Mist gebaut.
Ich dachte mal, und der wäre der amerikanische Voldemort.
Nee, amerikanisch auf keinen Fall, aber
in Großbritannien war der auch tätig.
Ja, ja, aber der war eben, der kam eben aus Europa, der sitzt ja auch irgendwo da, also auf dem europäischen Festland. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, das wird aber auch gesagt, ja. In welchem Land. Da wird eine Behörde für zuständig gewesen sein. Das war nicht das englische Zaubereiministerium. Gut. Weil sonst würde man die Geschichte besser kennen, weil die kennt man in England nämlich nur sehr irgendwo verfälscht.
In Osteuropa klaut er ja den Elderstab von Gregorowitsch. Deswegen
gut, genau. Die Frage, die ich gerade aufbauen wollte, bevor ihr mit euren 30 Fantheorien dazwischen gegrätscht seid.
Das steht so in den Büchern.
Die Frage war die folgende. Wir wissen, dass der Zaubereiminister Kontakt zum Premier hat, sonst in der Muggelwelt vermutlich keine oder nur wenige. Wie ist es denn auf der anderen Seite der Medaille? Wissen in der magischen Welt viele von diesem Kontakt? Also weiß der 0815 Magiebewohner, dass der Zaubereiminister mit dem Premierminister Kontakt hat?
Einmal, du weißt doch auch in der heutigen Welt, du weißt ja auch nicht, zu wem die obersten Staatsoberhäupter Kontakt haben. Wir wissen auch nicht, ob Merkel mit Kim Jong-un quatscht.
Also keine Ahnung.
Also um nochmal ganz kurz die Diskussion von vorhin kurz aufzugreifen, ich verstehe schon, was ihr, Tobi und Yolo meint, dass der, wie soll ich dich denn nennen?
Also, wenn ihr meinen Kanal auf YouTube suchen wollt, dann gebt bitte J-O-L-O ein, nicht Yolo mit Y.
Yolo. Okay? Ja, aber vorhin habe ich Yolo gesagt und das war auch nicht richtig.
Du kannst ja in meine Kanaltext schreiben, dass man auch, wenn man Yolo eingibt, auch meinen Kanal.
Ach, ihr stinkt doch. Also, Yolo.
Er meinte nur, Tobi. Du sollst nicht Yolo, sondern Yolo
sagen. Yolo. Yolo, ach, einfach Yolo. Yolo, verdammt. Ich bin nicht Yolo und ich bin auch nicht der Genie.
Meine Güte, ja. Ich bin nicht Robin, ich bin Robin.
Also.
Ja, wenn du Franzose bist.
Nenn mich also. Johannes, verdammt nochmal.
Ich verstehe das, was Tobi und Yolo vorhin gesagt haben, dass der.
Das ist aber schön.
Dass es schon Sinn macht, dass der Zaubereiminister und der Premierminister Kontakt haben. Allerdings verstehe ich auch das, was Tobi meint, also was Richard meint.
Ja, danke.
Wenn du dir mal vorstellst, die oberste Aufgabe des Zaubereiministeriums ist die Geheimhaltung. Wenn du das ganz objektiv betrachtest, Grad der Zielerreichung eher suboptimal. Aber das ist halt auch eine sauschwere Aufgabe.
Nein, das ist.
Wenn du halt Vollidioten wie Ron Weasley hast, die mit diesem vergewaltigten Muggelartefakt dem Auto da nachts über die Heide, über London böllern.
Ey, ganz ehrlich, das Sinnvollste, was du dann machen kannst innerhalb dieser Geheimhaltungsnummer, ist jemanden, der verpflichtet ist, Geheimnisse für sich zu bewahren, einzuweihen von der anderen Seite. Damit das eben von zwei Seiten aus kontrolliert werden kann.
Das stimmt.
Das macht mega viel Sinn.
Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde, ich hänge mich da auch immer an solchen Sachen auf. Hier zum Beispiel hier, ich kann mich noch daran erinnern, wo waren das? Im ersten Film und im ersten Buch, wo der Vater von Ron.
Nee, der kommt erst im zweiten vor.
Ja, okay, dann kommt er erst im zweiten vor. Wo war denn das?
In welcher Abteilung arbeitet der nochmal? Irgendwas mit Muggelsachen.
Ja,
Missbrauch von Muggelartefakten. Ah, Missbrauch von Muggelartefakten, genau.
Wo er Vorreiter ist.
Ja, genau. Büro, wo diese Sachen halt so eng dann zusammen bearbeitet werden und er halt nicht weiß, wofür die Nutzung von Gummienten ist.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist doch totaler Schwachsinn.
Das finde ich auch so bescheuert.
Er ist der Vorreiter Schwachsinn davon.
Er kann,
das soll er lieber fragen, wozu Gelschuh einlagen. Ist das deren Ernst? Das sind Typen, die sich durch Zeit und Raum teleportieren und die können nicht herausfinden, wofür eine scheiß Gummiente ist.
Leute, ihr habt euch darüber schon in Folge 16 unterhalten, oder? Ja.
Bin ich
zu mir? Ja. Ich glaube schon.
Ja, haben wir, aber ich hätte trotzdem gerne noch
mehr. Okay, zwei Punkte. Erstens, nennt ihr mir die Funktion von Gummienten?
Sie sollen Spaß machen in der Wanne und schawimmen.
Ja, genau. Und Punkt 2, wenn du jetzt Außenstehender bist, der mit der Kultur der Muggels, also mit unserer Kultur nichts anfangen kann, wirklich so gar nichts anfangen kann, weil völlig, nehmen wir jetzt mal einen Stamm aus, es gibt ja diese ich vergesse mir diese, ja genau, irgendwo diese nicht zivilisierten Stämme, die noch nie Kontakt mit der Zivilisation hatten, und dann zeigt mir mal eine Gummiente.
Du meinst die Amerikaner oder?
Nee, da gibt es so einen Begriff für indigene Stämme oder so,
ich weiß nicht mehr.
Ja. Da gibt es einen Begriff für Stämme, die noch nie Kontakt zu unserer Zivilisation hatten, und zeigt denen eine Gummiente. Die werden sich auch fragen, was die Funktion von dieser Gummiente ist.
Das ist ein Ministeriumsmitarbeiter eben aus dieser Abteilung.
Sind keine Wilden im Wald, sondern das sind Magier, Mann.
Nein, ja, aber
Vergewaltige gleich dein Muggelartefakt.
Menschen, die genau wie diese indigenen Völker absolut kein im Normalfall, und die Weasleys sind ja so eine Familie, das ist so eine alteingesessene Zauberfamilie, die keinen Kontakt zu Muggeln hat.
Nee, das stimmt ja jetzt auch alles auch
nicht. Weasley ist Job.
Ja, aber wie lernen die denn das Lesen? Natürlich haben die da irgendwie...
Die haben keinen Kontakt zu Muggeln.
Möglichkeiten.
Also das ist ja bei diesen alteingesessenen Familien. Also Ron zum Beispiel hat ganz offensichtlich keinen Schimmer von Muggeln.
Ehrlich, Ron weiß noch nicht mal, was ein Cappuccino ist, aber sein Vater arbeitet als Leiter dieser verkackten Abteilung, weiß nicht,
was ist. Das Einzige, was ich zu der Nummer sagen kann, ist, vergessen wir nicht, dass Harry Potter ein Kinderbuch ist.
Ach, jetzt hör doch auf,
Mann, ich bitte dich.
Und jetzt darf ich auch mal was zu sagen. Ich weiß nicht, ob das in den Büchern überhaupt vorkommt mit den Gummienten.
Ja.
Tatsächlich. Ja. Eigentlich habe ich das immer für einen beschissenen Filmgag von einem Drehbuchautor gehalten.
Nein,
das der gedacht auch hat, in den Mensch, Büchern. Dann ist es halt Quatsch in den Büchern.
Ja.
J.K. Rowling hat im ersten Teil, wenn nicht sogar noch im zweiten, Dumbledore als einen kauzigen Typen da beschrieben, der die ganze Zeit singt.
Ja.
Und was, und irgendwann ist er dann der Horcruxe erforscht und übelst weise ist und dessen Schwester umgebracht wurde, vielleicht sogar von ihm selber. Weißt du, Dinge, die davor passiert sind.
Sowas habe ich auch gelesen, dass Rowling in den frühen Büchern wohl noch nicht so hundertprozentig wusste, wo sie hin will mit der
ganzen Welt. Das kann man ihr auch überhaupt nicht vorwerfen, denn die hat es in einem Café geschrieben, nachdem sie jahrelang unerfolgreich war. Die hat einfach ein Buch rausgebracht und das wurde zu so einem Selbstläufer. Natürlich gibt es da dann Geschichten, die sich widersprechen.
So Leute,
geklaut haben, ne?
Wir machen jetzt Pause kurz. Wir machen eine kurze Pause.
Das ist eine gute Idee.
Nach der Pause sprechen wir noch kurz über Muggel, Magier und Nazis und essen noch ein
Rassismus noch, im Allgemeinen.
Bitte?
Rassismus im Allgemeinen.
Ja. Und essen noch ein paar von den Popelpillen hier. Bis gleich.
Stupor.
Nicht schlecht.
Today, children, we'll be learning the summoning spell Accio, one of the oldest spells in history. Simply say Accio, followed by whatever it is your heart desires. Oh, and don't forget to swish and flick the shit out of your wand like this.
Oh, Accio, Bob.
Run, stop.
Whoa.
Oh, Accio, Bob.
Stop it.
Go on, Horror. You're the chosen one.
But Ron, what if I can't get it up? I'm so nervous.
Oh, in God, you love your soul.
Goodness, Ron, what are you... Oh. We're doing Accio now, Neville, but still very good. 10 points to Gryffindor.
No, Horror, don't stop.
Jolo, du, nur mal ganz kurz zu dir. Du machst YouTube, du stehst, dein Titel ist A Cappella Quiz.
Rätselquiz und A Cappella.
Rätselquiz und A Cappella.
Und ich werde mit A Cappella nicht gefunden, weil ich hinter A Cappella, also hinter Cappella, noch ein Ausrufezeichen stehen habe. So viel zu Kack, Bindestrich und Sachgeschichten.
Haben wir das?
Nee, wir haben keinen
Bindestrich. Habt ihr eben nicht mehr, weil das ist ja auch...
Wir hatten nie einen Bindestrich.
Habt ihr nicht? Okay, nee, ich dachte, ihr hattet es mal.
Aber das wäre grammatikalisch korrekt.
Ja, aber
also, rein SEO-mäßig wäre es für den Arsch. Es sieht auch hässlich aus einfach mit Bindestrich. Und du machst so relativ viele echt sehr professionell wirkende A Cappella-Videos.
Ja, also extrem weniger eigentlich. Ich habe das letzte tatsächlich vor fast 2 Jahren gemacht. Aber ja. Ich liebe es, das zu machen. Es dauert nur einfach unfassbar lange, vor allem, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite. ja, so ist es nun mal bei allen Dingen. Ne?
Aber ey, das ist witzig. Wir hatten ja mal Alex Böhm hier. Der meinte auch, das Schlimmste, was du machen kannst für ein YouTube-Video, ist mit anderen Leuten zusammenarbeiten.
Ich erkenne einen Muster. Hat er das gesagt? Ja, aber das hat er aus anderen Gründen gesagt.
Trotzdem, ich erkenne
einen Muster. Das hat er gesagt, weil er gezwungen wurde, in Anführungszeichen, das mit Vollidioten zu machen.
Ich erkenne trotzdem.
Hauptsächlich ist es natürlich bei YouTube so, Leute machen Videos, die nicht Film studiert haben. Das ist ja das Ding. Ja. Wenn du Kurzfilme drehst mit Leuten, die irgendwie was mit Licht oder sowas können, so, dann ist es nun mal was anderes, als wenn du mit Leuten Videos drehst, die, ja.
Als dürfen die auch, also Laien dürfen die auch Videos
machen. Die dürfen das, aber die sind halt nicht so zuverlässig. Aber gut, nee, darüber will ich jetzt auch nicht reden. Nee, ich mache Rätselquiz und A Cappella. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich auch einen Podcast angefangen auf meinem Kanal über die Netflix-Serie Eine Reihe betrüblicher Ereignisse.
Schamlose Werbung. Eingetragenes Markenzeichen.
Die ich wie Cold Mirror im Harry-Podcast, passend zum Thema, analysiere im Lemony Snickcast. Wer diese Serie gesehen hat,
ich habe die ersten 3 Folgen gesehen. Gefällt mir echt ganz gut bisher.
Ja.
Wir machen nochmal Werbung. Wie heißt der Podcast?
Lemony Snickcast. Einfach Lemony auf Mr. Jolo abonnieren. Ich brauche die Abos.
Cast.
Lemony Snick.
Cool.
Ja, einfach weil man immer den Harry Podcast macht.
Ja. Die neue Serie auf Netflix zu Lemony Snickets mit Neil Patrick Harris, die übrigens ziemlich durchwachsene Kritiken hat.
Echt?
Ja. Also es gibt viele, die mögen es, gibt aber auch viele, die sagen so,
ich tatsächlich
nach den ersten 3 Folgen, danach wurde es immer beschissener für die
meisten. Ich habe 3 Folgen gesehen.
Das stimmt aber nicht. Ich habe die ganze erste Staffel schon natürlich gesehen, weil ich kenne auch alle 13 Bücher.
Ja, die kenne ich auch.
Und das ist, wenn du die Bücher kennst und feierst, dann liebst du auch die Serie. Das ist ganz großartig umgesetzt worden. Man muss natürlich mit der Art irgendwie klarkommen, aber ich habe es geschafft, mit den Büchern klarzukommen, deswegen komme ich auch mit der Serie klar.
Gut. Harry Potter und Rassismus und
Harry Potter und die Kack- und
Sachgeschichte. Harry Potter und Hitler.
Das ist ein guter Titel.
Ja. Harry Potter Sieg und Hitler.
Harry Potter und Hitler.
Mhm. Also, über das Thema Rassismus haben wir in der letzten Harry Potter-Folge, die 16? 16. Life House Hogwarts, haben wir in Folge 16 ja auch schon gesprochen. Um das Wichtigste nochmal zu wiederholen, die ganze Zauberergemeinschaft ist ein rassisch, genetisch determinierter
elitärer Haufen.
Eine rassische Elite, die sich ganz klar abgrenzt von den in Anführungszeichen normalen Menschen. Das ist das alleine ist jetzt noch kein Rassismus, das ist nur ein grundlegender. Das findest du in fast allen Worldbuildings. Also du findest in fast allen Geschichten und Worldbuildings. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht, findest du irgendwie so eine Art Superrasse. Gerade in der Fantasy.
Darf ich kurz was anmerken, was mir aufgefallen ist, als ich mir die Folge, und ja, ich höre uns manchmal selbst, warum auch nicht, aufgefallen ist, die Frage nach dem Elitärsein der Zaubererrasse, ist das tatsächlich der Fall? Weil welthistorisch spielen die seit Anfang des 18. Jahrhunderts, keine Rolle mehr für die Weltgeschichte.
Weiß man nicht. Also es wird geheim gehalten, wenn da was eine Rolle spielt,
dass
es mit Zauberei zu tun hat.
Ja, genau. Aber ich denke mal, dass das zum Beispiel der Atombombenfall auf Hiroshima ziemlich sicher keine Zaubereinummer war. Weil das ist zu gut belegt oder zu gut gelogen, je nachdem.
Also, oder Chemie.
Oh, das aber. Das finde ich aber ein schöner Satz. Zu gut belegt oder zu gut gelogen. Finde ich super.
ja, aber.
Also, was ich damit meine, ist, so rein biologisch gesehen ist es wahrscheinlich elitärer als der Mensch. Als der normale Mensch, als der Muggel, als der Mensch
an sich. Die haben eine Superkraft.
Genau.
Die haben eine Superkraft.
Ja, genau. Aber sie spielen im Prinzip keine Rolle für das Überleben auf diesem Planeten.
Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass sie eine Art Supermensch, Übermensch sind.
Nein, das ist richtig. Aber aus biologischer Sicht spielen die keine Rolle. Weil gerade wenn die jetzt, wenn
so Leute wie Voldemort oder Trump in der Zaubereiwelt sich durchsetzen. Sprich, dass das Muggel sich nicht, Zauberer sich nicht mit Muggel paaren dürfen, Schlamm, Blut und so weiter. Das sind ja alle Begriffe. Und das ist ja auch erst in der neueren Geschichte so innerhalb des Universums, dass das der Fall ist oder beziehungsweise dass es akzeptiert ist. Dann ist das eigentlich so ein bisschen wie der Adel in den letzten 400 Jahren. Oder wie sie schon bei Game of Thrones sagen, die Targaryens haben Schwestern mit Brüdern schon seit Jahrhunderten vermischt. Du hast einen ziemlich incestuösen Haufen, der elitär sein mag, aber es A, weder nutzt, B, noch irgendwie für einen Fortbestand dessen sorgt.
Ja, gut.
Also du hast eine ziemlich egale elitäre Nummer.
Ja, Tobi, ich weiß, was du meinst, aber dass sich die Elite versteckt und aus dem Weltgeschehen raushält und sich zurückzieht, ändert nichts daran, dass sie eine Elite ist.
Beziehungsweise machen die ja ihr eigenes Weltgeschehen, wovon die Muggel nun mal nichts
erfahren. Richtig, die machen nämlich noch eigentlich viel mehr. Die haben eine Parallelwelt geschaffen, die haben so eine Art Metawelt, also unter der eigentlichen Welt geschaffen.
Ja, aber ich meine, gerade zum Beispiel auch diese warte, mach ich jetzt den? Diese Nummer mit Voldemort ist ja auch weltgeschichtlich relativ uninteressant. Wir reden ja nur von Großbritannien, wo das passiert ist. Mhm. Ja, ist in der Zaubererwelt scheinbar weltweit eine Riesennummer. Das ist das Ding. Es ist halt in England passiert und ich möchte jetzt unsere Engländer nicht vergraulen, aber wie egal ist bitte England? Also jetzt mal im Ernst.
Heutzutage vielleicht ein bisschen mehr als früher.
Ja, nein. Ich rede sowohl aus biologischer Sicht als auch eben aus globaler Sicht.
Da sind
irgendwelche
industrielle Revolution.
Das ist eine Diskussion, die Geschichte wurde in England geschrieben. Natürlich spielt in der Geschichte England eine große Rolle. Das ist in jeder verdammten Geschichte
das,
so.
Das ist es eben. Und die Zauberei, die Welt der Zauberer, beziehungsweise der Zauberer an sich, natürlich sind die so rein von ihrem Status, vom biologischen Status her, aufgrund ihrer Fähigkeit, Magie anzuwenden, elitär. Mhm. Aber aufgrund ihres Verhaltens und ihrer Fortpflanzungsnummer spielen die biologisch gesehen oder in der biologischen Evolution kaum eine Rolle. Das ist eine Minderheit. Das ist eine elitäre Minderheit, die völlig egal ist.
Weiß man, wie groß die Bevölkerung der Zauberer ungefähr ist?
Weil wir wissen, man kann es nur schätzen.
7 Milliarden Menschen, aber gibt's da auch ergo, sind davon die Hälfte Zauberer?
Nee. Das kann nicht. Das müssen gefühlt von den Geschichten her deutlich weniger.
Eliten sind meistens in der Minderheit. Aber ist ja egal, Tobi.
Was ich meine ist, ihren elitären Status werden sie innerhalb der Gemeinschaft der Humanoiden niemals zu ihrem Vorteil nutzen können. Das heißt, du hast, wenn wir jetzt ein Ameisenvolk sehen, das ist auch schöner zu abstrahieren, dann hast du 400 Millionen Ameisen und davon sind 100 Millionen klüger, besser, stärker und toller als alle anderen Ameisen. Da die sich aber allerdings hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich untereinander fortpflanzen, wird dieses Volk irgendwann aussterben. Sprich, ihr elitäres Dasein spielt überhaupt gar keine Rolle. Für niemanden.
Wollen wir dann so langsam wieder zurück
zu den einfachen Sätzen? Tobi, du hast recht, aber es ändert rein überhaupt gar nichts an der Tatsache, dass wir eine Superrasse haben.
Ja, was ich in Frage stelle, ist, ob das Elitärsein reicht, um eine Superrasse zu sein.
Ja.
Also weil Super ist ja erstmal einfach nur Superlativ, es ist eine Steigerung. Also Superrasse wäre eine Steigerung von Rasse. So, ne? Also eine bessere Rasse.
Also ich sag mal so, wenn wir von uns jetzt als Mensch in der Grundform ausgehen, dann wäre das eine Superrasse. Das wäre dann aber halt Clark Kent von Krypton ja dann auch.
Naja, streng genommen war das in seiner speziellen Situation der Homo Neanderthalis auch. Der war da, wo er war, die bessere Rasse.
Der Homo Erectus.
Nein, ich rede vom Homo Neanderthalis.
Ach so,
der war da, wo er war, der Neandertaler. Da, wo er war, in dieser Region, war er angepasster und stärker und besser.
Bis der Homo Sapien kam, ja.
Nein, den gab es ja überall. Nur in dieser Region gab es halt diesen Homo Neanderthalis. Und das war ja so ein regional bedingtes Ding, deswegen ist er auch ausgestorben. In dieser Region war der, der Angepasstere, der Bessere, der Stärkere. So, aber da es den halt nicht weltweit gab, sondern alle anderen sich weiterentwickelt haben, ist der ausgestorben. Der war zu dem Zeitpunkt, als es ihn gab, war es eine elitäre Rasse.
Ja.
Mhm. Aber für die Zeitgeschichte völlig egal.
Ja.
Weil er unter sich geblieben ist. Der in der Homo Neanderthalis. Es gibt ja Kreuzungen zwischen den, da gibt es ja ganz neue Forschungen zu. Oder relativ junge Forschungen zu, dass die sich untereinander gepaart haben. Aber im Prinzip, also eben auch wie bei Muggel und Zauberern, die haben sich auch untereinander teilweise gepaart. Und wir reden hier von 500, 600 Jahren Zauberei und Muggelgeschichte, also das ist nichts innerhalb der Evolution.
Also, Tobi,
ich bin da sehr vorsichtig.
Das sind echt interessante Punkte, die du hier gerade anbringst, aber das bringt uns gerade, vor allem weil wir über Harry Potter.
Extra Folge.
Also das bringt uns gerade in keine Richtung, die uns jetzt weiterbringt
Diskussion. Ich finde die Herangehensweise nur ganz interessant, weil gerade dadurch, dass sie dann immer, so wie Tobi sagt, dann immer unter sich bleiben. Stell dir mal vor, es gibt dann, wenn die sich auch dann nur diese Reihenblüter, ja dann wie gesagt rein evolutionär unter sich bleiben, wenn es dann so tatsächlich, sagen wir mal, es gibt Magiertripper. Dann kriegen das ja nur die Zauberer.
Ja, oder wenn ziemlich die, arme Muggel.
Ja, naja, aber halt dann weniger als Zauberer, weil wenn so viele darauf mutiert sind.
Was heißt ein Penis ist lateinisch, ne? Oder?
Nee. Boah, da fragst mich was.
Ich dachte.
Naja. Warte mal, ich guck das mal.
Also wir Penis haben ist
Reparo.
Wir müssen langsam mal wieder hier einen roten Faden schaffen.
Ach so.
Wir haben hier diese rassische Elite. Wir haben ganz klar die Aufteilung Muggel, die sind natürlich eine Überzahl, aber wir haben unsere Supermenschen, die Zauberer. Und so. Innerhalb dieser Zauberwelt gibt es, das haben wir vorhin ja auch schon angerissen, auch nochmal so eine Art, fieses Wort, aber ist so, rassische Hierarchie. Also wir, selbst in der Zauberwelt ist ganz klar geklärt, die Zauberer sind die Übermenschen, dann kommen diese Tierwesen und dann die Geister oder wenn es auch andersrum ist, keine Ahnung.
Innerhalb der Humanoide gibt es je nach Ideologie und auch Logik auch nochmal Unterschiede. Weil du hast dann einmal diese reinrassigen und Schlammblüter, das ist eine rein ideologische Nummer.
Ja.
Also ob du vom reinrassigen, zauberischen Blut bist, also dass Brüder mit ihren Schwestern früher oder später läuft es darauf hinaus, verheiratet haben. Oder eben ob irgendwelche Vorfahren muggelstämmig waren. Ja,
Trisomirus verschwindibus.
Genau. Ich bin noch nicht fertig. Und es gibt halt eben auch, und das ist eben das Interessante, Muggelstämmige, die der Magie, also die zaubern können. Und es gibt, genau das Gegenteil, diese Squibs, Menschen, die
nicht zaubern können und magische Eltern haben.
Genau.
Ich will euch jetzt ja echt nicht beleidigen, ne? Aber das war ganz schön ungenau gerade. Die letzten Punkte.
20 Minuten. Okay.
Das war leider, nein, das nicht. Da habe ich gar nichts zu gesagt. Das ist mir einfach zu hoch. Also erstmal will ich kurz sagen, es gibt kein Parteiensystem in dieser Zaubererwelt, aber einen verdammt hohen Anteil von, vielleicht ist das auch das falsche Wort. Ich habe jetzt hier Rechtsradikalen aufgeschrieben. Mhm. Leuten, diese
Faschismus ist übergeordneter Begriff, den gibt es in der Zauberwelt, den gibt es in unserer Welt, den gibt es in jeder Welt.
Aber diese Rechtsradikalen bilden keine Opposition, sondern ordnen sich unter. Sie haben diese Ideologie, kämpfen an sich nicht dafür, sondern erst wenn einer ihrer Ideologie an der Spitze ist, dann wird das dann auch durchgesetzt.
Mit den Rechten in der Zauberwelt meinst du jetzt so Leute wie die Malfoys,
Dolores Umbridge gehört dazu, die aber trotzdem für Fudge ganz normal als Sekretärin arbeitet und sagt, okay, dann mache ich jetzt halt das. Ich befehle zwar, dass zwei Dementoren Dudley und Harry angreifen in Little Winging, aber das mache ich so für mich, weil ich so ein bisschen rechts bin. Ich habe Bock, dass die Dementoren da mal vorbeischauen.
Du hast recht, das ist wie Malfoy, der in diesem Familienrat da sitzt, in dem Vorstand von Hogwarts sitzt.
Genau, die sagen eben Schlammblüter.
So, und da gibt es gibt die Reinblüter, es gibt die Halbblüter, die nämlich einen Muggelvater und eine Hexenmutter haben oder andersrum, Zauberervater und Muggelmutter. Es gibt die Schlammblüter. Und da wird es eigentlich wieder richtig. Ich wollte nur kurz die Halbblüter noch mit reinbringen. die Muggelgeborenen, erniedrigen Schlammblüter genannt werden, die Zauberer oder Hexen sind, aber Muggeleltern.
Schlammblüter sind aber auch Halblinge, wenn ich nicht.
Nein,
ich meine, dieser Beleidigungsbegriff gilt auch für Halblinge.
Ja, aber Hermines Eltern sind doch
Wie Zahnärzte,
beide.
Komplette,
ja. zwei beide mobil. Ich behaupte, Halbblüter werden nicht, die vierte Behauptung in diesem Podcast, aber ich behaupte, Halbblüter werden nicht als Schlammblüter bezeichnet.
Jetzt habe ich mal kurz eine Frage, Hermine, wenn ihre
beiden... Oh, es kommt doch noch was ihr falsch gemacht habt, aber gut.
Wenn ihre beiden Eltern Muggel sind, wie hat sie denn das Zaubergehen dann überhaupt bekommen?
Das ist so.
Das wird doch genetisch weitergegeben.
Das wissen wir nicht.
Ist leider nicht biologisch, wird nicht biologisch weitergegeben, sondern das ist Magie.
So. Also wirklich, das wird nicht erklärt.
Also wir wissen es nicht, aber es deutet alles darauf hin, dass es biologisch bzw. genetisch weitergegeben wird.
Aber das Ding ist, du kannst auch, zwei weiße Menschen können ein schwarzes Kind gebären. Also das ist, wenn irgendwo, also wenn irgendwo im Erbgut verankert ist, dass irgendwo was drin ist, kann das theoretisch wieder aufkommen.
Die Chance ist astronomisch gering.
Genau, aber es ist möglich.
Astronomisch
gering. Aber es passiert. So astronomisch ist es nicht.
Das heißt, dem schlussfolgernd muss Hermine irgendwann mal ihre Familie in grauer Vorzeit. Muss es irgendwann mal einen Zauberer gegeben haben.
Genau. Oder es hat ganz andere Gründe.
Und es gibt die Squibs, die nicht zaubern können, aber beide Zauberereltern haben. Das hat Tobi richtig gesagt. Ja. Aber es ist auch, ich meine, gut, wenn du jetzt sagst, Menschen stellen sich höher als Tiere, das ist nun mal in unserer Welt auch so, was in der Zaubererwelt noch interessant ist, Menschen stellen sich höher als die menschenähnlichen magischen Geschöpfe. Menschen stellen sich höher als Zentauren, als Kobolde oder sowieso als Hauselfen. Mhm. Die Hauselfen können da irgendwie gar nichts gegen machen, die werden ja absolut untergebuttert.
Über die haben wir schon gesprochen, das ist die Sklavenrasse.
Ja, so. Ja, aber die haben halt so einen magischen Tick, dass die danach leben einfach.
Das und ganz interessant, ist eigentlich, dass die Kobolde und dass die Zentauren für sich selbst die Menschen wieder unterordnen.
Ja,
so,
ja,
vor allem bei den Kobolden. Sagen, die Menschen sind niedriger als wir und oder die Kobolde, ja, sich auch
überhaupt nicht. Ja, aber das sagen. Ist ja natürlich.
Ich finde das vor allem bei den Kobolden interessant, weil die Kobolde in dieser Welt von Harry Potter und ja auch, wenn man sie jetzt mit den Zwergen vergleicht, weil es so direkt Zwerge gibt es in Harry Potter nicht wirklich. Die Kobolde sind so ein bisschen so ein Konglomerat innerhalb der Fantasy-Welt aus dem klassischen Kobold und den Zwergen. Das sind diese goldschürfenden Unterweltler. Mhm. Also Unterwelt im Sinne von unter der Erde lebenden.
Diese Fantasy-Juden.
Genau, ja, genau.
Ja, stimmt. Ja, also, lange Nasen und versetzen auf Gold.
Ja, genau. Hier die ganze Herr der Ringe-Welt, Tolkien und so weiter, die Zwerge, die haben ganz starke Parallelen zu dem Klischee eines Juden. Das sind halt eben die Geschäftsmänner.
Ja. Und das hast du bei Harry Potter, ist es halt eben der Kobold.
Noch ein alternativer Folgentitel. Ja.
Es sind vor allem auch alternative Fakten, das dürfen wir nicht vergessen. Der Jude an sich ist geldgeil.
Also wir meinen das ja gar nicht irgendwie despektierlich, das ist so dieses
Klischee, das sie
aufnehmen.
Ja. Und das hast du da eben statt den Zwergen halt eben den Kobolden. Und wie die Zwergen, wie zum Beispiel bei Tolkien und so, sind auch hier die Kobolde eigentlich den Menschen, also wirklich nur mit ganz viel Augenzwinkern irgendwo unterlegen. Eigentlich sogar überlegen. Die sind klüger, die sind mächtiger. Und die sind viel resistenter gegen so ziemlich alles.
Aber sie sind hässlicher.
Sie sind hässlicher.
Sie sehen halt aus wie Crap.
Und das sagen, das ist halt
und
das,
haben
das Ding Nase. Der Menschen. Die sagen wie, ich bin hübsch, du nicht, also.
Ja gut, aber in Kobold-Sicht sind wir Menschen hässlich, ne? Also es ist halt.
Wahrscheinlich.
Viel interessanter an der Frage bei diesen Halbblütern ist doch Hagrids Mutter.
Ja.
War eine Riesin, der Vater ein Mensch. Ist das nicht so, als würdest du ein Würstchen?
Ein normaler Mensch.
Ja, ist es nicht so, als würdest du ein Würstchen in eine Turnhalle schmeißen?
Ja, ich habe schon immer gesagt,
das habe ich mich immer gefragt.
Ich habe immer gesagt, der ist da wahrscheinlich komplett rein mit seiner Super Soaker, die er wochenlang gefüllt hat und hat da einfach geballert, bis nichts mehr ging.
Ja, Big Vagina Syndrome.
Ja. Weil die Riesen in Harry Potter, die sind nicht klein.
Jeder hat seinen Fetisch.
So, gut, also wir haben auf jeden Fall, das haben wir jetzt gerade festgestellt, jede Menge rassische Kategorien und Subkategorien. Also,
eine kurze Sache auch noch, wo du Tobi nicht aussprechen lassen wolltest vor gefühlt zwei Stunden. Dieser Rassismus gegenüber magischen oder menschenähnlichen Geschöpfen wird übrigens am Brunnen in der Eingangshalle des Ministeriums deutlich, wo eine Hexe und ein Zauberer in der Mitte stehen und ich glaube, es ist ein Zentaur, tatsächlich ein Kobold und ein Hauself oder
genau,
ein Elf,
genau
die so bewundernd zu ihnen aufschauen.
Warte mal, wird das nicht auch dann, wenn Voldemort wieder da ist, wird diese Skulptur wird doch auch noch geändert dann? Da gibt es so einen riesengroßen Stein, der von den Muggeln getragen wird dann.
Da kommen wir.
Zauberei ist Macht. Ja, genau.
Magie ist Macht.
Magie ist das,
habe ich nämlich die Requisite, dann,
die Requisite davon in der Studiotour gesehen. Das Ding ist halt wirklich irgendwie gefühlt 12 Meter hoch. Sieht total geil aus.
In den Filmen ist das ein bisschen anders. Eigentlich ist es so, dass ein Zauberer und eine Hexe auf einen Berg von nackten Muggeln stehen. Mit verzerrten oder entstellten Gesichtern. Ja.
Das ist eine richtig üble Nummer, nämlich super geil.
Krass.
Aber die Filme sind sowieso, ich meine, die Bücher sind ja schon recht jugendfrei. Die Filme sind mal deutlich jugendfreier. Ja. Viele Sachen. Zum Beispiel auch diesen Durchschneidezauber, den Harry in Teil 6 lernt vom Halbblutprinz von Snape. Ich habe vergessen, wie der Zauberspruch dazu ist. Wo er wo der Malfoy einfach mal in zwei Hälften schneidet.
Sex vom Sempra.
Ja, genau. Super geiles Ding.
Ach, das ist doch im 6. Teil im Film, da blutet er doch einfach
nur. Der blutet einfach nur. Im Buch ist es so ähnlich, nur noch ein bisschen krasser. Im Buch im 7. Teil wird er auch nochmal bei dieser Flucht am Anfang benutzt und so. Das ist schon wirklich, als würdest du eine Sense auf jemanden schmeißen. Im Film hat er einen Kratzer, im Buch ist der beinahe gespalten. Also zumindest wird es so beschrieben. Das ist schon. Die Filme sind deutlich jugendfreier.
Ich habe gerade eine Schokoladenpuddingbohne gegessen.
Und die hatte ich auch. Die
schmecken ganz gut. Habe ich auf dem Fußboden gefunden gerade.
Fuck, das war eine von denen, die ich fallen gelassen
habe. Man könnte vielleicht kurz noch mal was Allgemeines zur Struktur des Zaubereiministeriums oder sagen wir zur Leitung des Zaubereiministeriums während der ganzen Harry Potter Bücher sagen. Mhm. Oder auch während der wichtigen Vorgeschichte. Und zwar, Vorname habe ich jetzt vergessen, Zaubereiministerin Jenkins wurde deshalb des Amtes enthoben, stimmt das eigentlich grammatikalisch, weil Voldemort zugeschlagen hat zum ersten Mal. Dann wurde Harold Minchin Zaubereiminister.
Die vor den Filmen natürlich
ganz kurz bloß. Ja. Der es aber nicht geschafft hat, Voldemort aufzuhalten. Voldemort wurde groß, als er Zaubereiminister war. Millicent Bagnold sollte ihn aufhalten. Und Millicent Bagnold hatte Glück, denn als sie ein Jahr im Amt war, war das Ding mit Harrys Eltern und Voldemort wurde vernichtet.
Das habe ich mir sowieso mal gefragt. Warum hat Voldemort eigentlich so einen Hass auf Muggel?
Weil ist ja nicht mal Reinblüter, ist ja der Witz, der ist
Halbblut. Ja, das kommt dann in der nächsten Folge. Bleiben Sie dran, meine Damen und Herren, warum Tom Riddle Hass auf Muggel hat.
Finde ich ja wirklich, die Figur Tom Riddle ist wirklich schön im Laufe der Zeit ausgearbeitet worden, sagen wir mal so. Das war anfangs sehr eindimensional, es wurde immer schöner.
Da kann man ganz viel zu erzählen. Ja.
Da sollten wir vielleicht mal einen Psychologen einladen. Fände ich gar nicht so uninteressant, weil das wird in den Büchern nicht so genau erklärt, woher dieser Hass direkt kommt.
Nein, ja, aber doch, also, schon. Die Frage, wieso Voldemort einen Hass auf Muggel hat, ist die gleiche Frage wie bei irgendeinem Rechten oder irgendeinem AfD-Wähler, einen Hass auf Ausländer hat.
Die ist schon deutlicher. Zum Beispiel ist er in einem Muggel-Waisenhaus groß geworden. Wo er nicht direkt gut behandelt wurde. Und Leute, er hat sich selbst immer, weil er zaubern konnte, aber keinen Schimmer hatte, was, wie und wo er ist. Er konnte was, alle anderen konnten nichts, alle waren gemein zu ihm, er hatte die Macht, da was gegen zu tun. Also er war, wenn man das jetzt so will, eine elitäre Rasse innerhalb von ihnen unterdrückenden Ameisen. Und natürlich entwickelst du da irgendwie, ja genau, natürlich entwickelst du da Komplexe. An der Stelle. Woher genau dieser Rassenwahn kommt, das hat sich vielleicht daraus entwickelt.
Psych of Voldemort. Ich sehe schon die Folge.
Ja, keine Ahnung.
Also, ganz kurz, Ausländerhass kommt ja meistens daher, dass es Leuten scheiße geht oder dass sie meinen, dass es ihnen scheiße geht.
Angst auch.
Und dass sie einen Sündenbock brauchen. Ja.
Ja, aber bei Voldemort ist es mehr so ein Rache-Ding.
Ja, wollte gerade sagen, weil die Muggel klauen ja den Zauberern jetzt nicht die Jobs.
Ja, aber
ich muss das unbedingt zu Ende machen.
Ja,
das gehört eigentlich an den Anfang der Folge. Nach Millicent Bagnold wurde Cornelius Fudge dann Zaubereiminister. Also im Prinzip erst kurz bevor Hagrid bevor Harry nach Hogwarts kam, wurde Cornelius Fudge Zaubereiminister. Cornelius Fudge ist eine absolute Flasche.
Der ist doch auch.
Und der wurde nur Ersatz Zaubereiminister. Gewesen
oder sowas, ne?
Lass mich mal rausgehen. Dritter Ersatz,
ja.
Oder zweiter Ersatz.
Ganz große erster Pfeife, Ersatz, ja.
Und dann, so, ganz große Pfeife. Nach Cornelius Fudge Rufus Scrimgeour. Weil Voldemort wieder bei Cornelius Fudge, weil er es erfolgreich verdrängt hat.
Ehemaliger Leiter des Aurorenbüros.
Ist er wieder groß geworden, Voldemort. Und Rufus Scrimgeour, also Fudge wurde rausgewählt, weil zu viele Katastrophen passieren. Scrimgeour sollte es richten. Scrimgeour wird ermordet. Übrigens direkt von Lord Voldemort, auch höchstpersönlich.
Einen Tag, nachdem er Harry den das Schwert verweigert hat.
Am 1. August 1998. Nee, stimmt nicht. 97. Und Rufus Scrimgeour war also Zaubereiminister und Pierce Thicknesse war der Leiter des Büros für magische Strafverfolgung. Und der wird von einem Todesser mit einem Imperiusfluch belegt und dann von Voldemort nach dem Tod von Scrimgeour in den Zaubereiministerposten geschubst.
Mhm.
Sodass das Zaubereiministerium, dadurch steht das Zaubereiministerium im siebten Buch oder Film, siebten, achten Film, meine Güte, unter Voldemorts Kontrolle.
Die oder schwarzmagische unter der Herrschaft.
Der Rassisten.
Genau, weil also er durch einen Imperiusfluch im Prinzip ja ins höchste Amt bekommen hat, ohne es selber zu bekleiden.
Zur Erklärung kurz: Der Imperiusfluch ist, du kannst jemanden beherrschen. Was die, also steuern, einfach wie du willst, wie eine Gaming-Fluch.
Einer der wirklich, drei unverzeihlichen Flüche, das war ja auch noch.
Wirklich sehr, sehr interessant an der Stelle finde ich ja die Analogie durch den Imperiusfluch. Ein böser Magier, ein rechtsradikaler Magier, wenn du so willst.
Mit Glatze.
Mit Glatze, tatsächlich, ja. Benutzt einen Imperiusfluch, also einen Herrschaftsfluch, auf einen Politiker, der dann die Macht übernimmt, um das Ganze. Also nicht nur im politischen Sinne, sondern so generell diesen Fluch Imperius zu nennen, fand ich immer super schön. Also nicht nur, weil Imperio halt auch beherrschen heißt im Lateinischen, sondern eben auch dieses Gedankenwegens, dass gerade diese rechtsradikale Bewegung um Voldemort herum, das um, ich sag's mal ganz blöd, Normaldenkenden angewendet hat, um deren politische Ziele zu erreichen. Mhm. Finde ich eine ganz schöne Analogie zu dem, was hier gerade so passiert.
Ja, da hat sie sich noch angestrengt und dann war einfach, ja, und was nehmen wir als Todeszauber? Wie heißt es nochmal, was die billigen Magier immer sagen? Abracadabra? Ja, komm,
Nein, das hat tatsächlich Sinn.
Kedavra.
Mann, mit euch kann man keine Späße machen, ihr Fanboys. Es kommt von
Avra, Ke und dann, also Avra ist das Letzte, Ke und noch was, Avar.
Ja, das ist
sowas.
Avada ist auf jeden Fall nicht Latein.
Heißt, das Ding hier wegmachen, glaube ich.
Irgendwie sowas. Das ist auf jeden Fall der einzige nicht-lateinische Zauberspruch, den sie
haben. Der Abtreibungszauber. Das Ding hier wegmachen.
So, der Zaubereiminister hat enorme Macht. Es gibt keine Amtszeit. Im Prinzip kann der sein Leben lang im Amt bleiben.
Es gibt auch keine Parteien. Es gibt keinen Wahlkampf.
Das habe ich am Anfang gesagt. Er muss nur alle 7 Jahre Neuwahlen veranstalten. Kann sich aber immer wieder selbst zur Wahl stellen und kann im Prinzip sein Leben lang Zaubereiminister sein, wenn die Leute ihn lassen.
Ganz wie der Papst.
Warum wird Cornelius Fudge Zaubereiminister? Weil der bevorzugte Mann für diesen Posten, Barty Crouch, einen riesen familiären Skandal hatte, der auch in den Filmen, doch der wird schon thematisiert, zwar viel.
In den Büchern sehr stark sogar.
Ja, viel weniger. Sein Sohn ist ein Todesser. Sein Sohn hat die Eltern von Neville Longbottom umgebracht, gefoltert und umgebracht.
Umgebracht hat er nicht, die leben noch.
Moment, die leben doch, die sind
verrückt. Ja, ne? Ja,
der hat ihn in
Geistigen Kartoffeln verwandelt. Nur genau. Um die Begrifflichkeit kurz zu klären, ein Todesser ist ein Anhänger Voldemorts.
Genau, deswegen durfte Barty Crouch dann nicht falsch. Mehr, der war, seine Familie wurde komplett entehrt. Also er durfte nicht mehr Zaubereiminister werden.
Zum Thema zum Kartoffeln machen, der hat die Eltern von Neville Longbottom, also Harrys Soulmate, wenn man so will, wenn man diese Prophezeiung glauben darf. Ewig lange Geschichte, warum? Dieser Loser aus den ganzen Geschichten, der hat die so lange gefoltert, bis die verrückt wurden. Also die sind geistiger.
Beides Auroren übrigens.
Ja. Mächtige Auroren sogar.
So, nach Barty Crouch hat man dann, wie schon öfter davor, Albus Dumbledore den Posten des Zaubereiministers angeboten. Aber Albus Dumbledore hat gesagt,
yo, nein, mach ich nicht.
Er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Und das war jetzt gerade eine Cold Mirror-Anspielung.
Von den Kontakten zu, der hast gerne mal her damit.
Genau, und nur deshalb ist es dann Cornelius Fudge geworden, weil sie sagen, wir haben jetzt keinen Bock mehr, wir brauchen einen neuen Minister. Zwei Leute, die sich perfekt eignen, gehen nicht. Nehmen wir jetzt den Fudge. Ich weiß gar nicht, was er vorher gemacht hat.
Er war Judge.
Judge Fudge.
Ich könnte jetzt ein Urteil sprechen, aber ich bin damit viel zu beschäftigt, so unglaublich köstlich
zu sein. Ich muss mal ganz kurz ein Urteil sprechen. Und zwar hätte ich auch am Anfang der Folge machen sollen. Ganz schlimm von euch, dass ihr eine Harry Potter-Folge macht und am Ende in 20 Sekunden Cold Mirror erwähnt.
Cold Mirror?
Cold Mirror, einen enormen Einfluss auf meine
Art, wie ich...
Oh, entschuldige, dass wir für dich persönlich das zu wenig gemacht haben,
du Affenarsch. Da bin ich einfach viel jünger als ihr.
Muss ich ganz...
Ja, nee, wieso, ja.
Wahnsinn. Ich hab auch mal versucht, Kadi anzuschreiben, aber es ist fast kein Rankommen an die. Also ich muss leider ehrlich sagen, ich weiß, wer das ist, aber ich habe da keine Verbindung dazu.
Ja, dann gib es auf YouTube ein und dann verbring mal 5 Tage damit.
Gut, Leute, sag mal, dieses ganze Konstrukt Nazis, Deutschland in den 30ern mit Harry Potter, sollen wir das überhaupt heute noch machen oder sollen wir uns das lieber für ein andermal aufheben?
Ich habe mir gerade mal ein Bier aufgemacht.
Also das ist keine einzelne Folge wert, behaupte ich mal.
Ich hätte richtig Bock darauf mal und jetzt auch tatsächlich auf die Psyche von Voldemort, weil jetzt habt ihr mich heiß gemacht.
Ja, aber Psyche von Voldemort müssen wir
eine eigene... Das ist eine eigene Folge.
Ja, das ist definitiv eine eigene Folge.
Also diese ganze Nazi-Geschichte, ich denke mal, das kann man... Wir sind ja theoretisch, aus politischen Gründen hier, können wir das kurz politisch beleuchten, würde ich sagen. Also du hast das Ministerium für Zauberei ist... Eine parteilose Nummer. Es scheint aber allerdings auch keine Parteien zu brauchen. Das ist mehr so, wie die Respublika damals in Griechenland war.
Mhm.
Also woraus die Republik dann wurde, also das Ding des Volkes. Das ist, wie nennt sich das? Volksabstimmungstechnisch. So, ne? Also du hast nicht
so viel... Es ist an sich eine Demokratie, also der
Zaubereiminister wird demokratisch gewählt. Aber im ursprünglichsten Sinne, also du hast keine Parteiengesellschaft, sondern das Volk wählt direkt einen Typen. Nicht eine Partei und Wahlmänner und
was das nicht gibt. Direktes Wahlmandat. Das ist
eine direkte Wahl.
Direktes Wahl. Genau. Direktes Wahl.
Direktes Wahl. Es ist eines direktes Wahl. Und,
Soll ich zur Sache kommen und übernehmen, Tobi? Weil du bist gerade so ein bisschen schwammig...
Also lass mich
mal kurz... Ich wollte auf irgendwas hinaus, was ich unterwegs vergessen
habe. Ich bin heute auch irgendwie aggro.
Sorry. Ja, wirklich, weil ich hier aber auch der Einzige bin, der jetzt schon sein 5. Bier trinkt.
Dafür bin ich super drauf.
4. Bier trinkt.
Jetzt hör auf, ihn schon zu unterbrechen. Bevor du mit den Nazis kommst, würde ich noch kurz ein paar Fakten vorlesen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, was passiert. Mhm. Und dann kannst du sagen, was das heißt. Magie ist Macht, ist wie gesagt dieser Spruch, der Untertitel des Zaubereiministeriums in der Zeit, wo Piers Stickness an der Macht ist. Mhm. Es wird die Registrierungskommission für Muggelstämmige eingeführt, mit dem Vorsitz von Dolores Umbridge. Mhm. John K. Rowling hat jede Menge Informationen über die Vorgeschichte von Dolores Umbridge und was mit ihr später passiert, auf Pottermore hochgeladen. Auch eine unglaublich interessante, schlimme Person. Die das leitet, die Registrierungskommission für Muggelstämmige. Den Brunnen haben wir schon erwähnt. Ach so, warum haben sie das gemacht? Also die These, auf die sie sich stützen, ist, Zauberkräfte können ausschließlich vererbt werden. Das bedeutet, Schlammblüter raus, haben überhaupt keine Möglichkeiten mehr. Und selbst Halbblüter versuchen sie sogar wegzusperren. Mhm. Dass wirklich nur noch die Reinblüter bleiben dürfen. Muggel werden sowieso verachtet und teilweise getötet.
Weißt du, ob Umbridge Reinblüter ist?
Ja.
Ist sie?
Nein.
Alles klar. Echt? Cool. Ja, Voldemort auch nicht.
So, ja. Und da wird dann von Blutsverrätern gesprochen. Da haben wir dann auch einen aktuellen Bezug zum Volksverräter. Blutsverräter sind Menschen, die aus reinen Familien stammen, aber vernünftig mit der Sache umgehen, also Muggel oder Muggelgeborene gleichstellen.
Die Weasleys.
Großes Beispiel, die Weasleys oder auch als Person Sirius Black. Der die ganze Black-Familie sind nun mal echt Rassisten.
Boah, ja.
Und Sirius Black als einziger daraus. Das waren meine Fakten. 12 Fakten über den Rassismus
in Harry Potter. Also, made my day. Rowling hat ja tatsächlich zu dieser ganzen Nazi-Parallelen-Geschichte sich auch geäußert und hat auch gesagt, dass es kein Zufall ist, sondern dass die das da wirklich auch ein bisschen verarbeitet hat, dass die das so ein bisschen inspiriert hat. Ist halt so die Verarbeitung eines Traumas, ja, gerade auch bei den Briten. Um mal kurz zusammenzufassen, wir haben, wie gesagt, den Rassismus, wir haben die Rassenkategorien. Das genau das Gleiche gab es bei den Nazis ja auch. Also die hatten ja wirklich für jede für jede Rasse in Anführungszeichen so eine Kategorisierung. Ne? Da gibt es eben so die nordischen Völker, die Skandinavier, die sind fast so gut wie die Germanen, die kann man noch gerade so lassen. Ne? Dann gibt es eben so den Ostmenschen, die Russen, Polen, Tschechen und so weiter. Die sind nicht ganz so schlimm, aber die sind so die Arbeiterrasse. Also die kann man noch, die muss man nicht umbringen, sondern die kann man im Wald noch arbeiten lassen. Dann gibt es natürlich die Untermenschen, Juden, Zigeuner und so weiter, also ich phrasiere das ja natürlich nur, die müssen weg. So, ne? So ähnlich haben wir das ja eigentlich im Harry Potter-Universum auch. So fies es klingt. Dann haben wir die Unterdrückung, sogar die Deportierung der Schlammblüter und der Halbblüter.
Ja, allerdings nur unter Voldemort, ne? Also das ist jetzt kein Normalzustand.
Ja, ja, nee. Also, ja, ja, absolut. Dann haben wir diese Scheinprozesse, diese Gerichtsprozesse.
Oh, die sind ganz furchtbar,
ja?
In Büchern. Also wie in der Realität eben auch.
Das haben ja,
sie
ja.
Ganz, hat sie ganz schön dargestellt.
Und ja. Wir haben tatsächlich, als der ganze Scheiß dann vorbei ist, auch die Gerichtsprozesse gegen die Todesser.
Ja. Ja.
Dann haben die auch sehr schön dargestellt.
So wie die Nürnberger Prozesse gegen die Nazis.
Weniger damals. Fair.
Ja.
Aber drastischer.
Wobei ich auch sagen muss, ich finde es irgendwie unkreativ, wenn man, naja, bisschen makaber das vielleicht zu sagen, wenn man sich an den Nazis orientiert bei einer Geschichte, weil es echt in vielen Geschichten.
Ja, das ist halt, also.
Vielleicht nicht so detailliert wie in Harry Potter tatsächlich, aber.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn du dir Game of Thrones anguckst.
Oder zumindest die Ideologie gibt es fast überall.
George R. R. Martin. Der ist ja auch, wenn ich mich nicht irre, Historiker. Mhm. Zumindest ist er ein sehr interessierter Historiker. Ich weiß nicht, ob er es auch wirklich mal ausgeübt hat in dem Beruf. Das, was in Game of Thrones passiert, abgesehen von den magischen Dingen, ist in der Welt genauso alles schon passiert.
Mhm. Das
ist
halt die Rosenkriege.
Ja, genau.
Zwischen Großbritannien und Frankreich.
Genau. Das ist im Prinzip wie ein Tarantino-Film. Eine Sammlung von Dingen, die es schon gegeben hat.
Ja. Ja, das ist. Also, das ist nichts Ungewöhnliches, genau, dass sich große Autoren an geschichtlichen Ereignissen inspirieren. Ich meine, die Machtergreifung des Imperators bei Star Wars in den Prequels, das ist im Prinzip auch die Geschichte Hitlers.
Ja.
Die
das Machtergreifung. Ist Star Wars ist auch wie eine Demokratie zur Diktatur wird.
Genau. Also, wir haben, um mal nochmal. Um hier weiterzugehen, wir haben
cooler.
Systematische Propaganda. Und systematische Vertuschung im Orden des Phönix, glaube ich, da erfährt man, dass solche Schulbücher in Hogwarts verändert werden, ja. Und teilweise dann auch eingezogen werden.
Und verboten werden.
Ja. Mehr noch, Umbridge sagt, dass die Zauber nicht mehr angewendet werden sollen von den Schülern, sondern nur noch theoretisch erlernt werden möchten. Also die machen Anstrengungen, um die Macht vom Volk eigentlich wegzunehmen, um eine noch elitärere Elite zu werden.
Also die erzählt dann halt von wegen so, wir machen das jetzt nur noch theoretisch. Und Harry ist derjenige mit Hermine zusammen, die sich darüber aufregen. Das haben die in dem Film sogar sehr schön, sehr buchgenau umgesetzt. Wo Dolores Umbridge dann halt eben meint, ihr seid hier, um zu lernen, wie das in der Theorie funktioniert. Ihr braucht das nicht anwenden, darauf, da draußen bedroht euch nichts.
Also darüber haben wir ja tatsächlich noch gar nicht gesprochen. Dolores Umbridge wird als Großinquisitorin, wird eigentlich als Lehrerin nach Hogwarts geschickt.
Ja, und dann Großinquisitorin.
Weil Dumbledore und Harry behaupten, also Harry behauptet, Dumbledore glaubt ihm, dass der Dunkle Lord zurückgekehrt ist und das Fudges Position enorm schwächt.
Genau. Und sie wird dann ja zur Großinquisitorin, wo ich der guten Frau Rowling eine High Five geben möchte. Das ist ein cooler Ausdruck für jemand, der Hexen und Zauberer kontrollieren soll.
Aber auch nicht sehr kreativ. Also
nicht kreativ, aber cool. Aber irgendwo auch ziemlich makaber.
Ja. Also das Ziel ist ja ganz einfach. Die wollen einfach Wissen gleich Macht. Wissen ist gleich Magie. Die wollen einfach das Volk dumm halten.
Genau. Nee, vor allem schwach halten.
Schwach und dumm.
Ich habe das noch nicht ganz kapiert. Eigentlich ist es wirklich ein Ding zwischen Fudge, Umbridge, Harry und Voldemort und Dumbledore.
Fudge wirft doch auch Dumbledore permanent vor, dass er an sein Amt ran möchte.
Deswegen
schickt doch jemanden hin.
Also Fudge ist einfach beleidigt, dass sie Dumbledore zuerst gefragt haben.
Ja, wirklich. Fudge ist wirklich ein wandelnder Lutscher.
Ein Lappen, ja.
Wirklich, der ist echt scheiße und fühlt sich halt eben dadurch, dass Harry und vor allem, also was Harry behauptet, ist ja, ich sag mal, für die für die Gala-Leser der Zaubererwelt wichtig und für die Politik Interessierten ist wichtig, was Dumbledore erzählt. Ja, das ist wichtig. Das ist so der Helmut Schmidt der Zaubereipolitik. So. Und wenn Harry erzählt, Voldemort ist wieder da. Und wenn Voldemort das bestätigt, sieht Fudge sich, Lutscher wie er nun mal ist, in seiner politischen Situation angegriffen, weil er dieser Politik des es passiert gar nichts, alles ist cool, folgt.
Und außerdem dieses ganz normale, ich bin der Zaubereiminister, ich sag, was stimmt.
Genau,
und
genau.
Nicht der Helmut Schmidt, der das vor 40 Jahren gemacht hat.
So, ja, wobei ja, wirklich, Dumbledore es nicht mal genau vor 40 Jahren gemacht hat.
Ja. Und als es dann soweit ist, eben versucht Fudge eben seine Unwahrheit bzw. Unvermögen, vor allem sein Unvermögen, zu vertuschen, indem er alle anderen als Lügner darstellt. Und Umbridge?
Erinnert mich das an eine derzeitige politische Situation in den USA? Ich weiß es nicht.
Nein, Richard. Nein. Umbridge lügt nicht. Sie präsentiert alternative Fakten.
Ah ja, in postfaktischen Zeitalter, natürlich. Ja. Alternative Fakten. Als ich das gelesen habe, dachte ich, kotze in den Bildschirm, ey.
Ja, aber das ist genau das, was Umbridge für Fudge eben macht. Und witzigerweise arbeitet sie dann ja eben nachher auch für Thickness bzw. Voldemort. Dann ohne das Lügen. Und zwar direkt in die Richtung.
Hat irgendjemand Lust, erfolgreich zu werden? Man könnte einen YouTube-Kanal aufmachen, 12 alternative Fakten und zu allen Themen einfach Lügen erzählen. Ich glaube, das
toll,
ist...
Toll, das wird also der PR-Block.
Warte mal, das ist jetzt hier Folge 31 in dem Inhalt, oder?
Ey, mach das mal. Ich mach's selber nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Aber wenn irgendein Hörer da Interesse dran hat,
kriegt ihr davon gibt's genug im Internet. Nennt sich Verschwörungstheorien. Sagt euch das Führerprinzip was?
Erleuchte mich.
Mir nicht.
Das Führerprinzip ist im Prinzip das, was im Dritten Reich und in vielen anderen absolutistischen Regimen praktiziert wird.
Nein.
Dass du Verantwortung immer nach oben weiterschiebst. Hm. Beziehungsweise auch Rechtfertigung.
Das ist bequemer in der Diktatur.
Also der Führer hat immer recht. Und wenn ich dir einen Befehl gebe, dann ist das eigentlich ein Befehl vom Führer, weil der Führer ja mich in die Position gehoben hat. Zitat Umbridge, Zweifel an meinen Praktiken sind Zweifel am Ministerium und am Präsidenten.
Ja.
Das ist eindeutig.
Am Minister, nicht am Präsidenten.
Ja. Am Minister? Okay, dann habe ich das...
Der heißt nie Präsident, der heißt immer der Minister.
Ja. Gut. Wir haben außerdem die
Manipulation... Das ist doch so, das ist genau in der Szene, die ich vorhin meinte, als Harry und Hermine sich darüber aufregen, über ihren Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste, wofür sie offiziell eingestellt worden ist. Mhm. Genau da sagt sie das.
Wir haben die Manipulation der Presse, wir haben die...
Volle es ist Pullen. Keine Manipulation, sondern der Tagesprophet macht einfach mit. Freiwillig.
Naja, die werden zensiert und damit sie bestehen bleiben.
Die werden anfangs zäsiert und nachher...
Zäsiert
werden sie auch. Als Thickness dann im Amt ist, wird er auch übernommen, der Tagesprophet.
Wie sagt man das denn? Es ist eine Manipulation, das, was halt rausgeht.
Ist eine Propaganda.
Zensur.
Ist Zensur. So, aber der Tagesprophet ist voll dabei.
Ja gut, aber das war ja...
Wenn die Medien kontrolliert werden, Goebbels hat schon gesagt, wer das Sprachrohr zur Welt kontrolliert, kontrolliert die Masse.
Ja. Also im Prinzip ist innerhalb der Logik, der politischen Logik der Zauberwelt, die Presse kein eigenständiges Organ. Also die ist offensichtlich von der Regierung sehr, sehr leicht sogar zu beeinflussen.
So wie die Nazis das auch wollten und auch gemacht haben.
Genau,
übrigens,
was heute eben nicht mehr der Fall
ist. Übrigens werden die Nachrichten, ich weiß nicht in welchem Film, übers Radio gehört auf einem Gerät, das fast exakt so aussieht wie der Original-Volksempfänger. Also das Radio, über das früher die Wochenschau gehört wurde.
Harry Potter 7.
Ja, was immer so klang, als würden sie gegen eine kaputte Membran immer sprechen. Ja.
Dann werden Schüler als sogenannte Inquisitoren rekrutiert. Also es gibt sogar so eine eigene Hitlerjugend in Hogwarts.
Belohnungssystem. Das ist das Beste, um Leute...
Wie wurden die nochmal belohnt?
In Schach zu halten. Die kriegen Sonderrechte.
Wie heißen die?
Die Inquisitoren.
Die kriegen einfach Sonderrechte.
Ja.
Ja, dadurch, dass sie Dolores Umbridge in den Arsch kriechen, gibt es einen schönen braunen Ring um Hals und sie dürfen halt andere Sachen, die andere Studenten eben nicht dürfen, wie zum Beispiel Ausgänge nach Hogsmeade oder so.
Ja, dann haben wir den Orden des Phönix, der kann als so eine Art Resistance, also Widerstand, im Dritten Reich gesehen werden. Manche vergleichen den auch mit den... mit den Churchillianern, also mit den Leuten um Churchill herum.
That's fake news.
Ja. Auch so von der Bildsprache her und von den Klamotten und vom Set-Design kommt das rüber. Zum Beispiel dieser Gestapo-Mantel, den dieser eine Typ trägt, in den sich Harry verwandelt, als er seine
Gestalt... Ach, dieser dicke, dieser riesige Albert, Ledermantel Albert da Runcorn im Ministerium.
Heißt, wie heißt der?
Albert Runcorn.
Ey, das ist halt sowas von krass. Also das ist... Jeder, der weiß, wie sowas aussieht, sagt, Alter, das ist ein Gestapo-Mantel. Also ja, die Geheimpolizei des Dritten Reichs.
Übrigens auch einer, der ist ein ganz krasser Typ eigentlich. Ja. Also wenn er gerade nicht...
Ganz übler Typ.
Wenn ihm gerade nicht ein paar Haare ausgerissen wurden, ja, dann tötet der auch Muggel.
Der wird auch, glaube ich, im dritten Teil oder so zum ersten Mal erwähnt. Also der wird immer mal wieder erwähnt. Und vor allem spätestens im vierten Teil halt eben bei diesem Ring, den Voldemort da ranruft, wird der Name auch...
Wie heißt der nochmal?
Direkt gesagt.
Scrumgore. Albert Runcorn.
Runcorn.
Okay. Auch die...
wo der die Nachnamen aufzählt. Malfoy,
Runcorn. Was mir auch relativ krass aufgefallen ist, ist, dass sich dass sich zum Beispiel die Farben ändern. Also die ersten beiden Filme sind ja Kinderfilme, wie wir schon festgestellt haben.
Hollywood-Prinzip immer Origin Blue.
Ja, ja.
Orange und Blau hat immer
sehr den warm. Effekt,
sehr, sehr freundlich zu wirken.
Die ersten beiden Filme werden ja oft auch so als Weihnachtsfilme wahrgenommen, weil die so bunt sind und so von den Farben und dem ganzen Styling her und so weiter. Und
alle 8 Filme an Weihnachten rauskamen.
Das natürlich auch. aber unabhängig davon.
Ja, klar, ja.
Und je weiter die Serie fortschreitet, desto kälter und auch düsterer wird die ganze Beleuchtung, die ganzen Farben.
Ja, das ist immer so abhängig vom Regisseur. Naja, was ist schon richtig.
Bei dem
dritten Teil wird es einmal.
Das ist ein sehr harter Cut.
Übertrieben, so.
Wo mit
Alfonso Cuarón.
Cuarón das Ding gemacht hat.
So, Mike Newell hat es ungefähr so ähnlich gemacht. Dann hat David Yates übernommen. Scheiße. Und der macht, ja, Mike Newell ist der fürchterlichste Regisseur.
Welchen hat er gemacht?
Den vierten. Und dann mit David Yates, der die restlichen gemacht hat, geht es dann nochmal.
Der vierte Stufe war runter. Der Feuerkelch, ne? Ja.
Der Feuerkelch. Das ist auch der schlechteste Film.
Einer der besten Bücher, aber ein ganz furchtbarer Film.
Ja, also
dem fehlt jede Liebe zum
Detail. Und auch jede Logik. Also in keinem Film sind so viele Logiklöcher drin wie im Feuerkelch. Allein darüber könnten wir eine Folge machen.
Trotzdem ist er, glaube ich, der Einzige, der im Abspann zuallererst stehen hat, Mike Newell Film.
Ja, ja.
Und dann ja. Harry Potter and the Goblet of Fire.
Nochmal kurz zurück zur Bildsprache. Hogwarts sieht in den ersten beiden Filmen aus wie ein typisches englisches College mit diesem schönen gepflegten grünen Rasen, mit diesen wunderschönen Innenhöfen. Ab dem, ich glaube im dritten sieht man es noch nicht so krass, aber ab dem vierten, fünften...
Doch, im dritten haben sie auch die Struktur dann geändert. Da ist ja auch nicht die Peitsche, sondern die knüppelnde Weide. Und so. Steht ja alles plötzlich woanders.
Ab dem dritten, Gefangener von Azkaban, sieht Hogwarts völlig anders aus.
Ab dem fünften. Also ich meine, es sieht anders aus, aber die Wiese ist trotzdem noch da. Und ab dem fünften
aber,
ist es nur noch Schotter.
Aber da sieht es plötzlich eher aus wie so eine alte schottische Burg, so auf dem Berg, so leicht verkommen, eher kalter Stein. Und
Das hat einen relativ einfachen Grund. In den ersten zwei Teilen siehst du Hogwarts fast immer nur
von nachts. Innen.
Und wenn nicht nachts, dann bei schönem Wetter. Also nee, ich rede von den Totalen, von der Burg. Und ab dem dritten Teil, also Cuarón ist der Erste, der das eben auch mal bei schlechtem Wetter gezeigt hat. Ich korrigiere mich. Der das nur bei schlechtem Wetter gezeigt hat.
Super,
und, wie Cuarón nun mal so ist. Da gibt's halt kein schönes Wetter. Da gibt's auch nicht schön. Da ist alles sehr grau in grau. Alles sehr, naja, wie man sich das Wetter kurz... Warte mal, Hogwarts ist nicht in Schottland, aber kurz vor Schottland, ne? Irgendwo da.
So kurz vor Schottland.
Kurz vor Schottland
liegt das irgendwo.
Also es ist halt eben so das Klischee-Wetter der eigentlichen Region.
Ja, aber das ist so auffällig.
Das ist ein Riesenbruch. Was aber witzig ist, weil das ist dasselbe Modell von Teil, in den Filmen von Teil 1 bis 8. Man kann nicht bestreiten, dass quasi in jedem Film, also bei jedem Regisseur, Hagrids Hütte ganz woanders steht, die peitschende Weide ganz woanders steht,
die knüppelnde Weide,
Kräutergärten.
Die knüppelnde Weide. Hast du mal gesehen? Die peitschig, die knüppelt.
Ja. Alles ganz woanders ist. Und bloß weil du jetzt diesen englischen Rasen angesprochen hast, den gibt's im dritten und im vierten, besonders im vierten Teil auch noch. Kommt da mit Diggory, so,
ja,
gibt's da eine Szene, mindestens.
Und dann ab dem 5. ist alles Schotter.
Ja. Ich finde es so geil, dass ich fand immer am besten auch in Hogwarts, dass er das auch im 3. Teil, übrigens auch mein Lieblingszauberspruch, der ja dann auch extra für die Filme gemacht wurde, Bombarda, finde ich der Hammer. Einfach, kannst einfach Sachen in die Luft sprengen.
Den gibt es im Buch auch.
Echt? Ich habe mal gelesen, der wurde nur für die Filme gemacht. Das aber auf jeden Fall diese Kerker-Szene sein, wurde.
Dass der die Filme wurde vor Fertigstellung der Bücher wurden die Filme ja gedreht.
Ja. Das auf jeden Fall im 3. Teil, also wenn Hermine Sirius Black aus dem Kerker rausholt, halt sagt sie
also Bombarda und
das ganze Schloss fliegt weg.
Im Buch wird der Kerker nicht aufgesprengt.
Nee. Ah ja, siehst du. Ja. Aber das finde ich halt zum Beispiel auch total geil, dass es halt eine Schule gibt mit einem Kerker.
Naja, es ist kein Kerker, sondern... Nein, ja, gut, das ist ganz normale Räume im Kerker und dann gibt's oben eine Zelle, wo ein Mensch reinpasst.
Ich bin mir übrigens, ich weiß das nicht, das interessiert mich seit längerem. Ich habe jetzt gestern auch ein neues Spiel angefangen, da wird das auch thematisiert. Dieser Begriff Kerker in Burgen, heißt das übrigens immer Gefängnis oder ist das einfach nur der... heißt das übrigens immer Gefängnis oder ist das nur einfach Keller? Weiß das jemand von euch?
Ich gucke.
Also das fand ich jetzt, finde ich unheimlich interessant. Das wird ständig, also Keller in Schlössern wird in Büchern immer Kerker genannt. Immer.
Ja, es gibt ja dann immer, wenn
sie explizit
halt hinter Gitter heißt. Sollen, ist das ja immer das Verlies.
Ja, nee, Verlies ist zufällig immer im Kerker. Kerker steht eindeutig für ein Gefängnis.
Aha.
Also ein Weinkeller ist kein Kerker. Wenn du zu deinem Weinkeller Kerker sagst, auch wenn er tief unten in der Erde von Stein umgeben ist, ist das falsch.
Dann hast du ziemliche Probleme.
Hier folter ich die Beeren, hier drücke ich sie so lange, bis ihr Saft austritt und ich ihn fermentiert dann selbst trinken kann.
Aber das ist dann eine schräge Nummer, weil Slytherin wird ganz klar, dass der Gemeinschaftsraum der Slytherin war früher. Also die sagen ja immer nur, es wird in den Kerkern Hogwarts. Wahrscheinlich war das früher mal ein Kerker. Die Frage ist, warum hatte Hogwarts mal einen Kerker?
Auf jeden Fall. Vielleicht hat er auch gelogen, aber Filch sagt im 1. Teil, früher, als sie noch mit den Daumen in den Kerker Gott, wie ich die Schreie vermisse.
Ja, aber das. Okay, die Kerker können groß sein in so einem großen Schloss. Also ein Teil, weil ich vermute mal, dass in den letzten 1000 Jahren, also es wird ja ungefähr immer 1000, also es wird ja immer 1000 Jahre genannt, also so ungefähr 1000 Jahre, ist es her, dass Hogwarts gegründet wurde und dass die vier Leute dadurch gegengereitet sind.
Geritten.
Ja, das steht da wegen den vier
Reitern. Dass sie geschreitet sind.
Gereitet.
Auf ihren Studentinnen
ja. Mit den Regisseurinnen. Was ist jetzt, wie geht der Satz weiter?
Dass Slytherin sein Haus unten in den Kerkern gegründet hat. Weil das werden die sich nicht aus Spaß ausgedacht haben später.
Vielleicht gab es das Schloss ja auch schon vorher und die sind da bloß rein zu viert.
Zum Beispiel, das meine ich.
Schule draus.
Das meine ich.
Vielleicht war das anfangs einfach wirklich nur so.
Gott, musst du den beim Pokern verloren.
Weil ich sage ja, vielleicht war das auch anfangs einfach nur ein Bunker. Der hat dort sein Haus gegründet und dann kam Hufflepuff und Gryffindor und Ravenclaw und ich habe, ey, weißt du was? Wir bauen einfach oben drauf.
Ja, aber die haben ja zusammen die Schule gegründet. Aber das kann sein, dass es ein altes Schloss war. Ja. Und dann haben die alle gewürfelt und Ravenclaw gewinnt, weil die kriegen den Turm. Und Slytherin verliert und geht in den Kerker.
Ich glaube nicht, dass er verloren hat. Ich glaube, der hat sich da wirklich, der wollte das, der mag die Dunkelheit.
Slytherin ist so depressiv.
Ist der coolste von allen. Ist eine absolut geiler Typ, stell dir vor, du machst die Kammer des Schreckens. Ey, der macht da diese Skulpturen. Wie geil das einfach
voll, ja.
Slytherin ist der geilste Motherfucker im ganzen
Universum. Salazar Slytherin, der Zauber-Emo. Ja.
Ey, das ist echt eine ganz geile Idee. Selbst wenn ich tot bin, wird er in der Kammer des Schreckens meine Schlange noch zu spüren bekommen.
Er war super intelligent. Er hatte diesen langen, zotteligen Bart. Er hat da selbst diesen Kopf da reingesetzt. Er
war ein wahnsinniger Selbstdarsteller.
Er sieht ja nicht geil aus. Also ich meine, schon geil, aber nicht gut.
Ja.
So, wie er sich da in die Kammer des Schreckens und dann öffnet sich sein Mund und da kriecht der Basilisk raus.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch der mächtigste von den allen war.
Ja, ist er, war ja.
Weil ganz, ja. Fred winkt gerade, ich soll näher ans Mikro kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Salazar Slytherin der mächtigste von allen war, weil aufgrund der Stellung des Hauses Slytherin in diesem Werken. Ist es ja wirklich, also die Honest Trailer von den Screen Junkies haben mal die Frage gestellt, wieso schmeißen die nicht einfach alle Slytherins raus? Weil die immer nur Ärger machen. In dem Ursprung der Idee von Hogwarts muss es ja so ähnlich gewesen sein. Slytherin so ein Unruhestifter, / guter Zauberer gewesen sein muss. Es wird in den Büchern auch gesagt, die Slytherins sind gute Zauberer.
Also guter Zauberer, ja.
Aber eben falsch geleitet.
Ja. Auf jeden Fall Rassist. Auch der
Slytherin,
absoluter Rassist.
Absoluter Rassist.
Ja, die haben, ich kann mir
so aber geil vorstellen. Der muss unfassbar mächtig gewesen sein, dass sie den trotzdem haben gewähren lassen.
Im Prinzip so, eigentlich so, ein Saruman.
Ich finde so ja, genau, Origins auch immer total geil, wenn du überlegst, dass du auch irgendwie dann das Tri-magische Turnier dann aufgeschaut wurde. Das war wirklich bei der Platzvergabe, wer darf was im Haus haben. Ja, wir machen ein Tri-magisches Turnier und haben so, weiß ich nicht, 3 Runden Zauberkniffel gespielt oder sowas. Und dann wurde sich da dann ausgewürfelt, wer welchen Raum bekommt.
Ey, das würde mich mal interessieren, diese Tri-magischen Turniere von vor über 100 Jahren. Was haben denn da die Magisterien?
Mord und Feurio. Um diese Nazi-Geschichte abzuschließen. Wir müssen auch echt nämlich bald mal Feierabend machen.
Ja,
echt. Ganz wir sind doch schon vom Ministerium schon wieder weg, aber gut.
Ganz kurzer Fun-Fact. Wie so oft haben wir kurz vor Aufnahme der Folge diskutiert, sag mal, reicht das Thema für eine ganze Folge?
Ja.
Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und ich sehe 2 Stunden und 31 Minuten.
Schöne Zeit.
Ich möchte dazu sagen, wir haben auch fast 1,5 Stunden davon nicht über das Sovereign-Magisterium geredet.
Oh, welchen Wunder bei uns. Über Kakerbohnen. Also ich habe dann einen interessanten Artikel gefunden, den verlinke ich unter der Episode, den kann sich jeder im Detail gerne mal durchlesen. Ich möchte da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, weil das auch alles sehr spekulativ ist, aber es gibt noch jede Menge anderen Kram bei Harry Potter, den man mit der Nazi-Zeit in Verbindung bringen kann. Zum Beispiel, dass Dumbledore einen bösen Zauberer mit deutschem Namen Grindelwald besiegt hat, und zwar nicht irgendwann, sondern im Jahr 1945, also in dem Jahr, in dem der Zweite Weltkrieg endete. Ja, Voldemorts Auftauchen ist eine Wiederkehr. Der war ja schon mal da.
Wir sagen die ganze Zeit Voldemort. Das ist falsch.
Ja, Voldemort, ne?
Das was
denn? Ist Silent.
Der dessen Name nicht genannt werden
darf. Naja, gut, nein, er wird tatsächlich Voldemort ausgesprochen.
Also habe ich es doch immer falsch Beck gesagt.
Hatte jahrelang recht und alle haben ihn dafür blöd gemacht.
Ey, ganz ehrlich,
Rufus Beck hatte recht.
Als Kind habe ich immer gedacht, der wird Voldemort, also der wäre Franzose, Voldemort.
Ja.
Als Kind habe
ich. Ich bin der Nazi-Zauberer aus der früher vergangenen Tat. Ich bin der Voldemort.
Den habe ich als Kind immer gedacht. Und dann habe ich den ersten Film gesehen, Voldemort, und klar, dann heißt es schon mal Voldemort.
Ja. Aber da geht der Frä.
Voldemorts Auftauchen ist eine Wiederkehr. Und das kann man auf 3 verschiedene Arten deuten. Nämlich einerseits Deutschland, die nach dem Ersten Weltkrieg eben wiedergekehrt sind. Ja, um es mal zynisch auszudrücken. Dann kann man es sehen für den Nationalismus selbst. Der Nationalismus, der eine ganz große Zeit hatte, Ende des 19. Jahrhunderts. Und dann wieder en vogue und schick wurde. Ja.
Du meinst in den letzten 10 Jahren?
Ja.
Also, das ist also wirklich, der Nationalismus taucht alle 20, 30, 40 Jahre
absolut auf. Absolut. Und dann kann man diese Wiederkehr sinnbildlich auch mit etwas Fantasie auch für Hitler selbst sehen, der ja im Ersten Weltkrieg verwundet wurde, in den Knast kam und dann praktisch wieder. Ja.
Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Solchen
Dingen. Ja.
Also natürlich hat Voldemort ganz klar hitlerische, gibt es das als Adjektiv? Ich benutze das jetzt so, das hitlerische Züge.
Hitler-Attitüden.
Dann wird Voldemorts Rückkehr vom Zaubereiministerium ganz lange vertuscht, beziehungsweise verschwiegen. Ja? Erst in der Orden des Phönix, glaube ich, wurde offiziell
ganz am Ende
wurde offiziell zur Kenntnis genommen, dass Voldemorts Rückkehr kein Märchen ist.
Das ist so geil. Also stell ich mir wirklich im Ministerium so einen dann vor, der so einen Haufen Papiere dann irgendwie hat und den ganzen Tag nur irgendwelche Papiere stempelt. Rückkehr, Voldemort, Tom Riddle, alias Voldemort, wieder zurück.
Ja. Und das ist tatsächlich eine ganz starke Parallele zur so internationalen politischen Verflechtungen in den 30er Jahren. Denn die Alliierten allgemein, die ganzen Länder um uns herum, um Deutschland herum, die wollten in den 30ern ganz lange auch nicht wahrhaben, dass da gerade ziemlich krasser Scheiß abgeht unter Hitler. Die sogenannte Appeasement-Politik. Also die Alliierten haben ja gesagt, ey, lass den Verrückten einfach labern, wir machen nichts. Wir greifen nicht ein.
Gib Trump mal eine Chance.
Ja. Diejenigen, die vor Voldemort warnen, also Harry und Dumbledore zum Beispiel, werden als Spinner sogar abgetan.
Ja, das ist halt der Vorzug der Ignoranz. Man soll niemals die Macht der Unterdrückung, der Verdrängung unterschätzen.
Dann hat der dieser Autor dieses Artikels, da bin ich aber mal gespannt, was ihr dazu sagt, das finde ich nämlich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, der meinte, dass die verschiedenen Häuser in Hogwarts sinnbildlich für verschiedene Großmächte Europas gedeutet werden können. Also zum Beispiel Gryffindor für natürlich Great Britain, Ehrgefühl, Mut, Stolz und so weiter, und Slytherin für das Deutsche Reich, die großen Konkurrenten, viele dunkle Zauberer, Rassisten.
Ja, da können wir ja von Glück reden, dass kein Regisseur der Harry Potter Filme M. Night Shyamalan war. Der hätte die dann auch alle, ja, Hufflepuff, die machen wir jetzt mal alle asiatisch. So, oder mit diesen, wie heißt das denn, in Tibet da, mit diesen indischen Mönchen.
Ja.
Alle Hufflepuffs sehen jetzt mal so aus.
Aber
ich könnte mir dann vorstellen, die Hufflepuffs oder womit kann man die fragen? Mit den Niederländern?
Nur ja, wollte ich nämlich gerade fragen. Also wenn Gryffindor für Great Britain steht und Slytherin für das Deutsche Reich, für wen stehen denn dann die anderen?
Ravenclaw, die Skandinavier und Hufflepuff und so.
Die Skandinavier waren keine europäische Großmacht.
Ja. Okay.
Also die Russen, so die Osteuropäer. Also ich sehe das jetzt nicht.
Hast du nicht?
Ich sehe das jetzt nicht.
Also, sehe ich auch so richtig nicht. Da finde ich auch, das ist ein bisschen zu weit gegriffen, weil diese ganze Gut- und Böse-Kategorie. Ich meine, guck dir die Charaktere doch an. Slytherin ist im Prinzip dieser missverstandene, gemeine Penner, der irgendwie, also Snape-mäßig, grüne Haare, missverstanden, blasse Haut, ziemlich groß, eine lange Nase, intelligenter Typ. Dann gibt's den Ravenclaw, das ist der typische Intelligente. Dann ist Gryffindor, Dann gibt's Gryffindor, den Mutigen. Und dann gibt's Hufflepuff, den Verrückten. Also im Prinzip sind die Häuser,
Hufflepuff, die Verrückten?
Ja, die
Kipferer, Treuen.
Die Treuen, ja, die Treuen. Es ist im Prinzip. Es ist im Prinzip sind die Häuser die Scooby-Doo-Bande der Zauberwelt.
Ja, ja, ja. Dann haben wir Mad-Eye Moody, der einen so ein bisschen an Churchill erinnert. Das ist so ein dicker, untersetzter, leicht skurriler Typ, aber der ist so der Macher, der General.
Nicht zu fassen. Der alte Sack kann offenbar nach hinten sehen.
Und euer Klassenzimmer an!
Ja. Dann, jetzt wird's wirklich abgedreht, aber da ist was dran. Dumbledore steht für den Völkerbund an sich. Denn er hat eine gewisse Reputation. Allen ist schon klar, dass der wichtig ist. Aber er wird oft nicht ernst genommen. Er wird dann geopfert. Und erst als Dumbledore, also der Völkerbund, geopfert wird, als er tot daliegt, können die Todesser nach Hogwarts einziehen.
Sehe ich so gar nicht so. Also wirklich so gar nicht. Weil Dumbledore wird immer von allen super geschätzt, dessen Meinung. Abgesehen von Fudge, der die immer versucht, so ein bisschen runterzuspielen, ist er innerhalb des Volkes und innerhalb der sonstigen Politik ein sehr gefragter Mensch. Sehr gefragt sogar. Wie er mal so schön sagt, ich kenne die Gesetze, einige davon stammen von mir selbst. Also der hat viele der Zaubereigesetze selbst geschrieben.
Aber du kannst nicht leugnen, dass der im Laufe der Filmreihe an Reputation verliert.
Im Laufe der Filmreihe? Ja, da wird es ein bisschen waschi hingestellt. In den Büchern ist das eigentlich nicht so. Da ist das erst im fünften Teil so, als Fudge anfängt, ihn als Lügner zu bezichtigen.
Genau, vorher hat er auch immer wieder, teilweise mehrmals am Tag, bei Dumbledore um Rat, Dumbledore um Rat ersucht.
Ja. Dumbledore ist innerhalb der Zauberei Gesellschaft eigentlich ein viel wichtigerer Mann gewesen als Fudge. Mhm. Eben als eigentlicher Favorit für das Amt, das er ja selber abgelehnt hat. Er ist Autor von so ziemlich jedem Buch, das irgendwie zählt und während seiner Lebzeit geschrieben wurde. Gefühlt, ne? Und wie gesagt, politische Fragen unheimlich gefragt. Mhm. Ich sag mal, stand jetzt der Star der Politik- und Gesellschaftsgeschichte und erst mit dieser angeblichen Lüge wurde das Ganze ausgehebelt. Und als dann im fünften Teil oder Ende des fünften Teils festgestellt wurde, dass es wahr ist, sprang das Ganze auch wieder so ein bisschen zurück. Da ist er so ein bisschen in so eine Art politische Egalität zurückgefallen, aber nicht, dass er ein Feind war. Und das Auslöschen von Dumbledore, gut, das kann man symbolisch jetzt dafür sehen. Voldemort hat ihn ja auslöschen lassen, aufgrund dessen, dass er immer meinte, der wäre sein einziger wahrer Gegner, der einzige Zauberer, der ihn schlagen könnte. Was daran liegt, dass Dumbledore, beziehungsweise dass Riddle, also Voldemort, in seinen frühen Jahren gemerkt hat, dass Dumbledore stärker ist als er, als Dumbledore sein Lehrer
dass war. Dass er ihn durchschauen kann.
Mhm. Durchschauen kann, genau, ja. Also es ist mehr eine persönliche Fehde genau, als eine politische. Genau.
Eine witzige Sache habe ich noch, und zwar soll Snape, für was steht denn Snape, hä? In dieser ganzen 30er Jahre europäische den Politik?
Den klassischen Spion für den Geheimdienst an sich?
Nee, er will ja jetzt einen Vor- und einen Nachnamen hören.
Nee, kein tatsächlich mal keine Person, sondern Snape soll für ein politisches System stehen.
Das ist einmal I6?
Nein.
Ein kurzes
Kommunismus.
Aha.
Und zwar
ja, der kriegt Ämter, obwohl er sie nicht verdient hat.
Und zwar Snape wird stets als unsympathisch und zwiespältig dargestellt. Ja.
Ja, aber das ist ja eigentlich wahr.
Er hilft am Ende aber bei der Stürzung Voldemorts. Und, das finde ich sehr interessant, Harry ist am Anfang so stark auf sein Misstrauen ihm gegenüber fokussiert, also die Angst vorm Kommunismus, dass er die wahre Bedrohung, nämlich Voldemort, Schrägstrich Hitler, nicht erkennt.
Schrägstrich Quirrell vor allem im ersten Teil.
Finde ich echt interessant.
Ja, finde ich aber sehr haltlos. Das ist eigentlich nur, das Einzige, was dafür spricht, ist eben diese Gegenwehr. Also das, was Harry sieht, was alle anderen sehen. Ja, aber das Verhalten von Snape spricht da so
mit diesem alles gehört allen und alle macht den Räten und so weiter, mit dieser linkspolitischen Geschichte am Kommunismus hat Snape natürlich nichts am Hut.
Ja, aber dann hat es auch mit Kommunismus
nichts. Aber die Wahrnehmung von Snape, von uns, den Zuschauern und auch den Figuren, das hat da schon Parallelen. Besonders, dass er ist so die Bedrohung am. Das war ja.
Aber erinnerst du dich daran, wie Snape endet? Snape ist am Ende noch. Das ist der Gute. Der ist noch. Also so emotional gesehen ist Snape besser als Dumbledore. Snape ist der Held am Ende der Bücher. Der über 17 Jahre lang ein Geheimnis für sich behalten hat, um eine Person zu retten, die schon längst verstorben ist.
Also
ich hab's geweint am Ende
des Buches. Wir müssen jetzt nicht das Tod diskutieren, aber
nein, was ich meine ist, der Kommunismus geht ja nicht gut aus.
Russland hat sich auch buchstäblich im Zweiten Weltkrieg aufgeopfert. Also die Russen haben natürlich auch viel Dreck am Stecken. Die haben echt üble Sachen auch gemacht. Allerdings. Aber die Russen hatten im Zweiten Weltkrieg tatsächlich mehr gefallene Soldaten als Deutschland.
Das Ding ist, die Geschichte von Snape ist, dass Snape war ja ein Todesser, der war ein böser Junge und hat sich, also der war ja verliebt, ne, in Lily Dan Potter, wie hieß sie eigentlich ursprünglich?
Evans,
genau, danke. Mhm. Lily Evans, verliebt, hat seine Liebe verloren, bla bla bla. War immer ein Außenseiter und ist dann zum Todesser geworden. Klassische Radikalisierungsgeschichte, ne? Loser, schließt sich einer politischen Bewegung an, nämlich eben den Todessern. So, war dann Todesser, ist aber aufgrund dieser ganzen, eigentlich nur Liebesgeschichte, so viel man weiß, zurückkonvertiert zu den normal denkenden / Herrschenden. Vor allem eigentlich nur zu Dumbledore. Ja? Zurück und ist dann als Doppelagent nicht für die Regierung, sondern für eine private Institution, Dumbledore, fungierend unterwegs gewesen und hat mit dieser Nummer niemals aufgehört, bis er gestorben ist. Das kann man dem Kommunismus, glaube ich, nicht vorwerfen.
Ich möchte, um diese Diskussion jetzt abzuschließen, mein Lieblingszitat von Snape interpretieren. Darf ich?
Gerne.
Also, Harry sagt, also nee, ich sage jetzt nicht mehr Harry, aber ich sage, also, es war Malfoy. Das ist eine äußerst ernste Anschuldigung, Mr. Potter. In der Tat. Und Ihr Beweis?
Ich weiß es.
Sie wissen es. Ach so.
Darf ich an dieser Stelle mal kurz mein Glas erheben für Alan Rickman
und Bernd Rumpf.
Und Bernd Rumpf. Meint es Bernd Rumpf tot?
Ja. Nein, der ist nicht tot. Das ist der Synchronsprecher,
der das spricht. Genau, aber der ist nicht tot, oder?
Nein, der ist nicht tot.
Aber dann eben auf Alan Rickman.
Ach so.
Der ist auf jeden Fall tot.
Ich dachte nur, weil die beide das so toll gemacht haben.
Nee. Also ja, Bernd Rumpf hat es natürlich fantastisch gemacht, aber eben Alan Rickman war tot. Ja. Tut mir leid, Bärenrumpf, du kriegst auch ein, wenn du stirbst.
Ich habe hier noch was, wo wir vorhin nicht weitergekommen sind mit der Mysteriumsabteilung. Würde ganz kurz, ganz gut passen zur Liebe, die ja gerade, die ja sowieso, die ganze Potter-Geschichte im Allgemeinen löst sich ja durch diese Liebe auf. Ja,
das ist so. Der Abwehrfluch
und gewesen, unter anderem wird in der Mysteriumsabteilung, um kurz das Zaubereiministerium auch nochmal reinzubringen, diese Liebe erforscht. Warum eigentlich hat Snape, also warum kämpft er so für Lily? Weil er diese Liebe spürt. Da wurde im Prinzip etwas Natürliches genommen und etwas Natürlichem, etwas Magisches unterstellt. Mhm. Lily hat so eine Mutterliebe für Harry, dass er geschützt ist vor dem Tod. Molly hat so eine Mutterliebe für ihre Kinder, Molly Weasley, dass sie, sobald Bellatrix Lestrange Ginny angreift, sie Bellatrix Lestrange
töten kann.
Ja, und zwar nicht einfach töten, sondern zack, töten.
Die ist ziemlich ultra
dass in dem Moment. Einmal
nicht einfach nur töten, sondern zack, töten.
Naja, auf einmal ist sie overpowered. So.
Okay, Leute, dann schließen wir für heute Harry Potter ab.
Ja.
iTunes-Rezensionen.
Bwaaah.
Ja, wir haben keine aktuellen iTunes-Rezensionen. Es wurden leider in dieser Woche nur Sternchen abgegeben und
warte mal, trotzdem danke dafür.
Danke.
Wenn danke ihr nur uns für die Sterne.
Wenn ihr uns nur 5 Sterne gebt, hilft uns das auch weiter. Aber wir haben ja gesagt, wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor. Also euer Gedicht, es wird vorgetragen. Aber das wollte diese Woche wohl keiner. Eure Chance. Und damit kommen wir zum Hörerfeedback.
Was war denn das für ein Atem? Was war denn das für eine atonale?
Und zwar hatte hier, in der letzten Folge haben wir ja den ultimativen Guide zum Überleben in der Postapokalypse gegeben und ein Hörer.
In der Endzeit.
In der Endzeit, Verzeihung.
Soll ich nochmal zitieren?
Ich hab mir die Folge neulich nochmal angehört und Fred hatte doch gemeint, nach aller Erklärung, ja, ich nenn's trotzdem so.
Ja, einfach so. Und zwar hatte ein Hörer da noch eine geile Idee. Wir haben ja gefragt, welche drei Dinge nimmst du mit in die Endzeit? Und zwar hat Develia Svitgard, ich hoffe, ich habe das richtig gesprochen, eine geile Idee gehabt, und zwar möchte er mitnehmen einen Feuerstahl. Er schreibt, das ist ein spezieller Metallstab, über den man einen Stahl zieht, um starke Funken zu erzeugen. Eine Art sehr moderner Feuerstein, teilweise auch bei Regen und nass verwendbar und bis zu 12.000 Anwendungen möglich. Krass.
Ja, cool.
Wusste ich gar nicht, dass es das gibt.
Ist das nicht so, dass so ein Big-Feuerzeug angeblich 20.000 Zündungen verspricht?
Verspricht. Ich habe mal geguckt, das ist ein kohlenstoffreicher Stahl, das ist nichts Neues, der wurde von den Römern wohl schon verwendet. Geiler Scheiß.
Ja, der Flammenwerfer ist auch nichts Neues, der wurde auch von den Griechen verwendet.
Dann habe ich eine Zuschrift von einem User namens Schweizer Militär Guzzi.
Grüezi.
Was auch immer ein Schweizer Militär Guzzi ist.
Na, ein Schweizer Militär Guzzi.
Futzi.
Futzi, ja.
Also Schweizer Militär Guzzi hat geschrieben, die Vorfreude auf eine neue Folge von euch besiegt sogar am Montagmorgen den Drang, einfach im Bett liegen zu bleiben.
Was?
Das ist doch schön, oder?
Das ist, glaube ich, das beste Kompliment, das wir bisher bekommen haben.
Moment mal, also die Aussicht auf Folgen von uns, die dann am Sonntag rauskommen, dass er sich die Montag runterladen kann, bringt ihn dazu, aus dem Bett auszusteigen.
Ja, wahrscheinlich, weil er die während der Arbeit hört.
Ja, geil.
Leider kann ich die Hörerfeedbacks nie am Stück hören, da ich mich zwischendurch immer kurz sammeln muss, damit ich nicht lauthals loslache. Ich bepiss mich einfach still und leise vor Lachen und beiß mir ab und zu auf die Finger.
Das ist ziemlich eklig.
Aber auch witzig.
Ja,
ich finde den gut.
Ja, das Arbeiten im Großraumbüro ist nicht einfach, aber dank euch viel lustiger und interessanter. Und ich bin jetzt im letzten halben Jahr meiner Ausbildung und versuche daher nicht negativ aufzufallen.
Ja, genau. Ein Glück hast du den Podcast.
Ihr macht es mir aber auch nicht einfach. Liebe Grüße von der anderen Seite des Rheins aus der Schweiz. PS, leider kann man an diese Nachricht keinen Schweizer Militärkeks anhängen. Die würden perfekt neben die Dosenravioli im Keller passen.
Ja, Panzerkekse.
Fred, gar nicht schlecht. Vielen Dank.
Ja, danke. Guter Mann. Dann ist deine Toblerone und hör uns weiter.
Die finde ich gut. Können wir uns mal eine Sprachnachricht checken?
Ich will
diesen schweizerdeutschen Dialekt. Dialekt.
Ja,
Dialekt.
Gerne. Schickt uns Dialekt. Auch gerne Sprachnachrichten. Eine Zuschrift habe ich noch, und zwar auch von einem Schweizer, der Kuri. Und was ist heute los hier, Schweizer
Folge? Warte mal, aber den kennen wir doch schon, ne? Der hat schon ein paar Mal geschrieben.
Der gehört auch zu den Hörern der ersten Stunde, glaube ich.
Das ist so ein Veteran, ist das.
Der hat schon relativ früh uns mal irgendeinen Schwachsinn geschrieben.
So eine Hartgeld-Hörernutte, ja.
Und zwar hat Kuri jetzt mal eine Frage an uns.
Nein.
Oh. Ja.
Das kann nur gemein
sein. Und zwar zu unserem Maskottchen, The Brown Torpedo.
B.
Kaki. Er fragt, warum trägt Kaki eine Brille? Ist er nun kurz- oder weitsichtig oder trägt er wirklich nur eine, damit er klugscheißerisch rüberkommt?
Ich vermute ja Letzteres.
Klare Sache, Kaki steht über den Ding. Noch dazu, wenn er keine Brille hätte, hätte er keine Augen. Wenn ihr das Logo mal ganz eindeutig angeguckt
hast. Ja, aber darum geht's auch nicht. Es geht ja um den metaphysischen Sinn.
Ja, aber er ist der Scheißhaufen mit Klugschiss. Deswegen, finde ich, hat er eine Brille.
Also der Klugscheißer an sich.
Jolo, du wolltest gerade auch irgendwas sagen.
Ja, ich kann
trage auch Sonnenbrille.
Ich bin ja nun mal der krasse Lemony Snicket-Fan. Und da wird auch in der ersten Folge gesagt, Klaus trug eine Brille. Die ließ ihn sehr intelligent aussehen.
Ja.
Er war intelligent.
Tja.
Guckt euch.
Wir tragen keine Brillen, labern aber intelligent.
Ich freue mich für eine Kaki, Brille, habe aber keine.
Guckt euch Kaki mal genau an. Er hat keine Pupillen. Und seine Augen sind scheiße. Also ja, die sind halt wirklich, seine Augen sind wortwörtlich scheiße.
Ja, oder es sind ja schwarze Punkte. Die Augen sind schwarze Punkte.
Nee, er hat keine Pupillen.
Er hat keine Augen.
Er hat keine Pupillen.
Es ist vor allem
so scheiße. Ausreden.
So.
Lass mich ausreden, damit ich erzählen kann, was ich meine. Die Augen sind schwarze Punkte, oder? Es sind einfach nur schwarze Punkte.
Man sieht nur die Brille.
Ja, und die und die,
warte mal,
die
stimmt,
Augen,
du hast recht.
Die Augen sind nicht bloß scheiße, sondern sogar
mega scheiße.
Weiße Scheiße.
Nee, wir haben
es Dankeschön.
Mal, ich glaube, es gab mal eine
es gab eine Version, als, wo er Pupillen
hatte. Ja, es gab eine Version, wo er Pupillen hätte, da sah er aus, als ob ihm entweder einer gerade so Surprise Butt Sex gibt oder er halt aussieht, als wäre so ein Ditchy, der mal nach unten gefallen ist.
Oder sowohl als auch.
Ja.
Ich glaube, es gab am Anfang, wir hatten echt einige Entwürfe, die sahen teilweise echt albern aus. Ich glaube, die muss ich mal hochladen.
Ja, poste die mal, das ist nicht schlecht.
Gut. Gebt uns eine iTunes-Bewertung, immer 5 Sterne natürlich. besucht uns mal auf unserer Website www.kackundsachgeschichten.de. Bleibt up to date, indem ihr uns bei Facebook und bei Twitter folgt. Schaut auch gerne mal bei unserem Gast vorbei, Jolo.
Abonniert Mr. Jolo, Rätselquiz und A Cappella. Jolo schreibt sich J-O-L-O, nicht mit Y.
Du bist bei YouTube, bei Facebook.
Ja, bin ich auch. Und zwar, warum solltet ihr abonnieren? Weil ich eine fantastische Quizshow mache, die kreativ aber falsch heißt. Das ist mein Genial daneben. Und da wird auch bald das Team der Kack- und Sachgeschichten zu Gast sein.
Ich wollte gerade fragen, darf man da mal mitmachen?
Gut wissen. Also danke, wir akzeptieren deine Einladung.
Ja. Abonniert, ihr wärt ziemlich dumm, wenn ihr absagen würdet. Also, also abonniert schon mal, bald geht es los.
Cool, da wurden wir jetzt gerade eingeladen. Ja, gerne.
Ach geil, da hab ich Bock drauf.
Und du bringst uns hier Scheißbohnen
das
mit.
Ist, ich hab mir also, das schon auch schon mal angeguckt. Das ist so wie Genial daneben, nur im Web und
einfach mit YouTubern, mit anderen.
Oh, und cool.
Oder halt mit anderen, ja.
So, komm, kurz vor Schluss gibt's noch mal
Kackebohnen. Kurz vor Schluss gibt's noch einmal die Windel.
Ja, ich nehme hier so eine
Bertie-Bots
Grün, Bohnen. Weiß oder weiß mit Krebs?
Hellgrün. Oh, oder?
Ja.
Ist das der?
Das ist hellgrün, ja.
Ist es ohne, ne? Ohne Punkte.
Mal probieren.
Richard?
Ah, ich hab Kokosnuss, Glück gehabt.
Ich hab Kotze.
Ich hab ganz klar Hundefutter.
Also ich hab jetzt entweder Limone oder gemähtes Gras.
Oh, das schmeckt richtig nach Kotze, Alter.
Wirk.
Oh, ich hab wirklich, ja, ich hab Erbrochenes.
Ich hab Hundefutter.
Und ich hab gemähtes Gras und es schmeckt so geil.
Eieiei.
Oh, I love gemähtes Gras.
Wollen wir rummachen?
Nasenbubbel.
Gut, bevor wir uns verabschieden, einen Hinweis noch. Und zwar, wir haben bei Patreon unser allererstes Goal geschafft. Also Patreon ist ja so eine Crowdfunding-Webseite, wo ihr uns monatlich mit kleinen oder wenn ihr möchtet auch größeren Beträgen unterstützen könnt. Und da gibt es, wir haben da solche Goals gemacht und wenn ein bestimmter Betrag erreicht ist, dann machen wir Dinge. Und das erste Goal, das lag bei 30 Euro monatlich. Das bedeutet, dass wir demnächst anfangen werden, kleine Sonderfolgen zu produzieren, die dann alle hören dürfen, die uns bei Patreon mindestens $5 plätschen. Aber auch wenn ihr sagt, hey, $1 im Monat, freuen wir uns. Je mehr ihr uns unterstützt, desto mehr werdet ihr von uns bekommen. Und damit Tobi, Richard, Jolo und Fred sagen
Tschüss.
hatte ich ganz vergessen, in der Folge gerade zu sagen. Erinnert ihr euch an dieses Fest und Flauschig-Intro am Anfang einer Folge? Ich weiß gar nicht, Darth Vader war das, glaube ich?
Nee, nein.
Das hab ich gehört.
Das war die erste Darth Vader-Folge.
Ich hab's vergessen.
Kannst du die ersten Sätze noch
mal machen? Ich erinnere mich.
Wieso ich?
Das war nämlich Jolo.
Ich hab das gesprochen.
Ja, du hast das gesprochen.
Meine Stimme klingt doch ganz anders. Das kann doch gar nicht sein.
Mach die ersten Sätze noch mal, falls es dir noch mal einfällt.
Es ist ein ganz normaler Sonntag in Deutschland. Drei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Tobias und Richard hatten einen Plan.
Und dann, ja, dann müsste man sich das ausdenken.
Sehr cool, okay. Ja, geil.
Feierabend.